Hallo und herzlich willkommen zur 233. Ausgabe des Aero Gamescast. Ich entschuldige mich vorab schon für die ewig gleiche Einleitung, die manche schon mitsprechen können. Aber
ja.
Aber glaubt man gar nicht, wo dazu ein komplizierter Text ist.
Veränderung ist meistens nichts Gutes und deswegen möchte ich mich auf dieses Risiko gar nicht einlassen und bleibe beim Altbewährten, denn das andere würde sonst...
Man denkt sich ja auch nicht jeden Tag irgendwie eine neue Form für guten Tag aus oder so.
Ja. Das ist wie bei der Truman Show, weißt du? Das ist einfach ist schön, wenn man so seine bekannten Konstanten...
Dann weiß man auch, dass es der echte Truman ist. Das ist auch der echte Area Games Podcast. Also, genau. Sollte die jemals eine andere Einleitung hören, dann müsst ihr sagen, Obacht, Fälschung.
Made in China. Da scheinen sich doch Podcast-Plagiate einzuschummeln.
Es gibt nur einen Area Games Cast.
Genau. Und es gibt auch nur eine Besetzung für den Area Games Cast und die besteht aus Johannes Krohn und der Saskia Tudium und Alexander Vogt. Es gibt auch nur ein Original Area Games.
Das ändert sich aber jedes Mal.
Es ist nur der eine Originale.
Ja.
Der eine Originale, willkürliche Jingle.
Genau.
Ja, hallo ihr beiden.
Ja, hallo du.
Wir sagen,
was bist du eigentlich?
Wir sagen jetzt, ich verzichte jetzt auf irgendeine Datumsangabe, was heute für ein Tag ist. Aber es ist relativ nah an dem Tag, an dem ihr das hört.
Scheinbar wird jetzt, just in diesem Moment, irgendwas angekündigt. Halo 5 oder sowas. Hat ein Insider erzählt.
Ein Insider?
Ja, man muss auch mal...
man muss die Betonung auch mal ja, neu durcheinander wirken.
Was für Ton könnte ich das persönlich an?
Ein Insider.
Ja, es hat auch...
Heiß und lecker.
Eigentlich war die Priorität für diesen Podcast vor allem nochmal zu gucken, dass wir die Audioqualität ein bisschen aufpimpen, denn die wurde ja immer schlechter in letzter Zeit und da haben wir
gesagt... Wie kann das eigentlich sein?
Achtung, Notbremse ziehen.
Ich meine, es ist immer derselbe Raum, immer dieselbe Ausrüstung, immer dieselben Fressen und
leider teilen wir uns
immer dieselbe Raum. Einleitung.
Leider teilen wir uns den Raum mit anderen Pennern und ab und zu spielen die hier an dem Mischpult rum und so. Ich sage dir, es passieren unheimliche Dinge in diesem Zimmer.
Setzen sich aufs Mischpult,
gerade Frauen oft, und spielen mit den Reglern.
Können auch Klavier mit ihren
Muschis spielen. Ja. Stopp.
Ich glaube, dass die meisten User sich auch so eine riesen Mischpult hier in so einem Musikaufnahmestudio vorstellen. Also wenn sie jetzt wissen, dass es nicht größer ist als, was weiß ich, der erste Nintendo DS,
dann... Das ist eine Lüge.
Ja, aber es ist ungefähr nah dran. Die Xbox One ist,
Super Nintendo.
Ähnlich groß.
Ja, die Leute sind jetzt ganz so erstaunt, weil sie Johannes endlich mal hören und verstehen.
Was, Johannes?
Das müssen wir ändern.
Ja, ich dachte deswegen auch, das wäre der ideale Podcast, weil so 2-3 Wochen vor der E3, es passiert ja eh nichts, wir haben keine Themen, in der Woche erscheinen keine Spiele, dachte ich mir so, boah, cool, können wir mal so ein halbwegs Quickie machen, eine Stunde irgendwie nur ein bisschen blöd labern über Spiele, die wir gerade spielen. Und plötzlich...
wir können aber auch die restlichen 2 Stunden einfach mit knacken Geräuschen füllen. So. Das ist halt, das ist auch irgendwie Kunst.
Ich versuche es halt farbig zu untermalen. So, mit meiner Stimme.
Area Games Podcast jetzt powered by Yoko Ono.
Ja. Das ist alles zunichte gemacht worden durch die Themen. Und klar, das größte Thema wird natürlich Kinect sein. Das hat ja schon ein bisschen der Titel des Podcasts gespoilert. Aber
wie ist der Titel denn?
Naja, besser ohne Kinect. So. Nee, das ist... Dieser Titel ist mir schon eingefallen, bevor ihn alle anderen schon benutzt haben.
Der ist wahrscheinlich schon eingefallen, als Microsoft die Xbox One mit dem Better with Kinect Slogan vorgestellt hat.
Ja, der ist ein bisschen...
Abzusehen war, dass das Ding irgendwann verschwindet.
Ja, ich gebe zu, wenn am Wochenende die Originalitätspreise verliehen werden, dann sind wir nicht in der engeren Auswahl. Aber das ist einfach zu naheliegend bei der Geschichte, so. Aber wie gesagt, wir haben eine normale Struktur und die wollen wir einhalten. Und deswegen...
Wie langweilig.
Ja.
Wir können aber immer losreden.
Ja, aber die Leute sollen auch wissen, das ist der richtige, originale Area Games Podcast.
Ja, mit Inhaltsangabe letztes Mal sehr, sehr löblich, Herr Vogt.
Ja, gibt's dieses Mal wieder. Ja,
war schon ganz cool. Ich bin eigentlich nur erstaunt, dass du dir wirklich merken kannst, was in den 2 Stunden so gequatscht wurde.
Ja,
ich hätte das total vergessen.
Du hast aber auch irgendwas Wichtiges, total Wichtiges vergessen.
Ja, ich
weiß aber auch nicht.
Ja, ein Punkt, so Quatsch, Blödsinn, ja. Jetzt noch irgendwie dazwischen schreiben.
Ja. Nee, ich skippe den ja auch immer nur so durch, um zu sehen, ob wenigstens nicht zwischendurch irgendwelche krassen Störgeräusche sind oder so. Oder wie plötzlich ab Minute 20 so ein...
Oder einer am Ende eine hässliche Stimme hat, ne? Ja. Oh scheiße, den ganzen Podcast wegschmeißen.
Das Schlimme ist, dass ich mal selber kotzen muss, weil immer egal, wo ich hinspringe, meistens höre ich mich reden. Dann denke ich immer so, wozu sitzen die beiden anderen eigentlich da, ja?
Sei froh, dass du dich nicht meistens sehen musst.
Mhm. Mhm. Es gibt ja Getränke, die schmecken warm eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Mezzomix gehört ja nicht zu.
Ich habe auch gestern darüber philosophiert, welche Temperatur das Essen haben sollte. Also ich habe ja kein
Problem. Essen drauf ja, an. Milchreis zum Beispiel esse ich gerne kalt.
Ich aber auch. Ja, wenn der so richtig fest ist, so eine Nacht im Kühlschrank und so.
Ich hasse zum Beispiel aber heißes Essen generell. Also ich hasse es, wenn man mir heißes Essen vorsetzt. Also wenn dann so lauwarm, so pipi-warm.
Ja, du, also, aber
liegt das an einer Vorliebe für Baby?
Ja, wenn man sich über die Hand pisst, so ungefähr.
Egal. Das kannst du dann in deinem Stream irgendwie alles erwähnen, so. Geschichten aus das
Oder kalt. Nehmen. Kalt ist aber auch in Ordnung. Aber nicht Kühlschrank kalt, sondern abgekühlt.
Ja, aber isst du denn keine Eiscreme?
Doch.
Nee, Quatsch, das ging auch. Das ist auch doof. Egal. voll blöd.
Wie viele Stunden hat Johannes heute geschlafen?
6, das waren alle zu wenig. Weil letzte Nacht waren es nur 4 und ich das auch. Ist ein bisschen bitter.
Lustig, wir haben alle nur 6 Stunden geschlafen.
Lass uns also schon erzählt, dass ich letzte Nacht nur 4 Stunden geschlafen habe. Aber heißes Essen ja ist auch total übel, wenn man sich dann die Fresse verbrennt. Ist mal eine japanische Suppe oder so. Die bleiben auch heiß, ich weiß gar nicht, was die da reinzaubern. So, bis zum Ende ist das einfach kochend heiß.
Aber es riecht so geil und dann willst du es essen und dann geht's nicht.
Nee, was heißes ist bei McDonald's die Apfeltasche oder die Kirschtasche. Ja. Die kommt immer mit dieser Glutfüllung. Man hat sie so in der Hand und
dann... Ja, heute mit frischer Lava.
Und man macht die immer so, man nimmt die und denkt sich so, ah, der Blätterteig geht ja schon. Ist ja schon, man macht dann die Lippen drumherum, dann beißt man rein und dann... Was? Ist dann dieses flüssige Aceton in den Mund und...
Dieses Plasma.
Ja, ist direkt aus der Warpspule. Und da fließt dann diese Antimaterie in.
Ja, das liegt einfach daran, dass scheiß Früchte und Gemüse einfach so brutal lange heiß bleiben, ja?
Ja. Tomaten.
Heiße Tomaten, wollte ich gerade sagen.
Und Kartoffeln.
Das ist doch der letzte Scheiß. Also wirklich, da gibt's doch auch von hier der James Rolfe, der englische Videogame-Nerd, der hat ja auch diese Know What's Bullshit-Nummern.
Schon lange nicht mehr,
weil, ja. Ja, aber ja, hat er bei alt und da hat er ja auch irgendwie so Temperature. Ja. Ist halt total ätzend so, weil wenn du irgendwie so Essen in die Mikrowelle machst, dann ist die eine Hälfte kalt und die andere ist irgendwie noch kochend heiß. Und das ist doch einfach total kacke. Weil du hast, ist mal irgendwie heiße Tomaten und Reisbeilage, so. Der Reis ist irgendwie sofort auf Minustemperaturen runtergekühlt, ja. Irgendwie, und dann hast du dann noch kochende Tomaten.
Ja, aber verstehe ich das ganz Problem nicht, weil normalerweise heißes Essen, wenn man einen Moment wartet, irgendwann warm wird.
Eigentlich also, schon, ja.
Ja, aber ich esse immer so ganz gerne aus Schüsseln. In den Schüsseln, da speichert sich diese scheiß Wärme auch noch so behindert.
Ja.
Blöd. Und deswegen,
also heißes Essen... Bei Kindern ist es ja zum Beispiel so, bei meinem, dass wenn die so 1 bis 3 Jahre alt sind, dann pusten die ja noch nicht so richtig oder so. Das heißt, du musst also fast immer, wenn du was kochst oder so, den Teller für den Kleinen erstmal irgendwie draußen auf den Balkon stellen oder so, damit der abkühlt, ja. Weil sonst flippen die ja aus, weil die stecken sich ja dann einfach den ersten Löffel im Mund oder so. Weil sie feststellen, dass es viel zu heiß ist und dann wollen sie das ganze Essen nicht mehr essen, weil sie denken irgendwie, das
Essen gleich Schmerz. Es gibt bestimmt schon hunderte Cartoons, die genau diese Situation perfekt dargestellt haben.
Also die Reaktion ist einfach immer, das Essen wieder auf den Teller zu spucken.
Ja. Und dann den Spaß an der Sache zu verlieren. Deswegen müssen wir es vorher mal ein bisschen abkühlen lassen.
Okay.
Bis sie dann endlich in der Lage sind, irgendwie mal zu pusten.
Das Beste ist eigentlich immer, wenn man in was Heißes reinbeißt, dann denkt, okay, ich halte es durch und dann doch auf den Teller spuckt.
Du hast so kalte Luft in den Mund holt.
Und das wird aber nur schlimmer, weil der heiße Dampf dann noch in den Rachen reingeht und du den ganzen Hals verbrennst.
Was isst du denn?
Lava.
Also,
wenn es beim Grillen wieder nur Fleisch gibt, esse ich halt die Kohle.
Also das ist mir eine Erfahrung, die habe ich noch nie gemacht, dass mir irgendwie heißer Dampf...
Es kommt aber auch gut.
Das ist immer so genauso aus so hier Schwefelquellen. Immer so, lecker. Ja, mein Schwefelbrocken. Cool. Sehr gut. Ich denke mal, da wir alle nur 6 Stunden geschlafen haben, das liegt natürlich daran, dass wir alle gezockt haben die letzten Nächte bis zum Umfallen.
Tatsächlich ist das ein bisschen wahr.
Siehst du? Ja, so. Stimmt.
Aber ich war gestern auch ein Konzert, aber danach habe ich mich irgendwie um 12:30 noch entschieden, mit einem Kumpel noch eine Runde Mario Kart zu spielen.
Ja.
Und ihm zu zeigen, wie geil Donkey Kong Country Tropical Freeze ist. Cool. Aber das wollen wir nicht wieder anschneiden.
Nee. Aber ich habe ja sowieso den Verdacht so ein bisschen, dass das ist nur so ein ganz kleiner Verdacht, aber das könnte es sein, dass Mario Kart das Spiel ist, das von dir mit einer 4/5 abgestraft worden ist, obwohl das in dir steckte eigentlich das... sozusagen, das ist so eine Nintendo-Pauschalschelte, dass man irgendwie zu wenig Innovationen bringt und das ist jetzt vielleicht ausnahmsweise, weil sogar das falsche Spiel getroffen hat.
Also tatsächlich verstehe ich genau, was du meinst, weil das ist also ja so eigentlich ein interessanter psychologischer Faktor. Man will sich ja nur auch nicht ständig sagen lassen, dass man hier irgendwie der Typ ist, der immer so 5 von 5
vergibt. Aber eigentlich ist es ja deine Meinung.
Vor allem, weil das ja auch nicht stimmt. Ja? So, weil ja auch schon Zelda und Pikmin zum Beispiel einfach nur eine 4 bekommen haben. Und
Wonderful 101 sogar.
Nur eine, naja, gut. Nee, aber zum Beispiel auch Mario Kart 7 hatte ich ja auch nur eine 8 gegeben. Ja. So, im Nachhinein denkt man manchmal vielleicht so, ah, ist vielleicht ein bisschen zu hart. Weil so im Multiplayer, wenn es wirklich nur darum geht, so die Rennen mit den Items und so, online oder im lokalen Multiplayer, ist das Spiel eigentlich perfekt.
Ja.
So, da stimmt die Balance eigentlich so im Großen und Ganzen. Es ist ja immer ein bisschen Glück und Chaos dabei, das gehört ja dazu. Das haben ja auch einige User richtig geschrieben. Und dazu sieht es halt, es läuft technisch perfekt und es sieht toll aus und hat auch ganz coole Musik tatsächlich. So, in der Hinsicht, wie gesagt, ist das wirklich perfekt. Daher weiß ich auch, dass ich das halt die nächsten Jahre einfach spielen werde. Und deswegen ist das halt auch geil, weil dafür hat man irgendwie Mario Kart so. Aber insgesamt, ich meine, das ist ein bisschen auch wie bei Forza 5 oder so, ja. Wenn du irgendwie merkst, so, es wird halt langsam irgendwie auch Content beschnitten, so, dann fällt es dir auch schwer, irgendwie so eine Höchstwertung zu geben, ja. Also, ich meine, der Arena-Modus ist ja jetzt irgendwie das prominenteste Beispiel, weil, das können die begründen mit dieser, da hattest du ja die Woche, glaube ich, die News auch, ne, dass Nintendo gesagt hat, ja, wir machen hier so, probieren eine neue Strategie aus, ne, geben euch mal hier so die Strecken.
Wir machen doch mal was anderes.
Sind halt so die einzigen Rundkurse im Spiel, die du auch von beiden Seiten befahren kannst. Bei den anderen geht's halt nicht wegen den ganzen Gleitergeschichten und so ein Scheiß. Sind dann auch so 8 Strecken, aber das ist halt einfach witzlos, so, weil die Figuren sich halt viel zu weit verteilen und du dann halt mal schnell aneinander vorbeifährst und hast du dann nicht den Ballon abgeschossen, dann darfst du wieder eine Minute warten, bis du den nächsten siehst oder so. Ist ein bisschen übertrieben so, aber das ist halt, das ist schwach. Ich glaube, da hatten die einfach keine Zeit mehr, deswegen haben die bis zum Ende auch nicht über diesen, über den Schlachtmodus gesprochen, über diese Ballonschlacht, also...
Ich habe mich aber ehrlich gesagt nie interessiert bei Mario Kart, also noch nie.
Das war ja schon ganz, das war schon auf Super Nintendo eigentlich ganz cool.
Genau, da so. Habe ich auch.
Für mich war das immer ein Kartspiel.
So. Nee, das ist ja auch das Geilste, so das ganze Rennspielgedöns, aber...
In Battle-Mode hat man dann immer gespielt, wenn man halt irgendwie jetzt gerade keine Lust mehr hatte, Kart zu fahren.
Ja, genau.
Und das war, dann war es aber halt ziemlich cool, hat sich auch ein paar Stunden beschäftigt.
Genau. Das halt auch immer, ja, nee, das hatte schon so noch so einen eigenen Charme. Und dann ist es halt auch so, zum Beispiel auf dem DS, da gab es irgendwie noch so einen Missionsmodus oder sowas, was halt auch für Singleplayer dann irgendwie mal dem Ganzen ein bisschen Fleisch gegeben hat oder so, ne? Ich meine, hier neulich hat der, Too Happy war das, glaube ich, der hat da wieder gesagt, dass du irgendwie die Spiele nicht so bewertest, wie sie halt eigentlich sind, sondern wie du sie gerne hättest oder so. Muss man natürlich immer aufpassen, aber andererseits...
Du hast die Kritik nicht verstanden.
Ich wusste auch nicht mehr, auf welches Spiel du dich da bezogen haben solltest in dem Podcast, aber egal.
Ja, ich denke mal, es ging um Bound by Flame, aber da hatte ich ja nur den Fazitkasten und aber es ging um den Podcast, ja, in meinem Podcast habe ich über Bound by Flame gesprochen und da vielleicht, dass es kein Gothic ist, mein Gott.
Aber
wir müssen alle Spiele leben, weil das ist für mich auch kein Gothic.
Also, ja, hast ja nicht kritisiert, dass kein Gothic ist. Naja, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall müssen sich ja Spiele auch untereinander vergleichen lassen, vor allen Dingen auch mit ihren eigenen Vorgängern. Ja, und wenn du da dann irgendwie das Gefühl hast, naja, es wurden gewisse Fehler, die halt, oder Schwächen, die eigentlich schon seit Generationen Thema sind, jetzt bei Mario Kart, wie diese Singleplayer-Ballons, ja, in den Cups. Und das irgendwie nicht in den Griff bekommen wird, weil das halt frustrierend ist. Ich habe das gemerkt, das war ja letzte Woche noch nicht so weit, wenn du dann da wirklich diesen 150 CCM Grand Prix spielst, und dann wirklich in total vielen Rennen, du willst ja dann irgendwann diese 3-Sterne-Wertung kriegen oder wenigstens den Goldpokal, damit du diese gespiegelten Strecken freischalten kannst. Und in total vielen Rennen die ersten 2 Runden wirklich total ruhig einfach vorne wegfährst, weil du halt so gut bist schon oder wie auch immer. Und in der letzten Runde geht's halt einfach nur ab. So plötzlich kacken die dich zu mit Items. Und dann habe ich ja auch das auch im Test geschrieben, dass ich auch das Gefühl habe, dass das einfach geschummelt ist. So, ich hatte ja an einer Stelle mal den 3-Spieler-Modus ausprobiert, irgendwie einfach nur, keine Ahnung warum. So, habe aber nur mit einer Figur gespielt, weil halt gerade kein anderer da war. Und dann nachher wurde halt dieser Blitz aktiviert, der alle Fahrer trifft. Eine von den beiden Spielerfiguren war halt nicht betroffen. So, das heißt, der muss den eigentlich aktiviert haben, weil der konnte ja gar kein Item einsammeln, weil er gar nicht gefahren ist. Das heißt, irgendwann scheißt sich der Computer einfach zu damit.
Und du bist da eine heiße Sache auf der Spur.
Ja,
ist nicht Mario auch eins von diesen Spielen, wo es eigentlich vielleicht klüger wäre, die ersten 2 Runden immer nur auf den 2. Platz zu fahren?
Nee, aber tatsächlich, ne? Das habe ich jetzt gestern wieder gemerkt, so abends noch ein bisschen so einfach so, naja, witzlos ein bisschen rumgespielt, so ein paar Strecken gefahren. Und wenn du dann dich so im mittleren Fahrerfeld hältst oder weiter hinten, geht's eigentlich ein bisschen besser, weil du dann auch vernünftige Waffen kriegst. So, weil vorne kriegst du dann auch ganz oft jetzt nur diese neue Münze, die dir einfach nichts bringt. So, sie gibt dir irgendwie 2 Münzen. Meistens hast du aber schon die Höchstgeschwindigkeit voll, die ist dann nur so, damit du dann nachher die Kartteile sammelst oder so. Kriegst du ja, wenn du immer wieder 100, 200 Münzen sammelst, kriegst du wieder neue Bauteile. Das heißt, du bist total wehrlos. Also da hatte ich wenigstens so auf dem GameCube noch das Gefühl, ich habe wenigstens, krieg ganz oft die Banane oder so, damit ich mich vor den anderen Panzern schützen kann oder die Leute so ein bisschen aufhalten, die hinter mir sind. Aber hier hast du wirklich das Gefühl, es ist halt auch pures Glück, ob du diese 3-Sterne-Wertung dann am Ende schaffst, weil du kannst immer irgendwie auch die Runden gleich fahren und immer gleich gut sein. Manchmal wirst du halt total zugekackt. Und dann ist es halt scheiße, wenn du dann plötzlich noch auf dem zweiten Platz landest, weil dann kannst du das im dritten Rennen schon wieder vergessen, deine 3-Sterne-Wertung.
Ja.
Und musst dann wieder von vorne anfangen. Für einen, der sich da wirklich so ein bisschen reinknien will in diesen Singleplayer-Modus, ist das halt einfach frustrierend.
Ja.
Und im Multiplayer geht das aber. Also da ist das irgendwie einfach nicht so schlimm von der Balance. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollten sie da irgendwie den Singleplayer schwieriger gestalten.
Aber das ist ja nicht schwierig, das ist ja unfair in dem
Sinne. Ja, ja, und da hat auch...
Ich meine ja vor allem dieses Chaos mit den Items und sowas und dass sich jedes Rennen ändern kann und so, das ist ja einer der Sachen, die den Reiz ausmachen von Mario Kart, aber eben nur im Multiplayer eigentlich.
Weil alle die gleichen
Möglichkeiten... Aber im Singleplayer ist es halt ein bisschen uncool. Ich weiß nicht, das letzte, was ich glaube ich recht lange gespielt hatte, war glaube ich dieses Sonic All-Stars Racing Transformed. Da war das glaube ich auch so eine ziemliche Strategie oder ob ich weiß gar nicht bei welchem anderen oder überhaupt bei vielen Rennspielen, die eine Gummiband-KI haben, bringt es wirklich meistens was, bis zum Ende und auf dem zweiten Platz zu sein, weil du kannst immer in den letzten 1-2 Kurven oder so den ersten noch überholen. Es kann dir aber viel öfters passieren, wenn du auf dem ersten Platz bist, dass dir in den letzten Runde noch einer reinfährt oder dass du irgendeinen Fehler machst und so.
Ja.
Bei Spielen ohne Extras eben, wie gesagt, dass einer noch versucht, dich zu überholen oder halt bei Spielen mit Extras, dass du dann plötzlich wieder noch irgendwie irgendeinen Superpanzer in die Fresse bekommst und wieder 3 Plätze durchgereicht wirst.
Jetzt meine ich bei dem Sonic All-Stars Racing Transform, soweit ich mich erinnere, gab es da auch nicht diese Superwaffe, diesen blauen Panzer zum Beispiel. Ja. Der einfach nur nervt. Der wird ja wirklich irgendwie vom Achtplatzierten oder so oder noch weiter hinten abgeschossen zum Erstplatzierten. Der haut zwar alle zwischendurch weg, wenn er sie trifft, was ja selten passiert, und trifft dann den Ersten, aber das bringt ja nur dem Zweiten und Dritten was, weil die können den noch überholen. Das hat mit dem Hinteren dann eigentlich gar nichts zu tun. Und deswegen finde ich die Waffe halt echt bescheuert. Obwohl man die diesmal ja tatsächlich abwehren kann.
Wollte ich gerade sagen, das ist eine Gegenwaffe, oder?
Ja, diese
Tröte oder was?
Ja, so eine fette Hupe. So. Die macht dann halt so einen kreisförmigen Schall, der auch Gegner dann weghaut oder Hindernisse. Die ganz cool ist, kommt auch nicht so oft. Aber es ist natürlich auch nochmal so ein Taktikfaktor, dass du die dann eine ganze Weile auch behältst, dann wenn du Erster bist. Aber wenn du dann Blitz abkriegst, so, naja, hast du natürlich auch Pech.
Mhm.
Aber es kann halt passieren. Ja, aber bei dem Sonic Racing hatte ich zum Beispiel eher das Gefühl, ich werde wirklich von der KI gefordert, irgendwie gut zu fahren.
Ja.
So, das Spiel hat es nachher ein bisschen übertrieben mit dem Schwierigkeitsgrad, da konntest du ja erstmal so 2 und 3 Sterne erreichen, dann wird nochmal so ein 4. Stern freigeschaltet, ja, dass du, also ist ja auch hardcore. Schön, ja. Und das Spiel hat auch zum Beispiel echt ganz coole Rennvariationen
Mission
präsentiert. Also. Genau, so Missionen mit diesen ganzen Drift-Herausforderungen und so, und das hat sich auch echt gut gefahren. Und sowas geht Mario Kart halt eigentlich voll ab. Und das finde ich schade, weil auch schon so Spiele wie New Super Mario Bros. U oder so da was vorgemacht haben, ja. Einfach für so ein Genre, wo du das noch nicht mal erwartest, halt so einen Herausforderungsmodus zu machen. Und dafür, dass diese Fortsetzung bei Nintendo in so großen Abständen immer kommen, ja, ist das genau, wie ich das ja bei Pikmin 3 schon gesagt habe. Das sind so Neuerungen, die schaffen andere Entwickler in einem Jahr.
Mhm.
Ja? Und deswegen bin ich da so ein bisschen einfach enttäuscht, so dass meine Begeisterung einfach nicht diese 5-Sterne-Wertung jetzt so gerechtfertigt hat. Obwohl das im Multiplayer, wie gesagt, wenn du nur diese Rennen fährst, auch online, das funktioniert alles so flüssig und dass du dir die Rennen selber zusammenstellen kannst und auch so Turniere, dass du wirklich alles beeinflussen kannst, ob du nur mit den Karts oder den Bikes fährst, ob du die Bewegungssteuerung nur nutzt oder eben alle Steuerungsarten, ob die Gegner dabei sind oder nicht, ob man Items nutzen will oder nicht, das macht's halt echt genial, denn so in der Hinsicht ist das natürlich irgendwie eine 5 von 5 so, aber so als Gesamtpaket bin ich da dann doch schon an den Knackpunkten halt so ein bisschen enttäuscht.
Und ich fand das auch so bezeichnend, dass in der Video-Review von Game Trailer sozusagen am Fazit so der Spruch kam, ja, das war wieder alles im Ganzen ein gutes Paket und so, aber für den nächsten Teil, da muss ich Nintendo dann doch schon was einfallen lassen, um uns wieder begeistern zu können. Was, glaube ich, so ein Motto ist, was man bei jedem der letzten 7 Mario Kart-Teile runterschreiben könnte. Was, glaube ich, die Teile immer gerettet hat, ist durch diese pro System nur ein Mario Kart-Regel, ist, dass der technische Fortschritt meistens immer legitimiert hat, dass ein neues Mario Kart da ist, ohne dass inhaltlich was geändert hat. Zum Beispiel das Mario Kart 7 auf dem 3DS war jetzt auch nicht so viel besser als das auf dem Gamecube, hatte natürlich jetzt hier diese Drachen und sowas und also diese Funktion, dass man da fliegen konnte. Aber der Hauptgag war natürlich so, cool, ich kann es jetzt auf dem 3DS spielen und die 3D-Effekte sind ja ganz süß, wenn ich so die Tinte im Gesicht habe oder sowas. Also und jetzt hast du mit Mario Kart 8 vor allem einfach sowas mit, dass du eine Hammer-Grafik hast, weil du eben endlich mal HD-Grafik hast in Mario Kart.
Obwohl ich sagen muss, so neuen Elemente eben, wie die Gleiter und die Unterwasserpassagen so aus Mario Kart 7, die ich da auch nur, ja, okay, ist irgendwie, das macht es, das variiert es ein bisschen, es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Du hast ja auch gerade bei den Gleitern dann auch mitunter ganz, ganz nette Geschicklichkeitspassagen, wo du halt noch so Sachen auswählen. Es spielt sich halt immer noch so ein Tick anders. Also es geht nie zu weit, das ist auch ganz cool, damit das nicht verwässert wird. Und genauso ist das mit diesen Gleiterpassagen, die dem Ganzen nochmal so einen kleinen Tick mehr Tiefe geben. Mhm. Und ich finde so in dieser puren Fahrmechanik ist Mario Kart halt wirklich schon, das ist so ein perfektes Äquivalent zu einem Mario Jump'n'Run. Weil das einfach so mit so ganz einfachen Elementen so eine Tiefe herstellt, dass du immer noch so irgendwie mehr Tempo rausholen kannst. Mhm. Oder dann da irgendwie taktisch fahren kannst, auch mit den Abkürzungen und so. Und das ist schon okay, aber ja, meine Güte, weißt du, also ich...
Das Lustige ist, es gibt jetzt keinen, finde ich, keinen technischen nächsten Schritt mehr. Egal, was die nächste Nintendo-Plattform ist, sie wird vielleicht dann irgendwie grafisch ein bisschen besser sein und so, aber das wird dann Mario Kart nicht mehr retten in dem Sinne. Also wir warten jetzt nicht mehr auf Mario Kart 9, was geil aussieht, weil wir haben jetzt schon das Mario, was geil aussieht.
Ja.
Und was dann?
Ja.
Und so schwierig ist es ja eigentlich nicht, ne? Also ich meine, klar, was auch irgendwie die
ich finde schon schwer, weil ich finde, Autorennspiele haben damit auch super Schwierigkeiten. Also auch so Forza und Gran Turismo und so.
Ja, aber tatsächlich sind ja
Rennspiele.
Ja, aber da finde ich halt immer ein bisschen das Problem, dass die dann versuchen auch so zwanghaft innovativ zu sein, ja. Was aber bei Rennspielen, das Genre, das Rad kannst du wirklich nicht mehr neu erfinden, ja.
Wobei Forza und Gran Turismo, die sind nicht zwanghaft innovativ.
Oft versuchen ja irgendwelche Spiele
noch mehr Millionen Teilen
bestellen. Ist aber auch genau das halt der einzige Schritt, den ein Rennspiel machen kann.
Ja, also ich meine, ich denke aber wie Fußballspiele oder so.
Need for Speed macht ja auch, versucht es immer wieder, aber irgendwie scheitert es ja dauernd. Ja. Anstatt endlich mal wieder ein neues Underground zu machen, was sich viele wünschen. Ja. Aber,
oder ein Pro-Street.
Aber da muss ich sagen,
aber bei Rennspielen ist es halt einfach so, ja, ich will halt einfach jetzt ein Mario Kart zum Beispiel auf der Wii U haben oder ich will jetzt ein Forza Horizon 2 auf der Xbox One haben, ich will ein Gran Turismo auf der PlayStation 4 haben, ich will halt einfach ein Rennspiel auf meiner neuen Konsole.
Ich möchte einen Drive Club.
Da ist es
ein Drive Club.
Wir wollen realistisch bleiben.
Bei Mario Kart natürlich total leicht. Das ist halt immer einfach dieses nur ein Mario Kart pro System.
Ja.
Ja, und das letzte für die Wii kam irgendwie 2006 raus oder so? Nee.
Krass, ja.
Und nee, 2008, glaube ich. So. Ja. 2008.
5 Jahre liegen auf jeden Fall dazwischen, ne? Habe ich dann gelesen.
Ja.
2009, 2008, wird schon
stimmen. Und das ist ja eigentlich eine Menge Zeit und deswegen habe ich auch geschrieben, dass es eigentlich ja so essentiell ist. So, du hast halt immer ein Mario Kart irgendwie im Haus und du nimmst dann natürlich das Neueste, weil es irgendwie am besten aussieht und sich wahrscheinlich auch am besten fährt und in diesem Falle trifft das halt auch beides zu, dann gibt es halt natürlich irgendwie subjektive Einschätzungen, wo sie die Strecken am geilsten oder wo ist das Balancing noch irgendwie halbwegs gelungen oder viele stehen ja auch auf dieses komische Stickerwackel für die Drift so, was ich halt völlig beknackt finde. Aber egal.
Das Coole an Mario Kart ist, und deswegen meine Eingangsfrage mit dem 5 von 5 und 4 von 5 und so, das ist ja alles gar nicht so wild und ernst gemeint, weil im Grunde das ja, du hast es ja super begründet und so, aber ich finde es halt zum Beispiel witzig, dass ich weiß, Mario, also wenn ich 100 Leute in einem Raum habe, werden davon 99 Spaß mit Mario Kart haben und einer von denen ist geistesgestört. Das ist, der kann keinen Spaß empfinden. Der ist ein trauriger Mensch. Aber zum Beispiel sowas wie Donkey Kong oder so, das weiß ich, wird von 100 Leuten nur vielleicht 50 oder 40 oder 60 gefallen, ja, oder 70, aber jedenfalls nicht jedem. So wie mir gefällt ja Donkey Kong auch gar nicht, weil das ist mir zu frustig, zu schwer, gibt halt so Gründe gegen, also, dass einem Donkey Kong nicht gefällt. Während wirklich so Mario Kart ist so eins, so wie Tetris oder wie Sports oder so. Jeder, der es in die Hand nimmt, versteht es schnell, hat Spaß damit. Selbst wenn du irgendwie gar nicht so gut fahren kannst, hast du vielleicht einfach nur Freude daran, den anderen das Rennen zu versauen, indem du die Extras benutzt. Aber es ist halt so ein Instant-Classic. Und da muss ich, als ich Mario Kart eben die Tests gesehen habe, auch so ein bisschen so an Bomberman denken. Also das Witzige ist ja, dass der grundlegende Spielspaß vom Bomberman eigentlich unkaputtbar ist.
Ja, klar.
Aber der ist schon so mit dem ersten Teil festgenagelt worden. Und das ist bei Mario Kart genauso. Der Spielspaß, den du jetzt bei Mario Kart 8 hast, der ist in seiner Grundstruktur schon in dem ersten Mario Kart auf dem Super Nintendo genauso da.
Aber
du ärgerst dich über dieselben Sachen. Und das Schwierige ist, wenn du einmal so eine Mehrspieler-Glücksformel gefunden hast, dass egal, was du daran änderst oder so, du kannst es fast gar nicht mehr verbessern.
Genau das ist ja der Punkt. Ja. So, deswegen meine ich ja auch so, diese grundlegende Fahrmechanik ist inzwischen eigentlich perfekt.
Ja.
So, du brauchst jetzt auch keine neuen Elemente mehr. Die müssen jetzt auch nicht auf Raketen in den Weltraum fliegen oder so. Ja, du hast halt diese Antigravitationsstangen. Das ist ganz nett, weil das auch optisch halt einfach interessant ist, weil das wirklich so schwindelerregende Kurse sind. Und eben diese Gleiter und Schiffsschrauben, was soll jetzt noch kommen? Ja, das ist auch total okay. Deswegen sage ich ja, so Rennspiele brauchen ja gar nicht diese großartige Innovation. Und so ein neues Mario Kart wird natürlich auch dadurch dann irgendwie reizvoll, dass es einfach auch neue Strecken hat. So, und viele alte. Aber da finde ich dann trotzdem so, wie gesagt, so das, da musst du dann einfach nur beim Gesamtpaket mal ein bisschen reinhauen oder so. Und vielleicht mal einfach mal versuchen mit dem, was ich halt auch nicht so verstanden habe, so, das ist halt ein Funracer, ja? Der macht doch einfach mal ein bisschen Faxen mit diesem Spiel, ja? Was weiß ich, so Mario Kart Fußball oder irgendwie so ein Blödsinn, ja? Hat's ja alles irgendwie schon. Also irgendwas, so überleg dir doch mal ein paar Spielmodi, wo das noch witzig ist. Ich meine, sie haben in anderen Teilen irgendwie jetzt, in Mario Kart 7 gab es noch diese Münzschlacht oder so, ja? Das muss ja nicht immer alles dann gleich genial sein oder so, oder funktioniert vielleicht nicht immer, ja? Aber denk dir doch mal was aus, so. Die Bombenschlacht gab es irgendwie in Mario Kart Double Dash oder so. Diese Missionen in Mario Kart DS, also wirklich mal. Das Paket ist halt einfach irgendwie nicht satt genug, finde ich, so für so eine 5 von 5. Also sagen wir mal, wenn wir so zwei Wertungen hätten, so ja, so für dieses Gesamtpaket und für diesen Multiplayer-Spaß, dann wäre der Multiplayer natürlich eine 5 von 5.
Ja.
Wie ich schon gesagt habe, das ist das, was du meinst. So. Das ist so zu 100% einfach vollendet.
Ich glaube, eigentlich für den Mehrspieler-Spaß. Wie gesagt, was auch eine Option wäre, wäre halt wirklich aus Mario Kart dieses Smash Brothers.
Das hatte ich auch schon, hatte ich ja schon vorher mal gesagt, aber inzwischen, naja, denke ich auch, dass das vielleicht die ganze Geschichte ein bisschen zu verbessern würde.
Weißt du, aber ich würde auch gerne mit Samus durch die
Gegend fahren. Ja, wenigstens andere Charaktere, ja, also wirklich, da sind jetzt 5 Babys auf der Strecke. Ja, wo ich dann denke, das ist einfach nur behindert.
Rosalinda
oder
was? Und die
Rosalinda heißt die, Rosalina heißt die, heißt die Prinzessin aus Mario Galaxy. So, die heiße Peach sozusagen. Und Rosa Gold Peach ist halt so eine Figur, die eigentlich auch aus Metall ist. Genauso wie der Metall Mario. Ja, aber dann hast du da so Lakito oder irgendwie alle möglichen, ne, die Koopas sind ja eigentlich noch ganz cool. Oder die Bowser Kids. Ne? So, aber anstatt mal so einen Gastcharakter, was weiß ich, wie Kirby oder so reinzunehmen, der wenigstens halbwegs reinpasst oder so. Ja, ein bisschen irgendwie auch so am Rande wenigstens so dieses die ganze Nintendo-Welt so ein bisschen abfeiern.
Ja, dann also, Pikmin oder
ja, würdest du schon... Oder irgendwie, ich fand es halt auch ganz interessant vom taktischen Faktor, dass bei Double Dash zum Beispiel es halt so Spezialwaffen gab für die Charaktere. Mhm. Ja, einfach, dass Bowser so einen riesigen Panzer hatte, der dann erstmal über das Feld rutscht und so. Und da macht man sich dann so ein bisschen Gedanken. Man kann das nicht nochmal irgendwie so großartig neu erfinden, sollte das auch nicht zu sehr variieren. Aber gerade dann hast du doch die Möglichkeiten, irgendwie das jetzt mal voll zu scheißen mit Content. Ja? Und ich gehe da persönlich hin und trete denen den Arsch, wenn die nicht einfach über DLC jetzt irgendwie weitere Strecken anbieten. Weil das ist einfach
schaffen sie es auch. Ja? Bei Mario Golf schaffen sie es auch.
Ja,
also,
ja ne, oder bei hier New Super Mario Bros. 2 für den 3DS. Ja. Also gibt es ja auch neue Level. So beim Wii U, ja doch, da gab es dieses Luigi-Ding. So, und das ist einfach brutal naheliegend, ja. Du hast dieses eine Mario Kart pro Generation, das ist jetzt halt einfach Online-DLC-Zeit irgendwie.
Ja.
Biete die alten Klassiker, die auch Leute dann vermissen, so überarbeite die
aber und bitte
die
an. Da kannst du kein gutes Gefühl bei Nintendo.
Nee, aber da kannst du alle halbe Jahr könntest du irgendwie 5 Strecken da hinschmeißen.
Ja.
Irgendwie. Gut, die wollen natürlich auch dann vernünftig durchdacht sein und optisch schön gestaltet. Sollen sie sich ruhig Zeit lassen. Aber das sind so Sachen, das könnten die jetzt machen. Dafür ist es einfach an der Zeit.
Ja.
Bei der Wii war das noch nicht so unbedingt, aber jetzt ist das so naheliegend.
Die könnten auch neue Charaktere anbieten, dass du eben zum Beispiel so mit Samus oder so fährst und dann legst du die aber vorher als Figur auf dein Wii U-Tablet. Weil du musst die kaufen, die Figur. Die gibst du dann als mit zum kleinen Card.
Wer weiß.
Ja, naja, aber auf jeden Fall Mario Kart, na klar, also man muss das haben.
Wie du schon sagst, also in der Überschrift, das sagt es ja schon fast, das ist völlig egal, was da für eine Wertung steht, weil es ist eigentlich so ein essentieller Kauf. Das ist so viel. Wenn man ein Nintendo-Gerät hat, dann hat man auf diesem Gerät auch immer das Mario.
Ja, eben. Also genau das meine ich halt damit. Ja. So. Letztendlich ist die Wertung ja auch egal, weißt du? Ich hätte ja auch irgendwie gar keine Wertung in den Test schreiben oder gar keinen Test schreiben können. Die Leute hätten es ja irgendwie trotzdem gekauft. Und zu Recht.
Gut, eigentlich das ist
Das ist ja das, was ich meinte, so am Anfang, du fängst dieses Spiel an und du weißt eigentlich, das wird richtig gut.
Ja.
Das wird dir ewig Spaß machen.
Ja, genau. So, das ist aber irgendwie voll das schwierige Schicksal, dem sich Nintendo fügen muss. Also ich meine, eigentlich jedes Spiel, was hauseigen aus Nintendo-Händen stammt, ist ja eigentlich immer so nahezu perfekt. Also was die Mechaniken angeht,
die Technik.
Und so, das ist halt einfach voll schwierig, das halt dann doch abzuziehen, wenn halt Content fehlt. Obwohl das Spiel eigentlich so perfekt ist. Also das ist so ganz, ganz schlimm. Man ist es schon so gewohnt. Also wenn ich jetzt irgendeinen Fehler machen würde, würde es gleich so die übelste Abstrafung geben.
Zum Beispiel, das ist halt auch dann immer so subjektiv, weil so ein Donkey Kong Country Tropical Freeze, das ist halt weniger perfekt. Mhm, ja. Es spielt sich halt schon gut und technisch ist auch alles sauber und so. Aber es hat halt auch so einen kleinen Mangel. Was weiß ich, dass Didi halt zum Beispiel eigentlich völlig die überflüssige Figur ist. So und das ist ja schon ein größerer Teil des Gameplays in der Hinsicht. Es hat mich aber halt einfach viel mehr begeistert. So, du hast dann viel mehr das Gefühl, oh boah, ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, das ist atmosphärisch so geil, das macht so viel Spaß irgendwie. So, während du bei Mario Kart hast, ja, ist so geil wie immer. Sieht halt echt super aus, so, aber ist so geil wie immer. Was ich aber übrigens noch mal anmerken wollte, weil wir das irgendwie letztes Mal hatten oder vorletztes Mal, mit dem Humor in Spielen.
Ja. Yeah.
Mhm. Und das ist halt so eine Sache, die bei Mario Kart jetzt wirklich echt oft schon aufkam, dass ich wirklich scheinbar lachen musste, gerade in diesen Highlights-Videos.
Hast du das Slow-Motion-Video gesehen, was wir gepostet haben?
Nee, hast nicht.
Also weil das war, musst du dir halt noch im Nachhinein angucken, das ist auch schon, aber das spielen andere und es ist schon so lustig, einfach nur ganz langsam mit einer coolen
Musik. Aber diese Slow-Motion-Funktion, ich glaube, lieber Alexander, da bist du, glaube ich, dich auch drin verlieben, so als Filmfan, das ist einfach zu geil. Das ist so wirklich so Zack Snyder oder Matrix-Dinger, mit diesem so beschleunigtes Rennen sofort in so eine Superzeitlupe aufzuschalten. Ja, das ist ja einfach nicht nur so ein bisschen langsamer.
Das generiert ja automatisch oder so.
Nee, die Highlights werden nur automatisch generiert, so dass er irgendwie so Szenen rausnimmt, wo du so einen Stunt gemacht hast oder so. Oft halt auch so ein bisschen langweilige Sachen, aber oft dann auch eben diese Item-Wurf-Treffer-Geschichten und so. Die sehen halt teilweise einfach so absurd aus, weil du dann erst diese Animationen so richtig mitkriegst.
Ja,
und und teilweise auch wirklich so epische Szenen hast. Da hast du echt Bock, gleich so einen Trailer zu schneiden, zu spielen und einfach so mit harter Musik zu unterlegen oder so. Aus Herr der Ringe oder was weiß ich. Aber das kommt schon echt geil. Aber auch da, ja, da hat Nintendo irgendwie so eine ganz coole Idee. Und die wird einfach nicht richtig ausgearbeitet. So dachte ich mir, du kannst halt die Replays, kannst du dir auch komplett angucken, aber normalerweise ist das bloß dieses kurze Highlight-Video. Kannst du aber nicht großartig bearbeiten, ja? Nicht irgendwie die Kamera mal schwenken oder so oder die Perspektive wechseln. Du hast halt in jeder Runde, an jeder Stelle die gleiche Perspektive. Ja, und deswegen kannst du dann auch diese Item-Treffer-Geschichten nicht selber gestalten oder so, ja? Oder mal Momente rausnehmen, wo halt gerade das pure Chaos herrscht. Und das ist eigentlich schade, weil da wäre, glaube ich, auch wieder echt viel, viel geiles Kreativpotenzial drin gewesen.
Mhm.
Fürs Miiverse oder für YouTube, was weiß ich. Und dann sind sie halt wieder nur den halben Weg gegangen. Ich glaube auch inzwischen, dass das, wie gesagt, Nintendo halt auch wirklich schwer fällt oder für sie halt ein ungewohnter Aufwand ist, diese Art von Spielen, so HD-Spiele, auch in der Pracht halt zu gestalten und dann eben technisch und spielerisch so perfekt zu polieren, sodass die dann halt an anderen Stellen gar keine Zeit mehr für gewisse Sachen haben. So sagen wir jetzt mal den ganzen Content für die Ballonschlacht und sowas alles.
Wobei es eben gut ist, dass sie eben sich dann die Zeit nehmen, um das
zu machen. Das auf jeden Fall. Ne? Ja. Aber das ist dann eben schade, dass du merkst, dass du da so ein bisschen straucheln scheinbar.
Es gibt auch selten ein Nintendo-Spiel, was du reinlegst und dann kommt erstmal so Update gefunden.
Update, ja. Es gab es erst im Nachhinein irgendwann mal. Jedenfalls bei Super Mario Galaxy 2, glaube ich, war das aber der Wino. Aber das ist schon ewig her. Das haben die ja auch schon selber gesagt. Nintendo hat irgendwann vor anderthalb Jahren, also wo dann wirklich so diese übelste Flaute, eigentlich die es jetzt schon wieder so gibt fast, bei Nintendo gab, nee, war noch schlimmer. Da haben sie gesagt, die haben nicht damit gerechnet, dass...
Feines Messerchen.
Die haben nicht damit gerechnet, dass die Entwicklung so lange dauert halt jetzt auf HD und sowas. Und deswegen,
also nur falls die User übrigens nicht verstanden haben, worauf Alex gerade hinaus, weil ich habe ihm gerade den Mund gepisst. Und
Feines Messerchen. Nee, der Johannes, der feine Herr, hat sich erstmal seine Flasche staatlich Fachinger aus der Flasche aus der
Tasche. Aber ist aber nur ein Leitungsberger drum.
Ach so, oh Gott. Aber die Flasche macht so viel.
Die Flasche sieht immer extrem nach Weißwein aus, ne?
Ja.
Schon übel. Naja, egal. Entschuldige, das gehört.
Ja, bitte. Ich war schon fertig.
Ja, aber es ist ja auch zum Beispiel eben nicht so typisch Nintendo, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast eine PlayStation 4 und du legst da jetzt einen Wolfenstein The New Order, ja?
Das 7 erste, Gigabyte-Patch.
Ja.
Und 5 Gigabyte-Patch auf der PlayStation 4.
Was, ein 7 Gigabyte-Patch?
Ja, schön, von auf der One 7.
Bei mir waren es 5. Und du kannst natürlich, ich habe es auch einfach angefangen zu spielen ohne den Patch.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, was der machen soll, weil es ist ja nicht mal, es hat ja nicht mal mehr Spielerteil. Also normalerweise ist ja meistens der Mehrspieler-Part der mal der Hauptverdächtige ist für Patches, ja, weil da irgendwelche Balancing-Sachen oder Netcodes nochmal gefixt werden
müssen. Oder fiese Speicherbugs.
Ja, aber das war bei dem nicht so. Und da habe ich mich auch wieder nicht schlecht gestaunt, weil ich dachte, so Update, klar, sind so 50 Megabyte, aber so irgendwie 5 Gigabyte.
Da erwähne ich nur nochmal, dass die komplette Installation und Download-Installation von Mario Kart 4 Gigabyte.
Ja.
Oder ein bisschen über 4 Gigabyte.
Nee, ist ja Mario.
Aber gut,
3D World ist auch next so ein kleiner, auf wie 2 oder 3 Gigabyte. Ja. Also
gut komprimiert
wahrscheinlich. Das Verhältnis Spielspaß zu Megabyte ist bei Nintendo umgeschlagen. Ja. Nee, wollt ihr was wissen zu Wolfenstein?
Ja, gerne. Auf jeden Fall, weil ich eigentlich doch ein bisschen Bock hatte auf das Spiel, aber irgendwie.
Also die Frage ist halt, wie viel Bock du hast halt auf wirklich ein sehr angestaubtes Spielprinzip eines recht linearen Shooters.
Hätte ich mal wieder Lust
drauf. Ja, das ist so die Sache, ja, die mir das so ein bisschen schwer macht. Also
obwohl ich ja auch Call of Duty spiele.
Die Geschichte kennt ihr ja vermutlich irgendwie so, dass du bist ja wieder dieser VJ Blazkowicz oder so, den man auch in dem letzten Teil war.
Nach meinem Nebenbild geschaut.
Du kämpfst ja immer gegen das Regime. So heißt das da immer jetzt. Also da wird gar nicht von Nazis oder Deutschland gesprochen, sondern immer von dem Regime. Und du bist dann 1946, fliegst du dann da in der Zeitlinie dauert der Hitler ein bisschen länger, fliegst du da so einen Angriff auf eine von den Festungen von dem Regime. Das ist sozusagen so der Tutorial-Level. Erst mit Flugzeugen, dann landest du da so an so einem Beach und dann sind da so ein Roboter.
Du musst plötzlich Kartrennen fahren.
Nee. Das ist alles nur so, dass du da halt gefangen genommen wirst und dann fließt und dann kriegst du einen Schlag auf den Kopf und dann bist du erstmal 16 Jahre lang irgendwie so ein bisschen neben dir im Koma und bist in so einer Art
verdammt harter Schlag
in so einer Art Nervenheilanstalt, wo du da dann 16 Jahre so quasi in so einem Rollstuhl sammern sitzt und irgendwie immer nur so guckst, was um dich herum passiert. Das wird dann so ganz schnell erzählt und natürlich in der ganzen Zeit verlierst du nicht ein Gramm Muskelmasse. Ja, sehr unrealistisch, aber gut. Und
durch schiere Willenskraft hat er dann den Muskeln aufgepumpt.
Dann soll diese Nervenheilanstalt wird dann von den Regime-Leuten gesäubert und wird dann aufgelöst und in dem Moment wirst du dann plötzlich, besinnst du dich dann wieder deine alten Fähigkeiten und rammst dem nächsten Regime-Nazi dann erstmal dein Messer in den Hals und fließt mit einer von der...
Machen Ego-Shooter auch zu gerne, ne? So ein Messer in den Hals.
Das macht das Spiel andauernd. Also,
ja, das ist wahrscheinlich schon, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, an Ego-Shooter, dann siehst du das zwischen ganz viel. So bei Killzone war das zumindest im ersten Trailer auch schon so. Und,
so, das ist die Ausgangslage. Die Ausgangslage ist, dass sozusagen Nazi-Deutschland oder das Regime den Krieg gewonnen hat, weil sie als erste die Atombombe hatten und jetzt die ganze Welt...
ja, so gewinnt man halt Kriege eben, mit Atombomben.
Die ganze Welt quasi erobert haben und es gibt keinen Widerstand mehr. Und deswegen ist deine Aufgabe jetzt erstmal als Blazkowicz den Widerstand zu befreien. Der ist nämlich in Berlin, in der Nähe von Berlin, in so einem großen Lager. Und das ist so dein erster Einsatz und dann, wenn du die Widerstandsleute befreit hast, dann gehst du dann halt so langsam auf den Kampf gegen den General Totenkopf, der so dein Hauptgegenspieler ist. Das ist alles so ja, ziemlich viel Blabla. Und du ballerst dich dann da eben so durch ein Setting, was so halbwegs unverbraucht ist, weil dadurch, dass es in den 60er Jahren spielt, hast du schon so ein bisschen modernere Autos, das hat nicht so diese Standard-Zweiter-Weltkrieg-Scheiß, sondern alles so ein bisschen moderner und bunter und die Nazis haben natürlich so eine Art, so sehr viel so Max und sowas, so ein bisschen so Cyberpunk-mäßig, so die haben ja diese Roboterhunde und auch so ein bisschen größere Max, wo du dann erst so Lüftungssachen wegschießen musst und sowas.
Geht eher eine Steampunk-Richtung.
Ja, das ist so alles ganz nett. Aber es läuft auch flüssig, also zumindest auf der PS4-Version, die ich gespielt habe, ist halt so wirklich, würde ich sagen, 60 Frames. Aber es ist in keinster Weise irgendwann so richtig doll beeindruckend. Die sieht halt ganz gut aus. In den Zwischensequenzen besser, weil da die Charaktermodelle besser aussehen. Im wirklichen Spiel hast du dieses Problem. Es ist ja diese It 5 Tech Engine. Und das ist ja, hatten wir ja schon drüber gesprochen, ja auch die Rage angefeuert hat. Und Rage wirkt ja irgendwie ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen grob herangezoomt. Also die Gegner in Rage und so, auch die normalen, die wirken immer sehr groß und sehr, sehr nah und die kommen immer sehr nah auf dich zugerannt und sowas. Mhm. Und Wolfenstein ist wieder so ein normaler Shooter, wo die Gegner alle wieder so relativ weit weg sind und klein sind und du ballerst die schon, also du brauchst auch nicht über Kimme und Korn schießen, so dieses typische Call of Duty, dieses Anploppen.
Kann man das nicht oder braucht man das nicht?
Man braucht es nicht, man kann es, okay. Man braucht es aber nicht, weil das normale Fadenkreuz ja schon so präzise ist, dass man damit auch alles wegballert.
Also arkadiger.
Ne, da, aber da, das muss man erstmal wieder reinkriegen. Ne? Als ich Half-Life 2 gespielt habe, dachte ich auch, oh, hier ist ja gar nichts mit anvisieren.
Ja,
also, das hat man jetzt so drin, aus Third- und First-Person-Shootern irgendwie.
Das ist auch kein Deckungsfeature in dem Sinne. Du kannst dich zwar lehnen und so, aber du kannst halt nicht automatisch in Deckung gehen. Du musst halt irgendwie schon nicht hinter was verbücken oder so. Da hast du natürlich so ein bisschen so zerschießbare Objekte, so Wände und sowas.
Tschechische Objekte.
Das ist übrigens eine von den Stärken des Spiels, finde ich, was immer cool kommt, wenn du zum Beispiel so, du bist ja oft auch so mal in Gebäuden drin und dann hast du so 6, 7, 8 Typen, die auf dich zurennen und ballern und um dich versuchen, dich einzuflankieren und sowas. Dass immer sehr viele Partikel um dich rumfliegen und so. Weil zum Beispiel dann ballern die auf die Holztische vor dir und dann fliegen diese. Das hatte Max Payne 3 irgendwie auch schon so.
Das hatte schon cool. Max Payne 1.
Ja, dieses. Zum Teil, das finde ich ganz cool, dass man so das in Deckung ist, Bock. Aber sich trotzdem wie in so einem John Woo Film fühlt, weil überall um dich herum so Schrapnelle und sowas.
Taubenteile fliegen.
Ja, das stimmt. Das ist schon ganz cool. Was nicht so cool ist, ist, dass wir meiner Meinung nach irgendwie es nicht geschafft haben, so diese, also ich fand zum Beispiel bei Rage die KI ziemlich gut und auch so dieses Verhalten der Figuren, wenn sie getroffen werden, wie sie auf dich zutaumeln und sowas, das fehlt in dem Spiel alles so ein bisschen. Die KI ist relativ blöd, ich habe die schon oft erlebt, wie Wachen dann plötzlich so vor mir standen mit dem Gewehr in meine Richtung, aber nicht geschossen haben und sowas. Und wenn sie geschossen haben, wie gesagt, dann waren es alles nicht so sehr clever. Und auch der Wumms der Waffen, der ist mir ein bisschen zu schwach. Also du hast so dieses Gefühl, auch Maschinengewehre und so, die bringen zwar die Leute schnell um, also nicht so wie Gears of War, so irgendwie so 30 Schüsse und dann fällt der um, aber sie haben trotzdem keinen wirklichen Impact. Und bei mir scheint auch so ein bisschen, das Spiel unterstützt ja so DTS, HD, und ich habe ja zu Hause so ein Raumklang-Scheiß hier 6.1 System, und da ist das ist irgendwie ganz schlecht gemischt. Das kommt irgendwie nicht so ganz richtig hin. Du hörst so, er selber kommentiert ja manchmal was, das ist viel zu leise. Deine eigenen Waffengeräusche sind viel zu leise. Die Waffengeräusche von anderen sind viel zu laut. Also das klingt nicht so gut.
Sowas kann echt auf den Sack gehen, ne? So eine schlechte Abmischung. Muss ich wirklich sagen.
Das ist auch komisch, weil das kann jetzt keine Raketenwissenschaft sein.
Irgendwie nicht.
Nee,
Also vor allem, wenn es beim ersten Spiel schon auffällt.
Ja, bei schlecht abgestimmten Sound fällt mir auch immer wieder Thief ein. Das war auch so miserabel abgestimmt.
Ja, und auf Kopfhörern eine noch schlimmere Katastrophe. Das kann doch alles nicht so schwer sein.
Der kann man nicht hier in der Reine hören, also ehrlich.
Ja.
Am geilsten ist es noch, wenn die Musik so laut ist und dann der Text, der gesprochen wird, so total leise.
Ja. Was eine ganz seltsame Sache ist bei Wolfenstein, ist dieses komische Health-System, was so wieder so ein bisschen so ist, wir versuchen es allen recht zu machen. Es ist ja so, dass du Medpacks und so aufnehmen musst, um deine Energie, du hast ja 100% Lebensenergie, und wenn die auf 20 fällt, also alles, was unter 20 ist, regeneriert sich automatisch wieder. Das heißt also, du kannst...
Das aber schon früher mal.
Ja, ich glaube bei 4 oder ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, was auch so ein
ich
bisschen...
Ich weiß es
auch
nicht mehr so genau. Ich finde es aber einen guten Kompromiss.
Ja, genau. Also du kannst sozusagen, wenn du so kurz bevor du tot bist, nochmal schaffst, in Deckung zu gehen und so, immer 20%, also einen kleinen Balken regenerieren. Und darüber hinaus, um auf 100 zu kommen, musst du halt die Sachen aufnehmen. Und wenn du mehr Sachen aufnimmst, also wenn du schon 100 hast und du nimmst dein Healthpack auf, dann erweiterst du kurz so auf 120, das geht dann aber wieder zurück. Das ist ja nur so temporär, so ein Health-Boost. Und bisher geht das schon ganz gut. Was auch nervig ist, finde ich, da kann man sich auch wieder drüber streiten, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut. Ich finde es eher nervig, ist, wenn man Munition nicht automatisch aufnimmt, sondern wenn man immer so quasi rumballert und dann muss man wieder so mit dem Blick nach unten erstmal alle Leichen absuchen und dann wieder einsammeln. Das
kommt halt ganz auf die grundlegende Shooter-Mechanik an, ne? Also sagen wir mal sowas wie The Last of Us, ist das cool? Oder bei Uncharted geht das eigentlich auch noch, weil du das so im Vorbeilaufen machen kannst. So. Aber in so schnellen Shootern, die auch so ein bisschen Retro-Feel haben, finde ich das dann eher uncool.
Ja, ist auch nicht so im Vorbeilaufen, weil meistens halt, du bist halt in recht großen Arealen unterwegs und musst dann viel hin und her rennen und bist dann so in so einer Kampfsituation, wo so die dauert so 15 Minuten und da bewegst du dich ganz schön viel. Und erst danach hast du eigentlich die Zeit, musst wieder den Raum ablatschen. Du hast wieder so dieses typische, wie bei Bioshock so ein bisschen, dieses so erst bluten, dann looten. dieses wirklich erst kämpfen und dann trotzdem wieder den ganzen Raum abklappern. Dann gibt's ja noch versteckte Items und so. Wobei dir die zumindest, wenn du ein bestimmtes Perk hast, auf der Karte angezeigt werden, das finde ich ganz praktisch, aber dieses wieder so, alle andauernd wieder so auf Quadrat bei der PlayStation drücken, um alles einzusammeln.
Bisher in Diablo 2. Ja. Wenn es Anzeigen, wo alle sind, klick, 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 klick.
Ja, das ist irgendwie gut bei Diablo 3 und sowas. Da gibt's ja auch ziemlich viele Spiele. Ist ja, das wird alles, also, die Items werden, musst du noch selber aufsammeln, aber zum Beispiel Gold wird automatisch eingesammelt. Was früher auch nicht so der Fall war. Und das ist schon sehr praktisch. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass so Munition gerne wie beim Mass Effect eingesammelt wird automatisch. Indem du einfach rüberläufst. Weißt du, ich will sie da haben, ich brauch nicht jedes Mal klicken.
Ja, wie gesagt, es muss halt zum Spiel passen.
Ja.
Also ich bin auch glaubwürdigkeit.
Ich habe mich gerade total gewundert, weil ich nur den ersten Teil gespielt habe, da gab es ja gar keine Munition an.
Ja, aber wenn du viel Thief spielst, hast du einen Wasserpfeil oder sowas. Weißt du, in Spielen finde ich, wo man wirklich sehr wenig und gezielt arbeitet, sowas auch wie Hitman, das ist schon besser. Aber wo man sehr viel ballert, finde ich, könnte man die ruhig automatisch aufnehmen.
Ja. Ja, jetzt gerade auch in Ego-Shootern ist das irgendwie so ein bisschen.
Ich habe bloß das Gefühl, als ich das Spiel so gespielt habe, und ich werde jetzt hoffentlich, ich weiß nicht, ob ich es bis zum Test am Dienstag durchgespielt habe, weil es soll ja wirklich teilweise 15 Stunden lang sein, also mal abwarten, mal gucken.
Gute Länge.
Vielleicht ist das aber auch schon so mit eingepreisten zweimal durchspielen. Du hast ja in dem Spiel so ab und zu so Entscheidungen, die du treffen musst, wo dann so minimale Änderungen, glaube ich, im Spielverlauf gibt. Aber es ist halt, es fühlt sich so sehr oldschoolig an. Und das meine ich nicht auf eine gute Art. Mhm. Weil ich weiß nicht genau, ich habe es ja auch schon so, ich meine, man sieht ja bei uns auf der Seite, es gibt ja diese Top-Games-Liste rechts, die generiert sich ja aus der Zahl der Aufrufe auf die News zu dem jeweiligen Spiel. Das heißt also, Spiele, die bei uns oft in den News sind und oft angeklickt werden, sind da ganz vorne. Und da sind im Moment Spiele eben so wie...
Das ist aber auch nicht so richtig transparent, ne? Wenn es halt mehr News zu einem Spiel gibt, so ein...
Ja, aber wenn es mehr News gibt, dann heißt es meistens auch, dass dieses Spiel sozusagen interessanter ist. Und wenn das Spiel nicht interessant ist und es gibt viele News, aber die klickt keiner an, dann ist der Faktor halt auch weg. Also das ist schon meistens sozusagen ist so wie so ein Buzzfeed. So, es ist ein guter Indikator für, was interessiert die Leute gerade.
Was ist denn Buzzfeed?
Ja, ist egal. Guck mal nachher nach dem Podcast. nee, und da ist zum Beispiel Wolfenstein gar nicht drin. Bei uns in der Top 10. Also da sind Spiele drin wie Mario Kart 8 jetzt oder sonst was und so kurz vor Release finde ich das schon ziemlich erstaunlich. Und
habe ich mir aber auch fast gedacht, also.
Das liegt garantiert an Watch Dogs und daran, dass keiner alt genug ist, um Wolfenstein wirklich noch von Pika aufzugehen.
Ja, ich glaube, es gab ja zwischendurch auch wieder Wolfenstein. Es ist ja nicht so, dass es jetzt der letzte Teil auf dem Super Nintendo war, aber es ist so, irgendwie braucht es halt vielleicht auch keiner. Oder zumindest wenn dann so. Also eher in die Richtung, dass das irgendwie einen anderen Schritt geht. Ist es lustig?
Ja, und es ist überhaupt, ist überhaupt nicht lustig.
Also will lustig sein.
Eher, also weil du einfach Humor in Spielen nicht magst,
Weil ich schon so frei bin.
Oder weil es halt ernst sein will doch.
Nee, also bis jetzt habe ich nicht viel zu lachen gehabt. Also das ist im Gegenteil. Sie versuchen ja auch wieder so ein bisschen den Nationalsozialismus und sowas natürlich in seiner ganzen schonungslosen Härte zu zeigen. Also dort werden dann wieder Unschuldige umgebracht und sowas und die Nazis sind dann wieder da hast du nicht viel zu lachen. Und es gibt natürlich auch eine Szene am Anfang, die erinnert so ein bisschen an GTA 5 oder so, wo du dann so einen deutschen Soldaten gefangen genommen hast und dem willst du dann Informationen entlocken und dann musst du erstmal so in so einem kleinen Raum so drei Teile zusammensuchen, so irgendwie eine Schutzmaske, so eine Art schlechter Umhang, weißt du, und eine Kettensäge. Und dann wirst du weggeblendet, wenn du die dann so fragst mit der Kettensäge. Also ist ziemlich klar, erst drohst du ihm an, irgendwie ihm dann den Kopf abzusägen und dann erzählt er dir was und danach ist klar, dass du ihm dann trotzdem den Kopf absägst oder so.
Total cool.
Also ich meine, das ist nicht so Trevor-mäßig, wo man so drüber lachen kann, sondern das ist einfach, es wird auch nicht gezeigt, wird so weggeblendet oder.
Dann haben mir die Trailer aber auch voll das falsche Bild von dem Spiel vermittelt. Also die war ja so ironisch.
Vielleicht kommt der lustige Teil noch. Aber ich meine, du hast auch am Anfang so eine Szene, wo du dann gefangen genommen worden bist und dieser Totenkopf fällt dann so zwei Leute von dir aus deinem sozusagen Squad so am Boden und sagst so, ja, ich finde die Augen geil, ich will von einem die Augen haben. Und du sollst entscheiden, indem wen du von den beiden anguckst, der wird dann sofort auseinandergeschnitten. Und das siehst du auch nicht. Also das ist gar nicht so brutal. Hm. Aber das ist halt
Kopfkino.
Auch so, ja, Kopfkino und das ist halt so, weißt du, geil, du suchst jetzt einen aus, der jetzt gleich stirbt. Das ist so, weiß ich nicht, wie man daraus so eine Pointe machen soll. So.
Ja. Ich meine, es ist ja auch, also Brutalität im Spiel und so, ja, ist ja alles, wie gesagt, kann Freiheit der Kunst sein, aber ich finde es halt nur merkwürdig, dass die Vermarktung irgendwie anders gelaufen ist und dann eigentlich das Spiel doch gar nicht so selbstironisch ist, wie sie es dargestellt hat.
Also das ist, wahrscheinlich haben die sich irgendwie gedacht, dass das witzig ist oder so, ich weiß auch nicht. Also, weil allein das Szenario ist ja an sich schon ein bisschen absurd, ja, also so, dass die Nazis einen Krieg gewonnen haben und so Max bauen und so einen Scheiß. Ja, das hat er schon so einen Witz in sich.
Dann müsste man halt vielleicht auch nicht
so ganz rüberkommt, denn dann sollte das wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Splatter-Trash sein. So,
vielleicht bin ich
Splattert es denn jetzt an der deutschen Version auch trotzdem noch? Kann man
ja.
Leute
zerschießen? Ja, aber wird auch Kopf abgeschossen und so. Aber es gibt nicht mehr so eine Ragdoll-Sache. Also wenn jemand am Boden liegt, kannst du ihm nicht Gesicht wegschießen, so wie bei Soldier of Fortune oder so, sondern
schade.
Es gibt so Zwischensequenzen, so eine Momente.
Das würde ich sofort machen, wenn eine Leiche aussieht wie du.
Vielleicht bin ich auch der Falsche, um den Humorgehalt zu beurteilen, aber es ist halt so, wenn du so versuchst, den Nationalsozialismus oder überhaupt die Nazis eben so halbwegs glaubwürdig darzustellen oder halt so in dieser Hollywood-Version, dass halt alle Nazis halt die Oberbösen sind und alles immer nur Superverbrecher, und dann wird
dabei haben die schon die richtige Einstellung.
Nein, auf keinen Fall, das weißt du, aber dann willst du das halt so zeigen in so einem Spiel und du kriegst daraus keine, das wird halt nicht lustig. Also du kriegst die Kurve nicht so richtig. Du kannst diese Kurve über so absurde Sachen bekommen halt, wie eben diese Gegner, die du hast und sowas und zum Beispiel auch, was ich immer witzig finde, aber das ist glaube ich unfreiwilliger Humor, ist immer dieses komische, was Call of Duty eingeführt hat, dass die gegnerischen KI-Soldaten dir immer erzählen, was sie gerade machen, ja. Also bei Call of Duty war es ja früher immer eher so, dass deine eigenen Kameraden immer gesagt haben, Achtung, Beschuss von hinter den Mülltonnen. Also immer dieses so ein bisschen so als Hilfe, so nach dem Motto, woher kommen die Gegner oder so. Und jetzt, das bei Wolfenstein sagen die Gegner immer, ich muss meine Position wechseln und meine Munition ist alle. Und ich denke mir immer so, dass ich musste da so an Ich und Verbesserlich 2 denken, wo der Gnu irgendwie auch versucht hat, diese Gwyneth Paltrow Lookalike irgendwie zu überführen und sagt dann so, okay, jetzt Froststrahl an. Und sie ihn dann einfach vorher bewusstlos schlägt und sagt so, Regel Nummer 1 ist, sagen sie nie vorher an, was sie machen wollen, ja. Und genauso sind die Soldaten bei Wolfenstein, die erzählen dir immer so, ich ändere jetzt meine Position, ich verlasse meine Deckung, ja. Wenn es dir zuvorkommt, dass sie so mit offenen Karten spielen.
Das wirkt aber halt dumm, ne?
Ja.
Also genauso wie dann halt solche Hardcore-Szenen halt auch irgendwie plump sind, ne? Wo man dann wieder sich immer fragt, also wenn das Spiel jetzt auch ernst sein will, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das trotzdem intelligenter zu verarbeiten, dieses Szenario, ne?
Oder dann wenigstens lustiger.
Also oder halt richtig auf die Schippe nehmen, das ist auch okay. Dann glaube ich eher, also mich zum Beispiel stört das gar nicht irgendwie, dass da keine Nazi-Symbolik so richtig drin ist, wenn es denn so ist, wie sie es jetzt gemacht haben, so das ist das Regime. Die Symbole sehen halt anders aus. Du weißt aber trotzdem, das ist halt so ein Nazi-Vergleich. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich richtige Nazis dann haben wollte, wenn das schon wieder so absonderlich wird. So genauso wie bei Iron Sky oder so. Das reizt mich irgendwie überhaupt nicht.
Ja.
Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich da so Moralapostel bin und finde, man kann das nicht so ins Lächerliche ziehen. So, ich finde das dann halt einfach, in dem Moment kommt mir das fremdartig vor, weil die Geschichte ist für uns halt so nah dran, dass du irgendwie genau weißt, na, so war es nicht. Ist ja ganz klar. Und dann, also mir kommt das dann einfach komisch vor und dann finde ich aber das mit solchen Alternativen irgendwie geiler. Aber wenn man es dann wirklich ernst macht, dann muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, wie man es rüberbringt. Aber das ist bei einem Shooter dann halt auch schon wieder schwierig.
Also ich finde das immer besser, wenn das, was in Deutschland nicht möglich ist, aber wenn diese Nazi-Symbole, wenn man schon glaubt, man muss jetzt ein Spiel machen wie Wolfenstein, dann finde ich, wirkt es immer ein bisschen authentischer, wenn man halt wirklich die Hakenkreuze und sowas sieht, weil das ist so wie bei Uncharted, wo man dieses alte U-Boot findet im ersten Teil aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja?
Und so, wenn das einfach authentischer aussieht.
Okay,
wenn das gehört nur mal dazu.
Wenn das so Anspielungen sind, ist ja bei Indiana Jones auch so. Das ist ja gut, ne, klar.
Genau, bei South Park.
Würde ich mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, so weil auch in Indiana Jones, na klar, so war es nicht.
Nee, natürlich nicht, aber es geht ja nur darum, dass das dann so ein bisschen authentischer wirkt. Ja. Das ist so wie wenn du so ein Call of Duty Level in Berlin hast, ja, und dann gab es ja nur 2-3 Mal schon. Einmal bei World at War irgendwie im Zweiten Weltkrieg, wo du irgendwie den Reichstag irgendwie erobern musst, und dann gab es ja auch nach Hamburg war das dieser eine Level bei Modern Warfare. Und ich will das dann auch wiedererkennen, als jemand, der weiß, wie Berlin aussieht, und das sieht dann halt kacke aus, wenn es nicht so aussieht. Also
das ist richtig, mit so Noten ist das tatsächlich auch cool, aber wenn jetzt so zum Beispiel so ein Spiel wie das einfach so absurd darauf konstruiert ist und du dann die ganze Symbolik halt änderst, aber jeder weiß trotzdem, naja, okay, das ist jetzt an den Nazis irgendwie angelehnt, dann passt das für mich trotzdem. So, dann hat es einfach für mich die gleiche Atmosphäre oder vielleicht sogar eine bessere, so, weil ich mich dann da noch mehr reinversetzen kann. Anders ist es dann bei so Spielen wie auch Kommandos oder so, ja?
Ja.
Oder halt wirklich ja einfach, das ist ja auch so vom, das ist ja nicht irgendwie dumm und auch von dem, wie es so die Welt darstellt, relativ realistisch, oder weißt
weil
du
halt, Fahrzeug und
du kämpfst jetzt halt gegen die Nazis einfach und sabotierst die, so, das ist halt auch vom Spielprinzip noch recht anspruchsvoll, von daher Da wird ja nichts ins Lächerliche gezogen oder so. Und das ist dann mal wichtig. Ja, oder eben bei so Seitennoten.
Ich finde aber halt auch grundsätzlich immer erstmal der Gedanke, das Spiel soll da halt da bleiben und nicht irgendwie an irgendwelchen Grenzen halt zensiert werden.
Ja, aber
und
wie gesagt, aber das ist so bei South Park ist sozusagen, ist es ja sozusagen nur die Grundlage für so einen netten Nazi-Witz. Und das sind ja alles keine sehr, sehr wichtigen Anliegen. Also dieses Spiel will ja nicht wirklich was über den Nazi.
Eben, meine ich ja. Aber deswegen, wenn ich
es deswegen ist es mir jetzt erstmal so als Spieler, ist es mir im Grunde dann egal. Ich würde es ein bisschen authentischer finden, wenn es echte Symbole wären. Aber wie gesagt, wir wissen ja nur, dass es da in Deutschland immer noch dieses Problem gibt mit Spielen und Kultur und Ähnlichem. Es ist mir im Grunde, wie gesagt, dann ehrlich gesagt auch scheißegal, weil ich weiß ganz genau, wenn da jetzt echte Hakenkreuze wären, dann würde es mir jetzt auch nicht mehr Spaß machen.
Ja, genau. Also ich beharre ja auch nicht drauf oder so, aber es ist halt einfach dieses Grundprinzip, es macht dann halt irgendwie gewisserweise halt kaputt, vor allem halt eben in Spielen, die vielleicht auch was vermitteln wollen. Ja. Und dann ist aber immer halt das Hakenkreuz, also
wobei ich nicht das, da das, halt. Das möchte ich ja sehen, das Spiel, halt was mir so da was vermitteln will. Also,
nee, aber nee, wie du sagst halt, dass man bei Uncharted wohl ein Nazi-Gebot findet oder so. Das... Ich weiß nicht, wurde das dann wieder
durchgeführt? Jeremy will dir was über Nationalsozialismus.
Ach so, nee. Du hast gesagt, was vermitteln würde
ich. Nee. Ich meine jetzt so, wie gesagt, es gab jetzt bis jetzt noch kein Spiel, was mir so viel über Nationalsozialismus vermitteln wollte.
Weil du schon alles ich darüber meine, weißt. Ich
meine, das ist ja auch von der Atmosphäre vermitteln. Nicht unbedingt jetzt, wie scheiße Nazi ist. Das wissen wir auch so.
Kannst du das nicht wirklich über die Lippen bringen? Wie scheiße Nazis sind? Es fällt mir schwer, das zu sagen. Ja. Irgendwie finde ich, das stimmt nicht.
Ja, zu Hause darfst du das nicht sagen.
Jetzt bitte gefälligst vor dem Adolf-Bild.
Nee, ich schon die Plakate von dieser AfD, ja, für diese Alternative für Deutschland, wo irgendwie dieser Spitzenkandidat von denen irgendwie Lucke oder wie der Look oder wie der heißt, da drauf ist, und da hinter so eine Deutschlandfahne und dann so irgendwie so Mut zu Deutschland. Weißt du, ich meine, es geht um die Europawahl, ja. Das Wichtigste, dass wir Deutschen da nicht zu kurz kommen, weil man darf nicht vergessen, wie scheiße es uns Deutschen in Europa geht, ja? Wie wir hier abkacken.
Ja, ja.
Wir sind irgendwie das einzige Land, was seit Jahren nur anscheinend von Europa profitiert, wie blöde, während die anderen Länder viel mehr Gründe hätten, dieses ganze Konstrukt mal zu überdenken. Aber naja.
Egal, aber danke für diese nette
Anekdote. Nationalsozialismus, wie gesagt, ich brauche diese
Symbole nicht.
Das Spiel wirkt da vielleicht ein bisschen authentischer. Wie gesagt, es ist ja mittlerweile fast unmöglich, glaube ich. Also auf dem PC kann man ja noch nicht mal die internationale Version freischalten bei Steam oder so. Da gibt es so seine Probleme. Ist auch Latte, ist bei dem Spiel, wie gesagt, auch ehrlich gesagt egal, weil es kann sich selber auch nicht so entscheiden, so zwischen so Inglourious Basterds Humor und hier mal was wirklich Schlimmes zeigen. Es ist halt, ich finde viel spannender als die Frage, gibt es überhaupt noch so einen Markt für diese Art von Shootern? Erstmal reiner Singleplayer-Shooter, der gar keinen Multiplayer-Anteil hat.
Ja, das muss ja okay sein. Vor allen Dingen nach deinen Aussagen immer, dass sich das ohnehin nicht lohnt, das irgendwie anzubieten.
Nee, bei ich rede jetzt so von Mass Effect, so von Rollenspielen oder bei Uncharted
oder so.
Aber
auch von allen möglichen anderen
Shootern. Bei Wolfenstein bietet es ja eher an als bei einem Mass Effect. Ja, deswegen ist es ja auch ein bisschen...
Also das, wie gesagt, ich vermisse es da jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass es manche Leute gibt, die sagen, aus dem Grund ist Wolfenstein für sie gar nicht auf dem Radar, weil es eher noch nicht mal einen Mehrspielermodus hat. Und das war ja bei alten Wolfensteins halt, da kamen ja Spiele dann so wie Enemy Territory oder so, einer der Hauptgründe, das zu spielen. Und dieses so einfach nur sich durch Levels durchballern, ich finde es halt auch deswegen so, und deswegen hatte ich ja extra nochmal Rage gespielt. Rage hat es halt irgendwie schon geschafft, dem Ganzen so ein bisschen so diesen Mehrwert eines halben Rollenspiels zu geben, plus halt eben, was Rage noch ganz gut hatte, war eben, dass man mit den Autos durch die Gegend fahren konnte und da gab es noch Rennen und sowas. Es wirkte extrem abwechslungsreich und du hattest das Gefühl, diese ganze Schießereien hatten ein bisschen mehr Wertigkeit. Und das erreicht ein Shooter immer, wenn sie Rollenspielelemente einbauen. Wenn du immer das Gefühl hast, so, du kannst jetzt irgendwie noch, vielleicht machst du den Level nochmal und siehst da andere Gegner und dann kannst du was aufleveln oder ähnliches, wie bei Deus Ex oder sowas. Und dieses nur reine eigentlich so, dich da durchballern, ballern, das ermüdet halt auch irre schnell.
Wenn es denn langweilig gestaltet ist, ne? Da kommt es halt auch viel drauf an, was du mit dieser Action machst. Nee, wie coole Waffen hast du? Wie coole Gegner? Also darauf kommt es dann letztendlich
Call of Duty tatsächlich.
Wie coole Gegner hast du auch?
Ja, Call of Duty ist wirklich nach 6 Stunden zu Ende.
Da finde ich irgendwie... 15
Stunden.
Scheinbar, ja, gibt's dafür irgendwie gerade nicht den Markt. Ich weiß auch nicht, ob es bei Wolfenstein dieses Desinteresse, was jetzt, also wenn das unsere Highlight-Spiele da auf der Seite irgendwie mal so repräsentieren wollen, ob das an dem Szenario liegt, dass halt wirklich auch immer noch keiner Bock auf Zweiter Weltkrieg hat und schon gar nicht irgendwie so in absurd, weil inzwischen finde ich das halt schon wieder langsam, ach naja, ich erinnere mich halt an die Zeit so, wo das halt noch irgendwie neu und frisch war und eigentlich eine gute Atmosphäre hatte.
Ich dachte, du erinnerst dich noch an die Zeit von Zweiten Weltkrieg.
Ja, nee. Damals, aber es gibt ja so viele Dokus, man hat ja das Gefühl, man wäre dabei gewesen. Auf jeden Fall, was ich aber halt einfach reizvoll finden würde, und da hatte ich bei Wolfenstein so ein bisschen die Hoffnung, dass es zumindest wieder so dezent in diese Richtung geht, sind halt so auch Shooter, die, es ist ja kein richtiger Militärshooter, wie jetzt so Medal of Honor damals, so das erste.
Nee, es ist, nee, Moment, es ist nicht so ein Militärshooter so wie in Call of Duty. Es ist sehr, sehr nah an dem ersten Medal of Honor. Ich weiß nicht, ob du das erste Medal of Honor mal gespielt hast von EA.
Das für die PlayStation oder für den PC? Das ist Allied Assault.
Ja,
das habe ich tatsächlich durchgespielt.
Und da gibt's ja Missionen, wo du zum Beispiel so eine U-Boot-Basis infiltrieren musst und sowas, und dann darfst du ja nicht entdeckt werden, und dann musst du dir eine Uniform besorgen, und dann rennst du da selber rum und zeigst den Leuten deinen Nazi-Ausweis und deine Zubereitung. Also Momente, wo du da so ein bisschen... Da ist sehr nah dran, dieses Wolfenstein. Also das ist da schon... Weil es gibt auch... es gibt durchaus Levels, wo du dich halt sogar durchstealthen kannst. Wo du dann eine Pistole mit Schalldämpfer nimmst, wenn du willst. Und dann das erstmal dich ein bisschen rumschleichst und so. Das ist da schon drin.
Na, wenn das flüssig funktioniert. Aber was ich eigentlich meinte, sind halt auch so Shooter, die... Ich meine, was du jetzt hast, mal abgesehen von sowas wie Gears of War, aber was ja auch irgendwie eine sehr, sehr militante Ausrichtung hat, sind halt so Shooter in diesem Militärszenario, in diesem modernen Militärszenario. Und ich hätte da gerne mal wieder, deswegen habe ich mich auch sehr auf die Ankündigung von Unreal Tournament und so gefreut, ja. Oder was damit dann jetzt passieren soll. Bis das Spiel kommt, vergehen ja wahrscheinlich noch 5 Jahre.
Ja. Hängt an den Modern.
So, obwohl ja auch schon der dritte Teil irgendwie auch so düster war, aber einfach so mal wieder ein Shooter, der irgendwie in einem ganz anderen Szenario spielt irgendwie und halt auch so ein bisschen so ein Spaßshooter ist, so wie No One Lives Forever. Ja, oder neulich, hat ja wieder einer von den Usern, ich weiß jetzt nicht, ob es Jack Scallion oder so war, gesagt, dass irgendwie so Half-Life 2 für ihn irgendwie der einzig geile Shooter zuletzt war. Da ging es wieder irgendwie darum, dass wir halt nur Einheitsbrei auf der neuen Konsole kriegen. Und da muss ich auch sagen, so ein Shooter wie Half-Life gibt's auch irgendwie nicht so ein zweites Mal. Und das ist halt einer, der irgendwie noch total eigentlich Shooter-Mechanik hat, so aber viel halt mit ganz unterschiedlichen Gegnertypen arbeitet und so auch unterschiedlichen Level-Herausforderungen, ja, der fast so ein bisschen so wie ein wie so ein Hindernisparcours ist, so. Das ist ja relativ linear eigentlich schon noch. So, aber immer wieder so ganz andere Elemente noch reinbringen. Da musst du auch nicht einfach nur schleichen oder ballern oder so, nicht großartig entscheiden. Aber du hast immer ganz viele andere Sachen auch, so mal so ein paar Puzzles oder so.
Sandlöwen ablenken.
Ja, zum Beispiel. Und sowas würde ich mir mal wieder wünschen, dass in dem Genre einfach mal wieder so jemand Bock auf Fantasie hat, ja? So, wir machen einfach irgendwie ein absurdes Szenario, wie bei Half-Life, No One Lives Forever oder, ach, Shooter, die es halt in den 90ern gab oder Anfang der 2000er noch irgendwie so ganz abgedrehten Scheiß immer und die du auch so unbeschwert dann einfach mal durchspielen kannst. Ich hätte da Bock drauf. Einfach nur eine Single-Kampagne mit einem abwechslungsreichen Shooter irgendwie
locker durchspielen. Ja, aber das Problem ist ja, so der finanzielle Erfolg der No One Lives Forever-Reihe wirkt ja ein bisschen abschreckend.
Denn ja, das waren geile Spiele. Und genau, das ist ja nochmal ein extremes Beispiel, weil auch, glaube ich, dieses 60er-Szenario oder so gar nicht zieht.
Plus irgendwie als
weibliche Heldin, ne? Genau. Obwohl Kate Archer wirklich ein heißes Eisen ist.
Ja.
Aber egal. Nee, aber sowas wirklich wieder mal
und Humor! Ja, ist auch so eine Sache. Also das war wie eine Zusammenstellung von Dingen, die nicht funktionieren
ins Spiel. Ja, das Humor sich
nicht verkauft, ist irgendwie sehr, 60er Jahre.
Sehr, sehr seltsam.
Ja, und das war ja recht gelungen, dann so Austin Powers Humor, den das Spiel hatte.
Der Humor war geil. Es hatte auch eine richtig gute KI. Ja. Mhm. Es gab irgendwie Schleichpassagen, es gab krasse Actionsequenzen, ja, jetzt mal ohne Mist. So auch absurd geile Actionsequenzen, wie den drei hat und dann fetten Schotten und ein Maschinengewehr.
Ja.
Oder was weiß ich, dieser Sturz aus dem Flugzeug ist da legendär.
Vielleicht kommt sowas noch bei Wolfenstein.
Nee, aber einfach nur wirklich mal andere Szenarien wieder ausprobieren, einfach auch die Spielprinzipien wieder so ein bisschen zu verändern, nicht immer so diese einfach nur Gegnerwellen und wir setzen so voll auf Multiplayer und geskriptete Szenen und so. Das würde ich mir aber wünschen, das ist wieder so ein bisschen unbeschwerter einfach.
Der Punkt ist halt, gefällt mir aber auch Far Cry so gut eben, weil es halt mehr bietet. Das ist zwar auch ein Shooter, aber es hat eben die offene Welt und du kannst aufleveln und du hast Dinge zu tun.
Ja, die Rollenspiele finde ich, Rollenspielelemente sind so, das ist halt so ein modernes Phänomen. Wir wissen, das funktioniert immer, das macht auch immer Spaß, das ist auch okay. Aber es muss auch nicht immer sein, weißt du? Du kannst auch einfach das so setzen, dass du, was weiß ich, alle 2 Level findest du dann irgendwie eine neue, richtig coole Waffe, mit der man richtig viel einsetzen kann.
Ja, aber ich sehe das aber so wie Saskia eher, dass da so Spiele wie Far Cry sind halt dieser nächste Evolutionsschritt. Und der klassische Shooter, der ist halt der ist halt eigentlich quasi tot hier, Johannes.
Ja, ich weiß auch nicht, warum mich immer jemand nerven muss am Telefon, wenn ich hier Podcast aufnehme.
Das Problem. Warten wir mal vielleicht bis die...
Quatsch doch einfach drüber, dann...
jetzt, auch hat er schon aufgehört jetzt. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, welcher... So, Spiele wie Far Cry haben natürlich den großen Vorteil, dass sie durch diese Rollenspielelemente und die manchmal auch ein bisschen nervig sind, dass ich erst irgendwie drei Wildschweine erlegen muss, um größere Munitionsbeutel zu bekommen.
Ja, aber das ist ja dann nicht so Rollenspiel, sondern das ist dieses Upgrade.
Ja,
Also, aber das finde ich auch cool.
Aber das Tolle an Far Cry ist zum Beispiel auch Deus Ex oder ähnlichen Spielen, ist halt dieses so, das ist eine relativ große Karte und was du jetzt machen kannst, ist erstmal so, das kannst du dir selbst überlassen. Vielleicht nimmst du erstmal dieses Vor-Norden ein oder gehst dahin und selbst wenn, dann hast du da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst mit deinem Auto reinrasen und alle abknallen, du kannst dich reinschleichen.
Tiger reinlocken.
Tiger reinlocken. Eben, das ist so ein bisschen Sandbox. So, du machst, was du willst und du hast mehr Möglichkeiten. Das macht Spaß. Das ist halt so bei so einem Shooter halt, klar, es gibt so Abschnitte, wo du ein bisschen schleichen kannst und so, aber im Grunde du ballerst halt alle ab und das ist halt so deine Variante.
Ich muss auch sagen,
es gibt auch keine offenen großen Schauplätze bei dem Spiel, sondern es sind halt meistens immer so Anlagen, Militärkomplexe oder sonst was.
Das ist irgendwie so offene Spielwelten sind aber auch irgendwie so für moderne Spiele die Endlösung, so das oder der Heilige Gral, was weiß ich, das
typisches Vokabular hier, die Endlösung.
Muss ja aber nicht sein. Ich meine, Last of Us funktioniert
ja auch. Endlösung wollte ich gar nicht sagen. Ja. Nee, aber das ist eben der Punkt. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, so alle schreien so immer nach Open World und ganz vielen Aktionen und so. Ich muss immer sagen, ich brauche da echt die Abwechslung. Ne? Also ich habe gerne mal so zumindest halbwegs linearen Shooter. Ich entdecke ja gerne so am Wegesrand dann so mal ein paar Geheimnisse, ja. Oder sonst irgendwas, dass man so einen gewissen Wiederspielwert hat. Und deswegen würde ich halt so einen Shooter mir wie Half-Life mal wieder wünschen. Und ich glaube, so wie ich mir das gerade denke, das wäre so ein Ego-Shooter, wie Nintendo den machen würde.
Ja, Half-Life hat teilweise
wirklich aber so auf gewisse Mechaniken eingesetzt.
Half-Life hat fast Open-World-Gebiete. Also wenn ich mir denke, Half-Life 2, dieses Ravenholm oder so, es ist eine riesengroße Stadt, wo du da durch...
Ja, große Level sind ja auch okay, so, aber es muss nicht einfach Open-World sein, weil dann kannst du halt auch die Geschichte so ein bisschen besser erzählen irgendwie und viel mit Abwechslung arbeiten, dass du dann erst am Ende irgendwie nochmal geile Szenarien siehst. Also, also ich brauche das auch einfach mal.
Ja. Also mir ist so, ich brauche auch die Abwechslung, aber sowas wie Wolfenstein zum Beispiel hat mich jetzt kürzlich eigentlich gereizt, weil es so lustig halt eben dargestellt wurde in den Trailern. Aber wie du es jetzt halt erzählst, so das ist einfach nur dieses Shooter-Ablaufen, das zum Beispiel reizt mich gar nicht mehr. Ja. Also ein Titanfall ist zwar auch zum Beispiel nur Ballern oder ein Battlefield, aber das ist halt Multiplayer. Ja. Da macht es mir Spaß. Ja. Aber gegen die KI irgendwie so vorzugehen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich auch die letzten Call of Duties gemieden, obwohl die ja eben eigentlich immer herausragend sind im Singleplayer. Weswegen mich jetzt aber das neue Call of Duty wieder eher reizt, weil ich ja weiß, da kriege ich so die Action geboten. Aber so, das ist dann dieser stupide, langweilige
Singleplayer. Und das macht das Spiel so schwierig, dann sozusagen zu bewerten, weil es ist, wenn du Lust hast auf diese Art von Spiel, auf einen relativ linearen Shooter, der optisch ganz gut aussieht, der durch das Health-System auch wieder ein bisschen anspruchsvoller ist als das typische Cover, ich heile mich bis 100% zu wieder alleine System. Wenn du auf all das Lust hast und dann noch auf dieses Szenario 60er Jahre alternativ, so ein bisschen so wie diese Geschichte da hier, Vaterland von Robert Harris, wo ja auch dann so ein Deutschland in 1960 gezeigt wird, was gewonnen hat. Wenn du das alles, wenn du darauf Bock hast, sagen wir mal so in diesem Johannes-Moodset bist, dann wird dir das Spiel, glaube ich, auch gefallen. Die Sache ist bloß die Frage ist halt, wer hat darauf noch Bock? Und ist es nicht so, dass du bei Tests oder so auch immer davon ausgehen musst, eben, dass es eben diese 100 Leute in dem Raum gibt und dass du eben auch berücksichtigen musst, dass eben das irgendwo, und dazu gehöre ich halt auch, und das ist ähnlich wie bei Bound by Flame hat er noch andere Probleme, aber es ist so, du spielst das und du denkst dir aber so, ja, aber irgendwie so, das hast du auch schon so oft gespielt.
Das ist ja genau das Ding.
Du hast dich auch schon so oft durchgeballert durch so eine Levels. Und jetzt bist du wieder in der Kanalisation. Jetzt bist du wieder in so einer Militärbasis und sowas. Das fühlt sich halt überhaupt nicht mehr so richtig frisch an.
Wieder in der Kanalisation. Ich möchte einen Euro für jedes Mal, wo ich im Videospiel durch eine Kanalisation gegangen bin.
Es ist auf jeden Fall so, dass du auch halt sagen musst, dieses oldschoolige Shooter spielen, also Singleplayer linear, das ist ja damals auch entstanden durch technische Beschränkungen.
Ja, genau.
Und deswegen ist es ja irgendwie auch logisch, dass zumindest Leute, die schon länger spielen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass auch das Publikum anspruchsvoller ist und dann einfach ein bisschen mehr haben will. Ja. Und nicht nur, ich sammle jetzt hier vielleicht noch was ein, gibt bestimmt Sammelgegenstände.
Ja, natürlich.
Und schieß mich halt durch so eine blöde KI und hab dann doch irgendwie nur ein bisschen Brutalität und ja, ich weiß nicht.
wie gesagt, Killzone hatte ja auch so die seine Probleme. Und es gab aber Momente, wo Killzone ganz cool war, wo die Levels sehr groß waren und
wieder dann endlich dein, cool so?
und dein sehr witzig, ich lach nachher. Okay. Und du hattest dann endlich mal wirklich die Möglichkeit, deine Gadgets einzusetzen, also Drohnen und ähnliches. Und da wurde das Spiel dann cool, weil du dann plötzlich so das Gefühl hattest, so okay, hier hast du jetzt einen ziemlich großen Schauplatz, ein großes Areal, du hast hier drei Ziele in diesem Schauplatz und wie du die erreichst, in welcher Reihenfolge und ob du dich da schleichst oder sonst was, das bleibt dir überlassen. Das waren so die Momente, wo Killzone wirkte wie ein moderner Shooter. Dann gab es aber auch viele Momente, wo Killzone wieder wirkte wie ein Shooter von vor 20 Jahren, wo du so wieder hier 20 Gegnerwellen und hier und so abhalten und so.
Das am ist besten ja auch noch langweilig.
Ein stationäres Geschütz bemannen.
Das oder ist sowas, ja der größte
Scheiß. Was Wolfenstein auch wieder hat.
Aber noch viel schlimmer ist eigentlich, wenn man auf der anderen Seite des stationären Geschützes ist und Gegnerwellen abschießt.
Ja, also egal. Und das ist halt so extrem oldschoolig und es kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass halt sowas wie Metal Gear Solid Ground Zeroes eben diesen auch plötzlich so ein, hier, ein großer Schauplatz, ja, eine große Militärbasis mit Außengelände und sonst was und alleine schon diese Widerspielbarkeit durch die jetzt so zwangsmäßig in dieser aufgeblasenen Demo drin ist mit dem, hey, wir haben hier noch 5 andere Missionen bei anderen Tageszeiten und mit anderen Zielen, bei Schleichen.
Mach's jetzt nicht wieder runter. Ground Zeroes ist ja großartig.
Okay, aber ich meine, das zeigt natürlich, du hast eigentlich nur diesen einen Level und es ist einfach so viel ökonomischer. So vom auch von der Programmierarbeit, das mach einen geilen großen Level oder mach so wie GTA 5, mach eine geile große Stadt, Land, irgendwas und du kannst darin 1000 Sachen machen. Und wie unökonomisch ist das halt, dieses arme Wolfenstein-System oder auch dieses Call of Duty-System, da muss wieder einer sitzen und macht da so eine komplette, irgendwie so ein kompletter Tafelraum in so einem Schloss und macht da Stühle und Holzschnitzereien und sonst was, weil das der Level ist, durch den du in 8 Sekunden durchrennst und durchballerst, ja? Das ist so.
Also wenn es atmosphärisch genug ist, bleib ich auch stehen und nehme das erstmal auf.
Du wirst es, ich finde, andere Spiele schaffen es cleverer.
Ich habe das Spiel auch gar nicht gespielt, das mag ja bei dem auch gar nicht so sein, dass man das so, aber ich habe das auch bei linearen Spielen dann oft, dass ich dann halt so stehen bleibe und mir das angucke. Also
aber wenn es so ein Shooter ist, wo du dich durchrushen willst selber, weil es halt irgendwie...
Ja, aber gut, dann ist man auch nicht in der Laune dafür, ne? Dann ist es halt so, dann ist es gerade so, ach, ich muss jetzt. Und dann hat man auch keine, dann sollte man so ein Spiel auch nicht spielen, weil dann spielt man halt was anderes, wo man eher Bock drauf hat. Ja, es muss ja auch dementsprechend gut gemacht sein. Natürlich klingt es langweilig.
Die Spiele müssen dann auch, finde ich, langsamer sein oder so. Also zum Beispiel wie Deus Ex oder so, ist dadurch, dass es so langsam ist und diese Hub-Worlden hat, gehst du halt da schon durch Hengscher oder so länger mal durch und guckst dir die Sachen an, weil du auch die Ruhe hast, weil du nämlich gerade nicht beschossen wirst, ja. Sondern du kannst dann mit normalen Leuten reden. Und Bioshock hatte das am Anfang auch so ein bisschen. So bei Bioshock Infinite hörte das langsam so ein bisschen auf, weil auch da, egal wie geil Columbia war, du wurdest am Ende einfach zu oft beschossen, um dir das mal in Ruhe anzugucken. Und wie schön ist Columbia in der ersten Stunde des Spiels, wo du einfach mal so einen Jahrmarkt und dann gehst du rüber oder in diesem zweiten Abschnitt, wo du dann irgendwie mit Elizabeth dann an dem Strand bist und so und da kannst du endlich mal ein bisschen die Atmosphäre genießen, ja? Da kannst du das auch mal irgendwie auch mal honorieren, dass da, geil, mitten in den Wolken so ein Strand mit Wasser ist ja irgendwie pervers, ja? Und guckst dir mal die Gegend an. Das nützt dir aber nichts, wie in der zweiten Hälfte, weißt du, wenn diese Vox Populi ihren Aufstand macht, du ballerst dich dann da stundenlang nur rum. Da sehe ich nichts mehr von der Umgebung. Und deswegen finde ich, ist das immer schade. So, die Spiele sollten auch mal ein bisschen Mut haben, so zur Ruhe.
Ja, und auch die Action wirkt auch, zu anderen Spielelementen.
Ja, die Action wirkt auch besser, wenn sie dosiert eingesetzt wird.
Vielleicht ist das eigentlich echt ein super Beispiel dafür. Ja, und je mehr wir darüber reden, wünsche ich mir, dass Nintendo einen Ego-Shooter macht. Ja. Weil das ist es halt, also wenn man jetzt auch wirklich sagt, so, ja, du rennst dich hier durch lineare Level und schießt halt nur Gegnerwellen ab, das klingt natürlich auch total langweilig.
Ja.
So, und ist es ja auch, weil bei den meisten modernen Shootern, ich meine, früher habe ich noch gesagt, so, ach, ja, hier, auch jetzt hier auf Aliens ballern und so, das ist ja auch irgendwie alles irre. Ich will einfach mal nur so irgendwie auch gegen echte Menschen schießen, damit es so ein bisschen glaubwürdig ist. So wie bei Max Payne 3 oder so.
Ja.
Oder überhaupt Max Payne irgendwie. Damit man so also Actionfilm-Feeling hat, ja. Aber dann auch nicht unbedingt im Militärszenario. Das finde ich ja dann doof. Aber da muss man natürlich sagen, so, sobald du halt auf Menschen schießt, so, hat es sich dann auch mit der Gegnervariation, ja. Weil es sind halt, was sollen die noch großartig machen? Deswegen hat ja auch jeder Penner dann am Ende einen Riot-Shield, ja. Das ist halt echt albern, aber wenn du wirklich so mal wieder einen Shooter hast, der ein bisschen so eine fantastische Richtung geht, in welche auch immer, so, dann kannst du halt Gegner einbauen, die halt auch wirklich gewisse Angriffsmuster, also nimm mal so Metroid Prime oder so, da war das ja auch viel. Das ist nicht wirklich ein Ego-Shooter, weil die ja auch so sehr strikte Abläufe haben, die Gegner.
Ja.
So, und nicht unbedingt eine direkte KI oder so. Aber wenn du das halt beides verbindest, irgendwie zusammen mit halt echt vielfältig einsetzbaren Waffen, die auch irgendwie interessant sind und nicht nur einfach Pistole, Shotgun, Snipergewehr, Maschinengewehr, dann kannst du da wirklich echt ein unterhaltsames Actionspiel schaffen, das zwischendurch dann vielleicht auch mal ein paar Geschicklichkeitspassagen hat oder so. Oder wirklich mal die Ruhe dir gibt, irgendwie die Atmosphäre zu genießen. Dann darf es auch ein halbwegs lineares Spiel sein, das irgendwie nicht nur ein Schlauch ist, aber auch so Level hat, wo man was entdecken kann.
Oder? Ich finde das gar nicht schlimm, wenn Spieler sozusagen nur Menschen oder so als Gegner haben. Ich finde, die kannst du auch Abwechslungen abgewinnen, wenn du sie da auch ein bisschen dosiert einsetzt und schwierig machst. Also auch so Spiele wie früher hier Rainbow Six oder Ghost Recon oder so fand ich trotzdem spannend. Ich finde das manchmal eher ein bisschen befremdlich, wenn die Spiele dann immer so wieder diese typischen Standard, hier es gibt den normalen menschlichen Gegner und dann gibt's so ein bisschen den etwas größeren Mech, wo du vorher die vier oder wo den du auf den Rücken schießen musst, weil da sein Gastank ist, ja, was ich auch schon so gefühlte 1000 Mal im Spiel hatte oder so. Oder du musst warten, bis der sich umdreht, oder du musst ihn von hinten angreifen und all so eine Sache. Das muss ich dann auch nicht unbedingt haben. Das ist dann, zum Beispiel das letzte Wolfenstein, jetzt also nicht das aktuelle, sondern das davor, ich weiß gar nicht mehr, hieß das Enemy? Nee, das hieß irgendwas anderes. Aber das hatte ja auch so eine Hub-Welten, wo du dann da
mit. Ist das nicht einfach nur Wolfenstein?
Ja, ja.
Kann das sein? Nee, einfach nur so pur Wolfenstein? Ja.
Ich habe einen Untertitel, aber wie gesagt, da komme ich jetzt gar nicht drauf. Und das hatte auch so eine Nervgegner, so eine, die so Geister auf dich schicken konnten und sowas. Die waren auch so von vorne fast unkaputtbar, die musste man dann auch so umrunden und sowas. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe es lieber, wie gesagt, so, dass ich mir ein bisschen Ruhe taktisch vorgehen kann. Und das sind meistens dann diese großen Gegner, die das dann kaputt machen. Das ist genauso wie bei Dishonored, war das ja auch so. Das fand ich fand die erste Hälfte von Dishonored meistens besser als die zweite Hälfte, wo plötzlich dann diese riesen Spider und diese riesen Gegner rumrannten, wo du eigentlich dich nur verstecken konntest oder halt so mit sehr schwerem Geschütz auf die losgehen konnte. Weil die kamen ja, die sahen ja aus.
Also den musstest du halt ausweichen, ne? Das musst du dann wahrscheinlich einfach eher
wenig. Du konntest sie auch abknallen.
Also ja, aber wenn du halt, ich habe ja nur schleichend gespielt, dann, glaube ich, gab es da gar keinen Kraut gegen die. So richtig. Musst du den halt wie ein Hindernis betrachten und nicht wie ein
Gegner. Ja, genau.
Also, ne? Die sind ja auch ihre Routen abgelaufen.
Genau. Aber so eine Gegner muss es nicht unbedingt sein. Also so Spiele wie Hitman und so, die wo du auch so die Wahl hast zwischen Lichtballern und so, kommen auch aus, ohne dass am Ende so ein Giga.
Du brauchst ja jetzt auch nicht die Genres vermischen, ja? Das ist ja viel mehr. Wir reden ja jetzt wirklich mal von so einem unkomplizierten, schnellen, linear, storygetriebenen Shooter.
Ja, aber eine geile KI, finde ich, könnte da schon mehr bringen als.
Deswegen finde ich zum Beispiel auch Resident Evil halt als Szenario halt immer noch ganz cool. Weil da hast du eben Zombies. diese Zombies und immer. Menschen. Ja, nee, Zombies finde ich ja an sich eigentlich doof. Aber du hast bei Resident Evil halt einfach bizarre Monster und dadurch hast du halt immer irgendwie komische Situationen mit Gegnern, die du halt auf andere Art und Weise bekämpfen musst. Und deswegen finde ich das auch ganz reizvoll.
Aber die werden meistens auch nicht so oft recycelt, oder? Hoffe ich bei Resident Evil. Also was ich immer hasse, ist so, dass du so dann plötzlich so ein bisschen so in so einem Level und dann kommst du plötzlich so, kommt so ein Riesengegner auf dich zu und der ist dann voll hart und dann später würdest du der Standardgegner, der so alle 10 Minuten
kommt. Das weiß ich gar nicht. Bei Resident Evil 6 glaube ich eher nicht, aber was Resident Evil 6 natürlich auch so völlig absurde Höhen treibt, also das habe ich ja so noch keinerweise gesehen, ist einfach wie Bosse halt nochmal auferstehen. Das hast du ja nur irgendwie in japanischen Geschichten immer wieder, ja, dass die irgendwie erstmal umgebracht werden und dann werden die noch stärker, ja, und dann tauchen die wieder auf. Und bei Resident Evil 6, also ich glaube, der eine Boss, der ist bestimmt 4 oder 5 Mal gekommen. Ja. So, aber auch in ganz kurzen Abständen. Der wurde halt immer stärker und sah immer grotesker aus. Und da denkst du dann auch so, was? Also jetzt reicht's langsam.
Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es halt, also früher so war zum Beispiel beim zweiten Teil, da wurden die Licker, glaube ich, eingeführt, so komische krabbelnde Viecher mit so langen Zungen
mit
und
so offenem Gehirn
raus. Und die waren auch immer nur in Gegenden, wo es gepasst hat. Ich glaube, da war es feucht, da hast du auch immer Tropfen hören, weil die auch irgendwie gesabbert haben. Also es hat dann richtig so zur Atmosphäre beigetragen und war auch immer so fein dosiert. Vor allem auch wenige Gegner, aber gefährliche Gegner.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Zaubermittel
irgendwie. Ja, genau.
Anstatt irgendwie so ein Ein-Mann-Armee zu sein. Was auch gut sein kann, wie bei Far Cry Blood Dragon zum Beispiel. Da hat es ja auch funktioniert.
Ist das ja auch abwechslungsreich sein. Ja. Du kannst ja auch mal irgendwie eine Szene machen, was weiß ich, wie bei Zelda Skyward Sword, wo du am Ende einfach dich nur noch so eine riesen Armee von Goblins metzelst, ja. Und dann hast du halt gleich wieder davor, was weiß ich, irgendwelche komischen Gegner, die dann halt ein bisschen länger brauchen. Und wie gesagt, du sollst ja nicht die Genres jetzt ineinander mischen. Bei Hitman würde jetzt ein Monster gar nicht passen und das ist ja auch ein Schleichspiel. Das ist doch irgendwie.
Ah, ja, anderes. Ist ja recht.
Da will ich ja dann auch irgendwelche richtigen Menschen haben.
Ich hatte nur mich schwer getan, so mit so ein bisschen, es wirkt irgendwie angestaubt, das Spielprinzip. Das ist so grafisch okay, das sieht auch so, also es reißt aber auch keine Bäume aus. Ist das eigentlich noch eins, was auch noch für die alte Plattform kommt?
Ja.
Ja.
Ja, okay. Das erklärt einiges.
Natürlich.
Ja, klar.
Genau wie jetzt auch Far Cry 4.
Ja.
Ja, das ist echt, also ja, wirklich. Ja.
Da hat wohl keiner mehr Bock drauf, irgendwie das zu verzichten. Das
also ist schon schade. Ich habe auf Far Cry 4 keinen Bock drauf, nachdem ich dieses Artwork gesehen habe. Es geht aber überhaupt nicht.
Das finde ich super hässlich.
Das sieht so eklig, also wirklich wie ich habe es ja vorhin mal, es ist einfach so irgendeine Castingshow, C-Promi, ja,
oder Jury, Schlageralbum oder so.
Darsteller, und das wirkt auch schon sofort, allein von diesem Artwork her, wirkt dieses Spiel sofort auf, wir wollen Far Cry 3 nur noch krasser machen.
Ja, genau.
So, wir kopieren den Erfolg von Far Cry 3, indem wir jetzt einfach jetzt noch so ein viel größeres Opfer irgendwie dahinstellen, der geistig noch kaputter ist, aber dafür auch noch scheiße gekleidet.
Ja, wir haben jetzt die Far Cry Formel.
Sind so, ja, genau.
Verrückter Gegenspieler
Psycho. Auch wie er diesem seinem komischen Landsmann da oder wie auch immer, seinem Helfershelfer da, also auf dem Kopf fasst oder so. Ja. Das ist so voll die Wars-Nummer irgendwie auch.
Ja. Es war auch das erste
Wars so, Reloaded.
Ich meine, das ist ja echt, da habe ich schon gleich keinen Bock mehr irgendwie, weil das wird so billig einfach auf mehr gemacht.
Toll, das ist mir ja scheißegal, das Spiel wird wahrscheinlich trotzdem geil.
Ja, kann sein, aber ich finde
Ich habe mir nur gedacht, als ich das Artwork gesehen habe, ja, genau, die versuchen jetzt einfach wieder diesen kranken Charakter zu erschaffen, damit eben wieder dieses Publikum, was bei Far Cry 3 angelockt wurde, wieder dabei ist. Aber andererseits muss man halt auch sagen, Far Cry 3 war halt eben auch durch Wars ziemlich cool. Und der hat auch irgendwie bewirkt, dass im Internet Katzen-Cosplays mit diesem Typ entstehen. Ja. Also der hat schon durch seine Einzigartigkeit was bewirkt. Und deswegen sind einzigartige Charaktere an sich ja nichts Schlimmes für ein Spiel.
Egal.
Es ist halt nur blöd, dass es einfach so kopiert wirkt.
Ja.
Und noch skurriler und bizarrer.
Ja, bei Far Cry 3 hattest du halt einfach das Gefühl, so, da haben sie dann doch wieder irgendwie eine Vision, wie sie das jetzt gestalten wollen. Gehen so ein bisschen zurück zum ersten Far Cry so, aber haben jetzt hier noch mehr diesen Survival-Kampf und einen ganz coolen Gegenspieler und sowas alles und mit dieser ganzen Ökonomie in der Welt und so. Aber hier, das wirkt jetzt ja wieder so wie, ja, okay, ja, das kam ja echt gut an. Lass das doch nochmal machen.
Ja, genau. Und das ist halt, das finde ich immer so schlimm. Wenn sobald was funktioniert, wird sofort eine Formel draus gemacht. Yeah. Ja, wird sofort geguckt, was waren die Erfolgsfaktoren, die sind wieder drin.
So, anstatt wie können wir es dann einfach geiler machen, indem wir was anders machen. Yeah. So, hat ja irgendwie von Far Cry 2 zu Far Cry 3 auch gespielt.
Was ich auch verstehen kann, weil es halt immer Risiko ist. Ja, dieses, was du mal sagst, so diese, macht Nintendo ja auch nicht. Nintendo ist der ja, König des Formelhaften, ja. Und so, vielleicht ist das auch leider der einzige Weg, wie man eben heutzutage Geld verdienen kann.
Dass man guckt, was funktioniert. Es wird ja immer wieder bewiesen, dass es auch anders geht.
Aber sie trauen sich immerhin aus dem Tropensetting zum Himalaya zu wechseln.
Ja, das ist ja schon aber auch das langweiligste Setting, das
sie sich Dschungel in Schnee irgendwie.
Ich finde es aber cool. Wenn es Elefanten gibt, die man reiten kann, so wie in diesem League, den es am Januar gab, dann bin ich zufrieden.
Cool, ich stell mir beim Himalaya echt immer nur so weite Steppen vor.
Ich stell mir das halt so vor,
aber wie bei Tomb Raider. Ja, richtig Gebirge,
das einfach auf Tomb Raider hat er ziemlich gut aufgegriffen, wie das so aussehen könnte in der Fantasy-Welt.
Ist das nicht so, das ist ein großes Gebiet und da gibt es ja verschiedene Klimazonen vermutlich.
So unten
ein
bisschen Dschungel und oben ein bisschen Mongolei. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich halt auch geografisch voll die Null bin.
Ja.
Aber egal.
Also du bist sehr befruchtet.
Ja, ist doch nichts beim Spielen.
Nee, aber
von wegen japanische Gebäude, also chinesische Gebäude.
Aber ganz kurz einmal, also wie gesagt, Wolfenstein am Dienstag, am 20. erscheint es und dann ist auch das Embargo erst zu Ende, was auch meistens immer ein kleines Zeichen ist dafür, dass das Vertrauen in den Titel vielleicht manchmal nicht exorbitant hoch
ist. Wenn Nintendo einfach mal 2 Wochen vorher.
Nintendo macht das jetzt ja immer, ja, die sind wahnsinnig.
Und das Spiel ist übrigens schon perfekt.
Ja, wir wissen das. Und deswegen macht mal bitte Werbung für uns.
Nee,
es gibt noch Leute wie Rockstar oder so, die machen das ziemlich auch meistens immer mit Embargo-Ende. Wobei die Spiele meistens gar nicht so schlecht sind, die Rockstar rausbringt.
Also, okay, ja.
Runde Sache.
Sich auch mal ihre 33 Millionen Mal verkaufen oder so.
Das ist nämlich auch so ein Faktor. Da merkt man einfach, dass bei GTA dieser Name schon so viel sagt, dass eigentlich so jeder, der das Spiel wollte, es auch gleich fast so beim Release gekauft hat. Während bei anderen Spielen die Leute so gar nicht genau wissen, wann es vielleicht erscheint, auch wenn es so interessiert. Aber so der Durchschnittsspieler selbst bei GTA einfach genau wusste, wann es erscheint.
Kann ich bestätigen, es war einfach viel zu lange ausverkauft.
Das ist so krass.
Ja, vor allem, also, das Krasse ist bei den 33 Millionen, ist, wenn die jetzt sagen, es gibt noch eine, sie bringen dann eine PS4 und Xbox One Version raus, dann kommt man nochmal 5 Millionen dazu oder so. Also, das ist so.
Ja, genau, ich meine, das ist ja auch im Vergleich dazu, dass es so beim ersten Mal der 30 Millionen oder 31 Millionen war und jetzt innerhalb von einem halben Jahr gerade mal in Anführungsstrichen 2 Millionen dazugekommen sind. Ja. Also das einfach heißt wirklich, jeder wollte GTA und jeder hat sich sofort gekauft. Ja. Und das ist mein Fuck.
Aber das ist halt wieder dieses Franchise-Ding, ne? So ein Titel funktioniert halt. Genau deswegen muss halt Far Cry 4 hat es eigentlich auch irgendwie gar nicht nötig, jetzt auf einmal so den dritten Teil zu kopieren. Ja, also weil das Franchise hat sich ja, wenn dann mit dem dritten Teil vielleicht auch nochmal so einen Schub bekommen.
So ja, aber das ist doch ganz klar, ich meine, das kann ich doch jeden verstehen. Far Cry 3 war sehr, sehr viel erfolgreicher als Far Cry 1 und 2. Mhm. Also wenn sie gedacht haben, halt, wir haben hier irgendwas richtig gemacht. Lass uns kurz überlegen, was Far Cry 3 anders macht als die ersten beiden Teile. Okay, wir hatten diesen total verrückten Vars, wir hatten hier dieses komische Open-World-System, wir haben wieder diese Sachen kopiert aus der Assassin's Creed Reihe, dass man hier auf Türme klettern muss und sowas. Das scheint alles geil zu sein. Also wir haben so langsam unsere Weltformel für das Spiel.
Das ist auch okay.
Die kann man auch wundern, wenn man in Watch Dogs auch auf irgendwelche Sachen klettern muss.
Wie das ja schon gesagt hat, so coole Charaktere sind auch in Ordnung. Ja, aber wenn du das Gefühl hast, die sind halt ganz billig einfach auf nur noch verrückter irgendwie getrimmt. Also so sieht er zumindest aus.
Das ist vollkommen egal. Das ist die Erfolgsformel.
Finde ich das, dann ist das für mich schon wieder halt irgendwas, was mich abschreckt.
Alle Leute, denen Far Cry 3 gefallen hat, die werden sagen so, geil, Far Cry 4 bin ich wieder mit dabei.
Ja.
Und das hätten sie wahrscheinlich aber auch so gesagt. Ich ändere an meiner Formel, weil ich will ja genau das haben, was mir letztes Mal gefallen hat. Das ist ja mal der Punkt.
Ja, aber ich glaube, so eintönig sind Spieler auch wieder nicht. Also bei dem Call of Duty vielleicht schon, aber weil es einfach so viele auch anspricht, aber ich meine...
Auch ein Call of Duty ändert sich jedes Mal. Das Szenario ändert sich immer wieder, wenn neue Sachen reingebracht, mal gibt es einen Backup-Mode, mal gibt es Zombies und so. Ja, Call of Duty ist nicht anders innovationsärmer als Battlefield oder irgendwas. Also das ist die Gefahr ist doch immer, und ich kann auch die Publisher verstehen, dass wenn irgendwas erfolgreich ist und du musst den nächsten Teil machen, dann sagst du doch nicht so, ey, jetzt lass mal wieder auf volles Risiko gehen und alles anders machen und hoffen, dass es wieder gut
wird. Darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja auch immer totaler Quark, so zwei Extreme gegeneinander zu setzen. So, ist doch klar, dass du jetzt auch bei Far Cry 4 sagst, nee, gut, wir machen hier Open World und mit diesem ganzen Wirtschaftssystem und so, weil das halt ganz cool ankam. Das kann man ja auch weiterentwickeln. Ja. So funktionieren ja Spiele und ihre Fortsetzungen nun mal einfach.
Aber alle haben diesen was gelobt.
Ja, und dann denke ich mir doch, aber da habe ich doch dann irgendwie den Gedanken, vielleicht überlege ich mir für den nächsten Teil mal irgendwie was anderes Interessantes.
Ja.
Weil das ist irgendwie so, das ist halt
grau als Heldin und schon halbiere ich meine Verkaufszahlen.
Das ist doch wirklich irgendwie, das ist doch das Gleiche und ich finde, da kann man irgendwie, keine Ahnung, mal was anderes probieren. Aber letztendlich ist das auch viel, viel zu krass, die Diskussion basiert auf diesem einen Artwork.
Ja. Ist ja auch genau deswegen gewählt worden.
Weil der Typ halt so ultra hässlich ist.
Es gibt halt so wenig Beispiele, dass so Innovation und Neuheiten.
Aber soll die Far Cry-Reihe jetzt mal, oder Scheiße, soll die jetzt ewig so weiterlaufen? So übrigens Far Cry 5, hier ist übrigens unser neuer Psychopath.
Ja, auf jeden Fall.
So Far Cry 6, jetzt hier noch so ein Durchgeknaller. Far Cry 7 jetzt in der Joker Edition.
Wenn Far Cry 4 erfolgreicher ist als Far Cry 3, und dann wird es auf jeden Fall so sein. Dann wird Far Cry 5 wieder mit einem Verrückten wieder woanders sein. Mach dir keine Sorgen.
Far Cry 8 jetzt mit Hitler.
Ja, die Annualisierung, die führt einfach zu sowas.
Dass, aber ist ja nicht annualisiert.
Ja, wie heißt
das? Analysiert.
2 Jahre ist. Ja. Dualisiert,
3. 3 Jahre.
War das, ist das erst, okay.
2011, oder? Mhm.
Far Cry 3. Kam das, ja. Also wenn es jetzt rauskommt, sind es 3 Jahre, das stimmt. Mhm. Ja.
Immerhin.
Ja.
Oh. Muss man Ubisoft so gut an.
Ja, aber Call of Duty braucht ja auch 3 Jahre, bloß die haben 3 Teams.
Ja, okay.
Also,
finanziert sich ja auch alles über Assassin's Creed.
Ja. Ich habe es, wie gesagt, das ist dieses, ich kann die Firmen verstehen, dass sie sozusagen die Risikominimierung machen. Und
das ist auch okay, aber innerhalb dieses Risikos kannst du immer
irgendwie auch kreativ sein. Bei Watch Dogs wird es viele Sachen geben, die bei Assassin's Creed und Far Cry vielleicht sehr gut funktioniert haben, wird es bei Watch Dogs auch geben, was so die Sammel-Items angeht und die Nebenmissionen. Und was dann funktioniert, wirst du dann sehen, bei Watch Dogs 2 und Watch Dogs 3, die werden vermutlich nochmal perfekter werden und besser. Und dann werden davon Elemente in die anderen Spiele... Das letzte Mal, dass irgendwie was halbwegs innovativ war, war halt The Last of Us. Und da wird es auch einen zweiten Teil geben.
Würde ich jetzt auch nicht sagen. Obwohl, es ist ja
ein
super neues, junges Spiel. So. Also von daher. Im
AAA-Business würde ich jetzt.
Aber Innovationen funktionieren ja wie hier auch in einem ganz kleinen Raum. So, also.
Ja, Indie-Spielen.
Ich meine einfach auch so in kleinen Faktoren, wenn es halt auch nur eine Bedienungsnote ist oder sonst irgendwas, ja.
Nee, ich verstehe bloß nicht, was das Problem damit ist, das nachzuvollziehen, weil es ist wirklich einfach ganz einfach. Die Leute sagen, ich kaufe hier, die Leute, die GTA kaufen, die 33 Millionen oder die 10 Millionen oder was weiß ich, die Far Cry 3 kaufen, die sagen einfach, das ist geil und ich will davon mehr. Und wenn du zum Beispiel irgendwie deine Lieblingssorte Eis ist jetzt wie bei mir, so Ben & Jerry Chunky Monkey, ja, dann will ich morgen wieder Chunky Monkey haben. Und zwar, weil ich das geil finde, das ist mein Lieblingseis, will ich morgen nicht, dass Johannes sagt so, hey, ich habe jetzt hier Lakritze reingemacht, nur mal so, vielleicht schmeckt dir das ja auch. Dann sage ich dir, fick dich, ich will das nicht mit Lakritze, ich will genau dasselbe Eis, was ich gestern hatte, weil das hat mir gestern total gut geschmeckt und ich will es morgen wieder haben. Hör auf daran, was zu ändern. Und das ist zum Beispiel, ich bin so böse auf Langnese, dass die Calippo Kirsch zum Beispiel eingestellt haben, ja. Dass ich jetzt zum Glück gefunden habe, dass Capri-Sonne auch so ein Eis macht, mit Kirsche.
Aber es tut mir übrigens sehr leid, dass du so ein Trauma hast.
Ja!
Aber dieser Essensvergleich, hochgradig absurd, funktioniert da vorne und hinten nicht. Also erstmal würde das bedeuten, dass ich Far Cry 4 mache und übrigens, dir weiß ich nicht, Grafik von 1998 irgendwie anbiete, nee, was jetzt so das Äquivalent zu der Lakritze wäre. Oh. Weil wenn ich da irgendwas reinmische, was du von vornherein nicht magst, wo du aber weißt, dass du es nicht magst.
Das sind ja technische Sachen. Das darfst du ja nicht mitzählen. Das ist eine technische
Evolution. Es geht einfach darum, irgendwas reinzumachen, wo man genau weiß, dass es den Leuten nicht gefällt. Ja. So. Aber wenn ich dir jetzt sage, ey, probier doch mal hier dieses, was weiß ich, wie das Eis hieß, so, keine Ahnung, mit dieser geilen Karamellsoße.
Nein, aber du bist jetzt der Eishersteller und du stellst fest, es gibt eine Sorte Eis bei dir, die verkauft sich extrem gut. Ja, dann fängst du nicht an dieser Sorte rum zu experimentieren, sondern du fängst an...
Das ist doch bei Nahrungsmitteln auch ganz anders. Das ist einfach totaler Unsinn.
Nein, das ist bei jedem Produkt auf der Welt so.
Nein.
Ja, wenn du feststellst, dass etwas sehr, sehr gut funktioniert, dann machst du einfach das beim nächsten
Mal... Den Vergleich, den du hast, ist einfach so, du spielst heute Far Cry 3 durch.
Ja.
Und weil du das so geil fandest, spielst du es morgen nochmal durch. Und weil du das so geil fandest, spielst du es... Weil es immer auch dieselbe Eissorte ist. Es ist einfach das Gleiche.
Ja, aber ja? Ich will ja Far Cry 4, aber ich will ja nicht was haben, sondern jemand, der so ähnlich ist wie was.
Aber ja, dann würdest du aber auch eine andere Eissorte kaufen.
Ja.
So, die so ähnlich schmeckt. Aber vielleicht statt irgendwie einfach nur normalen Cookies so Schokocookie-Teile drin hat oder so ein Scheiß. So, das ist aber keine geile Idee. So, und der Witz ist...
Du erzählst
den Leuten ja auch nichts Neues mit diesem so, dass sie nicht auf Risiko gehen will. Wir wissen ja, dass die Branche inzwischen so funktioniert.
Ich habe bloß langsam Verständnis dafür, dass da sozusagen, weißt du, wenn du so mal Entwickler bist und du kommst zu deinem Chef bei Ubisoft und sagst so, ich habe eine geile Idee. Far Cry 4, das spielt in der Zukunft und alle fliegen auf Hoverboards. Und der sagt so, ey, interessant.
Nein. Aber das ist aber wieder nur mit Extremen. Das ist doch totaler Unsinn. Ich meine, du hast...
Alles arbeitet aber immer mit Extremen.
Aber Far Cry 3 hat's doch schon gezeigt, so. Von mir aus, so was sie halt alles erweitert haben, ne? So, du kannst jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie weit das in Far Cry 2 ging, aber so, ich glaube, das mit dem Jagen und dem ganzen Quark war da noch nicht so drin, oder?
Nee, gar nicht.
So, genau.
Bei Far Cry 2
das
waren die
Sache ist, die sie berührt haben. Die sie vielleicht auch aus Assassin's Creed sich so ein bisschen gezogen haben. Und dann hat sich irgendein cooler Schreiberling gesagt, so, ey, ich baue mal einen coolen Gegenspieler ein, ja? Aber trotzdem ist es immer irgendwie noch Far Cry, so. Es bleibt ja irgendwie auch immer noch so, scheinbar scheint sich ja Far Cry 2 auch genug verkauft zu haben, dass sie noch einen dritten Teil machen wollten oder so.
Far Cry 2 war ja auch cool.
Und dann kannst du dir für den vierten Teil, schön, so Himalaya, anderes Szenario, ist ja ganz geil, ja? Sonst müsstest du auch wieder sagen, ich fand Far Cry da so geil, ich will, dass es wieder im Dschungel spielt.
Ist ja
nicht der Punkt. So, aber dieser eine Punkt halt, dieses eine Alleinstellungsmerkmal von Far Cry 3 mit diesem Gegner, finde ich halt so ein bisschen billig. Und man muss halt auch nicht immer irgendwie alles total umkrempeln. Nehmen wir mal Max Payne 3. So, ist im Kern irgendwie Max Payne, so, ist die Figur, die quatscht, hat so Film-Noir-Elemente. Spielt in Brasilien, ist atmosphärisch ganz anders.
Ja.
Und hat auch spielerische...
Und man darf nicht vergessen, dass Max Payne 3 ein Flop war für Rockstar.
Ist das so?
Und das der Grund ist, warum es kein Max Payne 4 gibt und dass Rockstar das als Misserfolg verbucht hat. Und dass nicht wenige glauben, dass der Misserfolg genau der war, der vorher auf der Hand lag. A, dass du keinen Wiedererkennungseffekt bei dem Franchise hattest. Du hattest diese ein, zwei Level, die dich vielleicht an die alten Max Paynes erinnert haben, aber im Großen und Ganzen wurde... Doch die Tatsache, dass du plötzlich in Rio bist, statt in New York, dass es nicht mehr Film Noir ist, sondern irgendwie bunt ist.
Es ist immer noch Film Noir, du hast halt einfach keine Ahnung.
War das wirklich ein Flop?
Ja.
Okay.
So,
hätte ich aber nicht gedacht, weil
ich fand das vorgegangen. Rockstar hat
die Frage
das
ist,
war ein extremer
wie
Flop.
Aber
die L.A. Noir war zum Beispiel gar nicht so ein großer Flop, weil L.A. Noir immerhin seine Entwicklungskosten wieder eingeführt
hat. Ja, und die haben auch gesagt, L.A. Noir würden sie auch wieder zurückkehren, wenn sie so die Zeit und die Ressourcen hätten.
Natürlich waren Max Payne 1 und 2 natürlich damals auch günstiger. Was Remedy damals zusammengeschraubt hat, war nicht so teuer wie der dritte Teil. Gut. Aber es war trotzdem Flop.
Klappt
und
halt nicht immer.
Ja, so, das ist aber, nein, es klappt nicht immer. Du findest ganz viele von diesen Beispielen, wo wenn die Leute, genauso wie bei Dead Space 3 oder so, ja, hey, da wurden auch ziemlich viele Sachen eingeführt, ja, die so, die ein bisschen dieses Lost Planet System mit den Gegnern auf dem Eisplaneten, dann Mikrotransaktionen, Crafting, ähnliches, Gegner, menschliche Gegner, alles Sachen, die vorher nicht drin waren und plötzlich ist das Franchise dann auf einmal...
Das hängt aber von vielen Faktoren ab, das hat ja auch so, es war so extrem ballerlastig, das hat sich natürlich auch einfach, es wollte auf einen ganz anderen Zug aufspringen, um irgendwie dann da viel Kohle zu machen. Das ist halt irgendwie dieser schnelle Shooter-Zug.
Das Ding ist aber auf jeden Fall, Far Cry 3 hat sich ja jetzt auch nicht nur durch Wars definiert. Das wird hier ein bisschen aber arg thematisiert. Es ist natürlich ein eindrucksvoller Charakter, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß zum Beispiel, ja, Wars war halt wahnsinnig, aber was war die Story bei Far Cry 3? Was ich geil fand, war einfach das Gameplay und der Fortschritt, der das eben durch die Story geschieht, der geschieht halt eben. Aber die Story war mir egal. Ich habe einfach nur geil gefunden, wie ich das spielen kann, wie ich vorgehen kann, wie ich die Abwechslung da eingebaut bekommen habe, die Dynamik auch in die Welt. Und
ja, aber du darfst halt nicht vergessen, dass bei Firmen wie Ubisoft dann geguckt wird, so, okay, Far Cry 3, geiler Erfolg, lass uns mal 5 Punkte zusammennehmen, warum das ein geiler Erfolg war. Und dann wird dein Gameplay und sowas mit dabei sein, aber halt eben der Wars wird auch mit dabei sein.
Ja, klar.
Weil der, und deswegen würde man sagen, pass auf, das ist unser Pflichtenheft, für Far Cry 4.
Ich meine, das ist ja klar.
Also und das ist auch nicht schlimm, weil das ist halt, das ist so natürliche Auslese, weißt du, alles, was funktioniert, und irgendwann wird es dieses, in 5 Jahren wird es einfach so dieses, das eine Spiel geben, was alles umfasst. Wenn man überlegt, wie sich der Shooter weiterentwickelt, wenn man sich überlegt, wie sich der Shooter weiterentwickelt hat, was der alles so für Sachen absorbiert, also jetzt nicht der Mehrspieler, selbst der Mehrspieler-Shooter, so in Destiny baut Rollenspielelemente ein oder so, aber das ist so, bei Ubisoft zeigt das ganz, ganz auf eine ganz eindrucksvolle Art, und das können nur wenige Firmen, indem sie, was in dem einen Franchise funktioniert, sogar in die anderen Franchises einfließen lassen. Das machen die anderen.
Ich glaube, aber der wichtige Faktor ist einfach...
Mit so einem wirtschaftssystemgetriebenen Prince of Persia.
Der wichtige Faktor ist daran,
auch so Teppiche verkaufen
der wichtige müssen. Faktor an Bars ist ja eigentlich nur jetzt nicht eben, was er für das Spiel bewegt hat, sondern einfach, es ist ein Aushängeschild.
Ja.
Und das ist halt bei vielen Marken wichtig einfach. Bei Dead Space würde wahrscheinlich weniger jemand zugreifen, wenn das Gesicht ohne Maske, also ohne diesen Helm drauf wäre. Ja. Aber diese Figur mit Helm sieht einfach viel ausdrucksstärker aus. Und bei Vars ist es eben auch so gewesen. Der war vorne auf dem Cover drauf. Oder Shepard bei Mass Effect. Weil sowas kommt auch besser an. Und deswegen sind auch bei Call of Duty immer Soldaten vorne drauf. Das sind einfach so Aushängeschilder. Und nein, Assassin's Creed, die Figur ändert sich nie. Die sieht ohne Maske anders aus. Aber der Umhang ist eigentlich immer ausschlaggebend. Und das sind so Dinge, die da eher mitwirken. Und nicht unbedingt jetzt, dass halt, na gut, der Wahnsinn wieder mitspielt, aber eben nicht die Story, die sich da rumbaut und woran sich jetzt gerade aufgehangen wird.
Ja. Ich verstehe halt, für mich ist das eine Komplizenschaft zwischen Spielern und Herstellern, weil die Spieler nichts anderes wollen, und da bin ich selber auch so, als das, was ihnen beim letzten Mal gefallen hat, nochmal zu erleben. Das wollen sie beim nächsten Spiel wieder haben. Zum Beispiel bei Mario Kart, du hattest beim letzten Teil Spaß mit dem Mehrspieler. Und genau das willst du mindestens beim nächsten Mario Kart auch haben. Kriegst du auch. Und das ist auch nicht verkehrt.
Ich glaube nur nicht, dass es mit allen Faktoren funktioniert. Zum Beispiel, klar, wenn du jetzt sagst, so hier, wir haben diese Rollenspielelemente in Far Cry 3, voll geil. Und so, also ich will einfach mal, da ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier, ganz klar. So. Ja. Und das ist ja auch okay, ich spiele ja auch das nächste Mario Jump Run wahrscheinlich wieder, es ist halt auch immer ziemlich gleich.
Ja.
So, du hast halt nur ein paar neue Level. Und, aber ich glaube, dass so bestimmte Faktoren, so wie halt das mit dem Wars, da will ich einfach mal hoffen, dass die Leute auch nicht zu doof sind. Ja, auf sowas, also ich will jetzt nicht sagen reinzufallen, aber für mich ist das halt, ich finde das halt einfach billig. So, jetzt so nochmal so einen durchgeknallten Charakter irgendwie raufzubringen, weil das ist, glaube ich, nicht, das war für Far Cry 3 schon ein Aushängeschild so, aber es ist nicht der Faktor, der es irgendwie, also der es jetzt in jedes Spiel schaffen muss. Ja? So, weil dafür hat das Spiel genug andere Elemente, die viel wichtiger sind für dieses Gameplay, wie Saskia jetzt auch schon gesagt hat, so, oder für den Spielreiz.
Die werden ja auch alle auch drin sein.
So, genau.
Aber, alles, deswegen,
aber das überschattet das irgendwie so ein bisschen mit so einer, so, das hat halt so eine, also auch so ein bisschen, als wenn man die Käufer verscheißern will. So, weißt du? So, ey,
im Gegenteil.
Ihr fandet doch den anderen Typen so krass, ne? Ja. Komm, wir setzen euch noch so einen Knallkopf vor.
Wie gesagt, das ist sozusagen das Maskottchen. Es ist einfach nur das Aushängeschild. Nochmal darauf anspielen, was einfach beim dritten dann gut funktioniert hat. Ich glaube schon, dass die auch sich wieder trauen werden, andere Dinge zu machen, weil nach diesem Gedankengut, Gedankenprinzip, wäre es ja so, dass es niemals neue Marken gäbe.
Das Spannende ist ja, es gibt ja auch ganz selten neue Marken. Das Spannende ist ja, überleg mal, wie viele neue Marken Activision in den letzten 5 Jahren rausgebracht hat. Eine, Destiny.
Skylanders.
Ja, genau, stimmt. Genau. Aber wie gesagt, sobald was funktioniert, das ist halt dieser natürliche Prozess, sobald was funktioniert, wird es eine Marke. Ich glaube auch The Last of Us wird eine Marke. Das wird nicht das.
Das ist eine Marke, du.
Das wird nicht ein einzelnes.
Garantiert, das ist auch okay. Ja,
wir
sind ja alle Fortsetzungsfuhren.
Wie gesagt, fangen wir mit Nintendo an, wie viele neue IPs die gemacht haben in den letzten Jahren.
Ja, doch, also Luigi's Mansion zum Beispiel ist schon ziemlich einzigartig wieder.
Ja, genau, das ist auch ein ziemlich einzigartiges Beispiel.
Ja, nee, ja klar, natürlich,
also, es geht ja auch um
Fortsetzungen, aber es ist trotzdem so, dass das einfach trotzdem neue Marken entstehen und auch in einem Genre oder in einem Franchise auch Dinge neu gemacht werden.
Ich bin, wie gesagt, ich möchte nicht, dass man mich missversteht. Ich beklage das nicht, dass es keine neuen Franchises gibt. Ich finde, es ist nur vollkommen verständlich. Das liegt ganz einfach daran, wenn ich im Jahr 10 Spiele spiele und ich finde die alle geil und ich kaufe mir nächstes Jahr von all diesen 10 Spielen die Fortsetzung, ist doch kein Wunder, dass ich nicht noch Geld habe noch für 2 andere. Im Gegenteil, diese Fortsetzungskultur führt dazu, dass man die ist nicht nur bei Spielen, das ist bei Filmen und bei Serien ganz genau dasselbe. Das, was dir gefällt, willst du immer weiter und weiter und weiter haben und nur mit kleinen Variationen. Und irgendwann
nach wie vor sage ich, wenn es die Fortsetzung nicht geben würde, müssten alle das Neue kaufen. Von daher könnte das auch anders funktionieren. Ja,
aber das
funktioniert ja auch anders, ja. Klar, also das immer so bestimmte Elemente, also dass der Last of Us so erfolgreich war, ist nicht unbedingt ein Wunder. So Endzeit-Zombies, Gewalt, toll.
Dass das so erfolgreich war, fand ich, war schon wirklich ein Wunder.
Ja, weiß ich nicht. Nö. Das sieht auch noch geil aus, so. Also es ist nicht so verwunderlich, dass sich das gut verkauft hat, wie das zum Beispiel bei XCOM oder, ist auch ein Franchise, oder Dishonored verwunderlich. Obwohl Dishonored auch so ein bisschen, alles ein bisschen grau, so ein bisschen Gewalt auch, das passt schon gut rein, aber Beyond hat sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft. Oder so. So, das
wenn es einen Gott gibt.
Keine Ahnung, also auf jeden Fall, da sind natürlich immer die Käufer auch angehalten, dass die Diskussion hatten wir ja schon tausendmal, auch mal neue Dinge auszuprobieren. Weil man merkt es, also im Kino ist es gerade ganz schlimm.
Das ist auch so wahnsinnig, weil Quantic Dreams ist ja eine von den letzten Firmen quasi, die auch wirklich immer sagt, so wir erfinden jedes Mal das Rad neu. Also wir haben zwar diese narrative Struktur, die wir irgendwie als Aushängeschild nehmen, aber jedes Spiel ist, das ist wahnsinnig in der heutigen Zeit, sowas zu machen. Ist zwar bewundernswert, aber wahnsinnig.
Ja, sicherlich auch schon.
Sich schön, dass es das
aber gibt. Trotzdem merkt man ja, dass auch hin und wieder neue Franchises funktionieren. So, dass du mal wieder was Neues rausbringen kannst, so je nachdem, für welche Zielgruppe es ist. Skylanders ist ja auch ein neues Franchise. Auf jeden Fall ist man angehalten.
Aber State of Decay zum Beispiel.
Genau.
Aber wir sehen ja auch wenig Franchises sterben. Das heißt also, du kannst ja auch, da der Mensch ja nur begrenztes Geld hat oder so, hat er ja auch nur begrenzte Möglichkeiten, neuen Franchises eine Chance zu geben. Und es gibt ja fast keinen Franchise, was mittlerweile freiwillig den Platz räumt. Also so, vielleicht so wie bei Need for Speed mal jetzt, wir machen es nur alle 2 Jahre.
Das heißt oder nicht, dass es tot ist.
Es sind aber schon viele Franchises gestorben. Also gerade was früher eben, das haben wir ja schon öfter gesagt, der heutige Shooter war ja früher das Jump'n'Run oder der Plattformer. Ja. Das sind schon sehr viele gestorben.
Ja, aber also, das Genre ist jetzt nicht so richtig. Aber nehmen wir mal so
Echtzeit-Strategie. Franchise, Crash Bandicoot.
Ratchet & Clank, Jack und Dexter.
War über erfolgreich, gibt's aber nicht mehr.
Ja,
vielleicht doch irgendwann gut,
weil jetzt. Weil Naughty Dog die halt auch mal durch neue Franchises ersetzt.
Ja, da wurde ja auch jeder Teil immer weniger erfolgreich. Also bei Ratchet & Clank und so, das.
Die machen jetzt Sunset Overdrive.
Ja, aber es sind natürlich auch bestimmte Genres halt dann ausgestorben und damit dann auch die entsprechenden Franchises, so wie im Echtzeit-Strategie-Genre oder sowas. Das kann ja passieren, weil da halt alle dann auch wieder so eine Optimalformel für kommerziellen Erfolg kopieren wollen. Das war halt die von Call of Duty. So, geht halt auch nicht immer auf.
Sunset Overdrive ist natürlich wieder ein tolles Beispiel, weil wir einfach daran wieder sehen werden, das ist wieder so ganz typisch. Wenn das ein Erfolg wird, dann freue ich mich schon auf Sunset Overdrive 2, 3, 4.
Haben sie auch schon selber gesagt, also das wird scheinbar eher so als Arcade-Download-Titel gehandelt. Und wenn das dann erfolgreich ist, haben sie gemeint, dann würden sie gerne ein richtiges Franchise draus machen.
Bin ich auch nicht gegen.
Das auch ein bisschen klingt wie so eine Vorabentschuldigung, so dass wir noch nicht so irgendwie jetzt so.
Der nächste Teil wird wirklich ja, geil. Ja, genau. So ich glaube, es wird auch schon so geil. Also.
Das ist ein bisschen wie bei Titanfall, so nach dem Motto so, ja klar, wir sind ein kleines Team, wir nur 50 Leute und so, aber Titanfall 2, wenn das ein Erfolg wird, dann rockt das die Hütte und kommt auch für PS4.
Alle Leute fest.
Ja, genau. Ja. Ist ja noch schlimm, aber ist halt auch ein neues Franchise, ne? Also kannst du jetzt auch nicht so viel sagen. Und es hat tatsächlich Farben. Wer glaubt das schon noch?
Ich finde auch, sie wahnsinnig gut aus.
Ja, also sympathisch auf jeden Fall einfach. Mhm. Erinnert mich an 90er-Cartoons. Finde ich sehr cool.
Ja.
Naja, auf jeden Fall kann das alles funktionieren. Und ich bin ja auch eine Fortsetzungsfigur. So ist es ja nicht. Ne?
Ich glaube auch tief im Inneren, der Mensch ist halt wirklich auch so, er mag keine Veränderung. Und wenn er etwas mag und gut mag, dann mag er es gerne immer wieder und wieder und wieder.
Es darf halt auch nicht zu krass sein. Ne? Also natürlich mag der Mensch im gewissen Maße Veränderungen, wenn sie Verbesserungen sind.
Ja.
Ja? Weil wie du jetzt ja, Wolfenstein ist ja, da können wir den Kreis schließen, gutes Beispiel, du willst heute wahrscheinlich nicht mehr so einen Shooter spielen, weil Shooter sich heute anders spielen und irgendwie angenehmer und weiß ich nicht, flüssiger, besser. Irgendwie, und das meine ich auch, das sind halt so die Innovationen, die dann auch so auf kleinem Raum entstehen, die dann sich eigentlich erst so etablieren und dann so als Innovationen wahrgenommen werden. Das hatte ich ja auch letztes Mal irgendwie schon gesagt, glaube ich. Du kannst halt nicht Indie-Spiele irgendwie so aufbauschen wie so ein AAA-Titel, ja, nur weil die halt eine originelle Spielidee haben. Weil das willst du auch nicht die ganze Zeit spielen, oder du kannst auch nicht immer so absurden Scheiß machen wie die Japaner, weil das will halt auch nicht jeder haben, ja. So,
mittlerweile nicht mehr,
so, ich will ja auch nicht die krassesten, ungewöhnlichsten Spiele dann immer spielen, die mir eigentlich irgendwie dann doch ein bisschen zu bizarr sind. So, aber ich will trotzdem, dass man das Gefühl hat, sich Gedanken zu machen, ja, oder dass sich die Künstler da hinten Gedanken machen. Ich habe das gestern halt mit diesem Kumpel wieder gemerkt bei Donkey Kong Country. So, der war halt, die haben vorher irgendwie Mario Kart gespielt, aber bei Donkey Kong Country war er halt wirklich erstmal so richtig begeistert, wie das eigentlich aussieht. Weil er da gemerkt hat, so, ja, da saß jemand und hat sich irgendwie eine Birne gemacht, diese Welt zu präsentieren, die da dargestellt wird, dass sie so eine Tiefe hatte und auch irgendwie interessant aussieht. Und das fand er viel reizvoller als den doch natürlich sehr gefälligen, irgendwie allgemeingültigen Stil von Mario Kart.
Ja.
So. Und das finde ich, ist halt wichtig, und ich finde, so, solange Spiele ein künstlerisches Medium sind und ich dann immer das Gefühl kriege, die Künstler, die dahinter stecken, machen sich nicht viele Gedanken, ja, finde ich das schade. Und dass das alles so im Rahmen bleibt, so von wegen, wenn ich jetzt Spiele machen würde, wären das auch keine Originalitätsbomben, ja, ohne Scheiß. So, ich würde irgendwie, keine Ahnung, auch mit einem 2D-Action-Spiel anfangen oder so, ja. Aber versuchen, das wenigstens so cool wie möglich zu machen.
Mark of the Ninja 2.
Ja.
Die sind auch so ein Studio, was wirklich ganz wenig Fortsetzungen macht.
Ja.
Also Shank haben so zwei Shank Teile gemacht, aber jetzt machen sie ja so ein Spionageding.
Da geht es auch noch, ne?
So wie bei Don't
Indie oder Download
Studio.
Ja,
genau. Machen auch jetzt Spionage.
Clemix oder
Clay. Clay. Genau, Clay wird es, glaube ich, ausgesprochen.
Ja. Übrigens, man spielt immer, was man mag. Bestes Beispiel, ja. Ich habe ja eigentlich, wollte ich nur mal so aus Spaß vor ein paar Wochen mal World of Warcraft reingucken und jetzt spiele ich das wieder fast jeden Abend.
Was?
Das ist übrigens ja, das hatte ja auch jemand zu Recht als Kommentar drunter geschrieben, das ist mittlerweile schon 10 Jahre altes Spiel.
Ja, stimmt, 2004.
Ja, und das ist krass. Und es macht Spaß. Die haben da so viel gestreamlined, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr Spaß macht zum Spielen. Und es ist auch lustig. Das ist
wie Tomb Raider.
Nee, es ist ja fast. Und es ist lustig, dass man, dass du viele Staaten, ich bin ja mal auf Seiten der Allianz, also nicht da im Hordeland unterwegs, sondern dass du so viele Gegenden, so Westphal oder hier jetzt Loch Modan oder so, wo ich bin, die man so kannte von vor über 8 Jahren, dass die jetzt auch immer so verändert haben. Also der See ist völlig ausgetrocknet und so, und in Westphal wird irgendeine schöne Burg gebaut und sowas.
Das ist ja cool.
Das hat diesen komischen Effekt, dass du, das ist wirklich wie im echten Leben. Wenn du jetzt durch Berlin gehst, durch Ecken, wo du lange nicht warst, sehen die ganz anders aus. Ja. Und manche Sachen erkennst du wieder, manche nicht. Und genauso ist, wenn du durch WoW gehst. Ja, und dann musst du erstmal wieder.
Ja, und das ist eben, ne? Da haben sich wieder Leute Gedanken gemacht.
Mhm.
Die das dann genau. Mir auch erstmal Gedanken machen. Ich musste mir erstmal wieder 8000 Goldstücke erstmal wieder außerhalb irgendwo kaufen, damit ich meine 4 richtigen Taschen zusammenbekomme. Weil WoW ist ja die Pest, wenn man es nur mit den Standard-Taschen spielt. Man hat ja 4 Taschenplätze. Und Taschen kriegt man am Anfang ganz, ganz selten und deswegen.
Was hast du jetzt? 8000 Gold mit Echtgeld gekauft?
Ja.
Was ist denn hier heute los?
Kosten 8 Euro.
Ich gehe da jetzt mal ran.
Ja,
aber. Und ihr quatscht mal weiter über World of Warcraft.
Wir machen eine kleine Pause.
Achso, das ist ja mal we'll be right back.
Und da sind wir wieder. Also, Johannes hat sein Telefonat beendet, sehr schön. Und ihr konntet coole Nintendo-Mucke hören. Ja, genau. Wie gesagt, bei WoW braucht man manchmal ein bisschen Platz für Taschen. Und 8000 jetzt nicht, damit du dir Sorgen machst. 8000 Gold kosten zurzeit 8 Euro. Das ist ein recht schmaler Kurs, den man da investiert. Aber es lohnt sich wirklich, weil du hast normalerweise, weil du hast ja Taschen und die normale Tasche ist irgendwie ein 16-Platz-Behälter, dann hast du noch eine andere so mit 4 oder 8 Plätzen, also du hast vielleicht so 20 oder 30 Plätze im Inventar. Die sind sehr, sehr schnell bei WoW voll und wenn du dir diese Taschen kaufst, so eine Magietaschen, dann sind die 26-Platz-Behälter, davon 3 Stück, also fast 100 Inventarplätze und das lohnt sich.
Hast du eigentlich einen neuen Charakter angefangen oder
hast du noch einen neuen angefangen?
Hast du noch deine alten?
Ja, zwei noch. Aber die sind ja alle immer nur so Level 30 gewesen. Also, okay. Das habe ich ja jetzt schon fast wieder eingeholt. Bin ja jetzt schon irgendwie Level 21.
Ich glaube, geht das auch nicht schneller? Haben die das nicht irgendwie angehoben?
Ja, also du kannst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel
diese 90 Level, glaube ich.
Genau, es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel vorbestellst, die Erweiterung, dann dieses Worlds of Draenor oder so, dann kannst du einen schon auf Level 90 pushen. Und es gab früher auch was als dieser Lichtking, da gab es auch so, dass du irgendwie so eine Figur in diesen Todesritter umwandeln konntest und dann konntest du auch was überspringen und so. Ja, aber ja, ich spiel's ja gar nicht so sehr, ich will's ja quasi noch erleben, so diese ganzen Gebiete da, weil ich finde die immer halt echt immer schön da rumzulaufen und es geht jetzt auch sehr, sehr schnell. Wobei man sagen muss, Diablo 3 levelt sehr viel schneller irgendwie. Mhm. Ich spiele aber meistens immer beides eine Stunde abends und du kommst dann bei Diablo bei 2-3 Level. Ja, momentan bin ich so ein Battle.net-Junkie, das stimmt schon. Aber du kommst ja bei Diablo immer sehr viel schneller voran. Aber ich liebe den Kreuzritter. Der ist einfach so geil. Vor allem der Kreuzritter ist für mich Captain America. Weil er eine Attacke ist, dass er sein Schild schmeißt und das so bei den Gegnern abprallt und wieder zurückkommt. Diablo bei Diablo 3, der Kreuzritter. Und
das ist ich darf ja auch in den Genuss kommen. Xbox One bekommt ja auch.
Ich spiele es Reaper aus Holz jetzt schon.
Ja,
ja, auf dem PC schon, aber Konsolen, alle Konsolen bekommen es im August.
Genau.
Freue mich schon drauf.
Aber für mich ist der Kreuzritter die Klasse, die das Spiel geil gemacht hat.
Bin mal gespannt. Und es gibt ja jetzt auch es ist ja auch düsterer geworden, ne?
Vielleicht diese sechste Welt, weiß ich nicht.
Also ist ja jetzt schon nicht vorher unbedingt farbenfroh. Also.
Ja, doch, aber für manche Menschen schon. Deswegen haben sie es
Der Stil war halt cartooniger als in den alten Teilen, das ist also ein Problem.
Aber er sieht halt super hübsch aus, immer noch. Ja. Aber wir wollen nicht wieder über Diablo 3 sprechen, da haben wir schon gesprochen, und wie gesagt, WoW. Mein Elder Scrolls Abo habe ich erstmal gekündigt, weil ich ja wusste, dass es dann irgendwie in 6 Monaten, wenn dann auf der PS4 rauskommt. Und es ist ja so, dass wenn man die PC-Version hatte, kann man ja relativ günstig upgraden.
Oh.
Wenn man für 14,99 € kann man auf Xbox One oder PS4 umswitchen. Das ging so ein bisschen unter bei dieser ganzen Verschiebungsgeschichte. Mhm. Ja. Noch was gespielt, Johannes? Nein, gut. Du sagst ja.
Habe ich tatsächlich auch nicht. War nur Mario
Kart. Ist ja auch gut, wir haben auch nicht ewig Zeit. Wir haben auch noch diesen großen Elefanten
im Raum. Ja, okay. Richtig. Du meinst meine Muschi.
Titanfall.
Nee, und zwar habe ich, hätte mir gerne gestern schon den DLC gekauft, aber mein Konto ist noch leer geplündert. Leider ging es noch nicht. Aber ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Aber ich habe mir in dem Zombie-Deal von meinem letzten 9,89 € auf dem Konto für 9,49 € State of Decay gekauft. Statt 18,99 €.
Ah ja.
Und,
auf der 360.
Ja, genau. Und zwar, das Ding ist ja, es kam ja letztes Jahr im Sommer raus.
Ja.
Und damals fand ich es schon interessant.
Das war cool.
Und habe dann auch die Demo gespielt. Aber die Demo hat überhaupt nicht so repräsentiert, wie das Spiel eigentlich so geil ist am Ende. Und deswegen, ich habe halt die ganze Zeit immer mit mir gehadert, weil ich bin eine von denen, die Zombies voll geil findet und auch Zombie-Spiele liebt. Und deswegen liebe ich halt auch The Walking Dead. Und ich finde zum Beispiel, dass State of Decay so das perfekte Spiel ist für The Walking Dead-Serienfans.
Ja.
Weil es einfach so genau das bringt, was du in der Serie so geil findest. Einfach, dass die Basen einnehmen müssen oder sich überlegen, wo können wir jetzt uns mal ein bisschen niederlassen, um Ressourcen zu sammeln, vielleicht wieder eine Gemeinschaft aufbauen. Und das bringt State of Decay so geil rüber. Also an die Grafik musste man sich erstmal gewöhnen, weil die sieht auf Bildern gut aus.
Ja, aber Bewegung sieht katastrophal aus.
Ist es so, ist katastrophal. Okay, vor 10 Jahren hätte man gesagt, wow.
Ja, das ist echt so schade, weil also da finde ich auch so, dieses Spielprinzip, diese DNA, die in geiler Grafik, das
ja,
ist
dann, und deswegen freue ich mich so, dass Undead Labs ihren Vertrag verlängert hat mit Microsoft. Ja. Also ich würde mir wünschen, auch für Sony-Spieler, keine Frage, es geht mir jetzt nicht um die Exklusivität, sondern wirklich einfach, dass da auf der Xbox One was kommen wird. Und weil es ist einfach so, du kannst, State of Decay spielt sich halt nicht nur geil, also ich habe so das Gefühl, Die haben bei diesem ganzen Spielprinzip, also es geht ja darum, dass du halt Nahrung sammeln musst, Materialien, um was bauen zu können, Medikamente. Das ist ein bisschen
so Minecraft-mäßig
genau, eigentlich. Genau, und
ohne. Da draußen sind die Creeps und
genau.
Du hast deine Festung und da musst du dann auch mal wieder die Fenster vernageln.
Ja, genau. Und es gibt auch unterschiedliche Standorte, zu denen du hingehen kannst. Und es ist auch irgendwann gefordert, dass du halt weiterziehst, weil die Ressourcen einfach in der Umgebung abgeerntet sind. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel deine eigene Basis auch noch einen Gartner richtest und dann direkte Lebensmittelversorgung hast. Also es ist total geil und du denkst ja auch immer wieder jedes Mal, okay, wenn ich jetzt rausgehe, nehme ich das Auto oder gehe ich lieber zu Fuß, weil die auch wenn die Fahrmechanik scheiße ist.
Das ist sicherer.
Ja, genau. Also machst du es trotzdem, weil du einfach, also ich fühle mich da halt so direkt rein und denke, wenn ich jetzt da wäre, ich würde immer das Auto nehmen. Es ist einfach viel sicherer. Es ist
immer gut Blech zwischen mir und Zombies zu haben. Genau.
Und das Ding ist auch vor allem, du levelst ja auch nochmal jeden einzelnen Charakter auf, hast aber keinen festen Charakter. Also du musst wechseln, weil die müde werden oder verletzt werden können. Mhm. Und deswegen ist es halt praktisch, wenn du auch wirklich variierst und jetzt nicht nur denkst, oh, der Anfangscharakter ist so mein Hauptcharakter oder so. Und du
levelst auch... Was davon hatte ja auch Zombie U.
Ja, genau. Bisschen, auch wenn du stirbst eben, dass du die Sachen wieder einsammelst und diese Figur wirklich weg ist. Und sich aber auch dadurch, das hat nämlich auch wieder Auswirkungen. Also dann geht die Moral deiner Basis halt runter und sowas. Also ich finde... Das Gameplay haben sie so perfekt ausgearbeitet, aber dann halt an der Technik irgendwie gespart. Aber es ist in Ordnung, Lisa, wenn man sich dran gewöhnt hat. Was ich aber halt auch geil finde, ist, obwohl du immer mehr spielst und auch besser wirst, halt mit dem Charakter, wie gesagt, eben seine Eigenschaften, wo auch jeder wieder andere hat, ist es immer so, du Momente gibt's, da fühlst du dich total mächtig gegen die Zombies, weil du so auf dem freien Feld eigentlich gute Chancen hast. Sobald es aber mehr werden und die halt direkt auf dich zugehen oder vor allem in engen Räumen.
Lieber wieder ins Auto.
Genau, oder halt in engen Räumen wirklich von allen Seiten plötzlich Zombies kommen, du hast da nahezu
keine Chance.
Also da musst du echt dann Glück haben und dich durchboxen nochmal und am Ende bist du halt schwer verletzt und musst erstmal mehrere Tage mit diesem Charakter aussetzen. Und es ist so, es ist halt so geil, dieses Spiel bringt dir so dieses perfekte Feeling einer Zombie-Apokalypse, was man sich irgendwie schon so immer gewünscht hat. Und ich schon. Weil
also als Spiel.
Ja, genau, als Spiel.
Ich meine, ich habe mir in der Wirklichkeit keine
Zombie-Apokalypse. Ein Survival-Spiel, wenn das mal richtig konsequent ist, ist schon ziemlich geil. Also ich würde das auch gerne
ausprobieren. Und das ist also wirklich, also es ist großartig einfach. Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Es ist halt einfach wirklich super, also das macht so auch so süchtig, vor allem es ist ja auch irgendwie es orientiert sich auch noch an der Uhr der Konsole, also dass du Ressourcen verlierst, wenn zum Beispiel der Tag, also ein echter Tag auch nochmal rumgeht, also das Spiel aus und wieder anmachst und das ist halt auch nochmal so Animal Crossing Feeling für Erwachsene, also wo Animal Crossing ist ja auch für Erwachsene,
genau.
Nee, es ist
was ich ja ganz vergessen habe, ist, dass das World of Warcraft das auch hat. Wenn es nachts ist, ist ja in der Welt auch dunkel und die richtet sich ja nach deiner Zeit und sogar auch wie das Wetter. Wenn es bei mir draußen regnet, regnet es im Spiel auch.
Digga, what?
Das sind die einzigen Sachen. Es gibt da Regen und nicht. Also es gibt entweder schönes Wetter, aber Regen. Und Tag und Nacht.
Aber das ist entweder deutsches Wetter oder Sonne.
Ja, aber das ist irgendwie ganz witzig, wenn du so abends so spielst und es ist dunkel und es regnet draußen und im Spiel regnet es auch. Das ist so. Könnte man natürlich jetzt beschweren, dass die Figuren nicht nass werden, aber egal. Nee, aber State of Decay, klar.
Es ist, ja,
cool. Und das sind so Elemente, die eben auch so eine Basis bauen, so ein bisschen wieder Rollenspielelemente, das sind auch so Sachen, die,
immer. Ja, vor allem ist es auch so, es ist
ein Singleplayer-Daisy, bloß ein geil. Weil es eben auch noch coole
Geschichte. Na, du kannst aber DayZ nicht so gut vergleichen mit State of Decay, weil ich finde, bei einem DayZ würde sowas auch dem Spiel gut tun, aber bei DayZ geht es nur um dich selbst. Du bist so in dieser Überlebenssimulation, musst ständig essen und trinken. Das hat ja in State of Decay spielt es nur für die Gemeinschaft die Rolle und nicht für dich selbst. Und aber dafür die, ist halt
die kommunistische DayZ-Variante.
Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall halt dieser Loot-Faktor einfach auch, dass du ziehst los und dann denkst du, oh, dieses Gebäude sieht interessant aus, vielleicht gibt's da Ressourcen, die irgendwie Sinn ergeben für unsere Gemeinschaft und so. Und du hast
dann gibt's doch wieder nur Zombies.
Nee, es ist eigentlich auch wirklich immer befriedigend. Zombies. Es ist auch nicht so, dass es dich frustriert oder so.
Da wir gerade von Zombies reden. Ich habe mir das neue Album von Michael Jackson gekauft.
Oh.
Escape, ja. Hm. Ich würde jedem empfehlen, der daran
interessiert. Ach so, ich dachte, damit wäre das Thema jetzt beendet, danke.
Nein, es reicht eigentlich, sich nur diesen Escape, also den Titelsong, sich einzeln zu holen. Der ist echt cool. Der erinnert so ein bisschen so an die Michael Jackson Lieder so aus den 90ern, so aus dieser Dangerous Zeit. der ist ziemlich cool remixed und so.
Wollte ich sagen, was, der hat schon echt ein paar gute Songs gemacht.
Ja. Aber das Beste finde ich natürlich, wenn man sich die iTunes-Rezensionen durchliest und da einige wirklich da drin schreiben, cooles neues Album, kann kaum erwarten, bis er damit auf Tour geht.
Nein, ernsthaft?
Ja, ich habe ein oder zwei sind so in der Art. Nee, man kann sich auch nicht um alles kümmern. Ja, ja, also,
ja. Schon. Wie mein Checken ist tot.
Ja, Spoiler, danke. Nee,
Bei dem Michael Jackson-Film,
ja.
Da weiß man schon, was am Ende passiert.
Ja. Ich hab noch gar nicht zu Ende geguckt.
Das stimmt ja.
Ja, genau, das war so ein Schuss Zombies. Punkt, aus, Ende, Spiele, genau, so. Ja. Letzte Woche hatten wir ja das Witzige, dass wir gesagt haben, hey, heute Abend gibt's die volle Unreal Tournament Ankündigung. Und die gab's dann auch, nach dem Podcast. Allerdings, glaube ich, so, war die so ein bisschen so, okay.
Also, wir haben Epic noch gar nicht angefangen.
Wir fangen jetzt mit einem neuen Unreal an.
Das sind auch so Ankündigungen, weißt du, also sowas musst du nicht ankündigen, wenn du das den Leuten danach dann sagst.
Das ist genau meine Meinung.
Ja, also wirklich, das ist doch
irgendwie... Du kannst doch nicht irgendwie sagen, es gibt jetzt neue Infos zu Unreal Tournament und dann sagst du denen, ich fange jetzt damit an.
Ja, wir wollen übrigens Unreal Tournament machen.
Ja, ach.
Wir hören übrigens ganz viel auf die Community.
Ja. Und das wird irgendwie
das wird,
so
kostenlos
sein, weil ist ja auch kein Wunder, weil wir machen die Levels ja nicht selbst, sondern ihr macht die. Und ihr könnt damit Geld verdienen. Also das Modell soll ja so ein bisschen sein, so wie Steam Workshop, so nach dem Motto so, Johannes Krohn macht ein Level und verkauft ihn 500 Euro und keiner kauft ihn. Aber wie gesagt, so da machen die so ein Buhai drum, dass sie sagen so, wir fangen jetzt mit dem Spiel an. Also
das ist wirklich, das ist auch bitter eigentlich. Echt bitter. Also vor allen Dingen, wenn du dann daran denkst, dass es so das Showcase für die Engine sein soll.
Ja, Fortnite ist das ja.
Wann soll das kommen?
Ja.
So, also will Epic doch, das jetzt auch werden? So Fortnite und so ein kostenloses Unreal Tournament von den Usern gemacht? Was haben die noch am Start?
Ja, gar nichts.
Also nichts. Und eine Engine, die keiner kaufen möchte? Ja. Also wie schnell kann man sich denn bitte in den Abgrund
putzen? Außer Indies wollen Unreal noch so.
Ja, also ich meine, die haben ja festgestellt, dass irgendwie ganz stark die Unity Engine ist ja mittlerweile zum Standard geworden, so bei den Indies, und deswegen haben wir, wie gesagt, das hatten wir im Podcast glaube ich auch schon, ja, Epic und Crysis ihre Modelle geändert, dass du jetzt nur noch so ganz wenig Geld zahlst und die fast jeder sich leisten kann. Ja, aber trotzdem, es gibt ganz wenig Spiele, die noch die Unreal Engine benutzen. Das letzte war ja so Daylight oder so mit der Unreal Engine 4, das war jetzt auch kein Showcase. Like Fortnite machen sie vielleicht noch, aber mal gucken. Also
es kommt nur für PC, kann das sein?
Ja, Free-to-Play.
Ja.
Free-to-Play, achso. Ja.
Damit hat sie es schon erledigt.
Nein, nicht unbedingt. So, also ich habe auch immer noch Bock auf Planet Side 2. Ne? Also,
ja.
Ja, das soll auf der E3 übrigens gezeigt werden.
Ja, ich will auch mal Zeit. Das haben die ja irgendwie, ich dachte eigentlich, das wird ein Launch-Titel. Ja. Wieder in die Kacke gegriffen.
Ja, nee, Epic. Aber wie gesagt,
Epic Fail.
Das war, ja. Das war wirklich so unterwältigend. Ja, dann Far Cry 4 hatten wir natürlich die Ankündigung noch.
Ja, hatten wir jetzt auch schon.
Ja. Und dann ging es natürlich ein bisschen, das hatte mich völlig überrascht.
Witzig aber, dass das vorher auch irgendwie geleakt wurde oder so mit dem Himalaya.
Ja, Januar hatten wir eine News dazu.
Dass ich es mal wieder bewiesen hat, dass es auch stimmen kann?
Ja, also genau wie die New, dieser Mega-Leak da auch Anfang des Jahres, Microsoft mit der Titanfall Xbox, mit der weißen Xbox, mit dem Crackdown 3, bla bla bla. Naja.
Aber gut, die auch dem Podcast Titel gebende Story, auch wenn wir uns wieder viel zu sehr verhaspelt haben mit der komischen Serienfortsetzungs, was auch meine Schuld war, dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen. Ich finde das immer selber öde, wenn man über dieses Thema, was wir auch schon so oft im Podcast hatten, immer wieder darauf rumreitet. Aber wie gesagt, es war Dienstagabend und so, und dann kam die Pressemitteilung von Microsoft, und ich hatte die erst so, weil es eben immer so Xbox informiert oder so, das fängt immer schon so langweilig an, dass man es schon so fast löscht, und dann sehe ich so irgendwie Xbox ohne Kinect und so, und denke so, Moment. Und das Krasse war ja, dass sie dann in dieser Pressemitteilung, halt in der es darum ging, dass halt jetzt Xbox ab 9. Juni für 3,99 Euro wahlweise eben auch ohne Kinect zu erhalten ist, standen ja noch diese anderen Bomben drin, wie mit hier übrigens Games for Windows, nee, Quatsch, Games with Gold kommt jetzt auch auf Xbox One, und wir übernehmen das PlayStation-Modell, in dem die Spiele euch nur gehören, solange ihr Abonnenten seid, was ja völlig okay ist, weil die meisten Leute bleiben so lange Abonnent, weil wie sie das Ding besitzen. Und ja.
Überraschung.
Ja, also
Ich habe damit nicht gerechnet, also ich habe es einfach nicht.
Weil Johannes hatte damit leider so recht und ich habe so gelacht, als er das im Messenger gesagt hat. Aber ich finde das so, entschuldige, ich muss ihn nochmal ansprechen hier, unseren Xbox One Ultra Fanboy Claudatus, der sich jedes Mal lustig gemacht hat über PlayStation Plus und gesagt hat, hier kommen nur so eine Indie-Dreckspiele, was soll denn das hier? Das ist alles scheiße. Ja,
nicht nur Indie, klein. Also auch so Heist 2 und so Puppeteer. Ja, das völlig war, neuer Scheiß auch.
Das fand er alles doof und.
Das ist alles Dreck.
Und für die PlayStation 4 halt sowas wie Resogun oder Thomas, nee, was war hier das letzte, Stick It With The Man und so.
Outlast.
Ja, es ging aber so um einen PlayStation Plus Monat.
Ja, genau, aber das war halt so, das ist alles so Dreck und so. Und dann kommt für die Xbox One, kommt dieses Halo Windows Mobile Spiel, Spartan Assault, was so vom Windows Phone kommt.
Und das andere, Max Brotherhood, ja, genau. Curse of the Brotherhood.
Und das ist dann plötzlich der heiße, geile Scheiß, ja?
So Spiele, für die man noch dankbar sein muss. Man hat diesen Monat 2 Spiele bekommen, da kann man noch dankbar sein. Da muss man doch nicht immer schimpfen.
Ja, genau. Richtig geile Spiele und dann die andere Liga.
Das hat er nicht gesagt, aber schon einfach, dass man da ja dankbar für sein kann und doch nicht meckern sollte. Nee. Irgendwie.
Das kann man leider nicht anders definieren, als das ist einfach Fanboyism pur.
Und vom undifferenziertesten.
Und das ist genauso wie die Leute, die irgendwie, es ist nun mal einfach ein Fakt, dass die PlayStation Plus Spiele, die es kostenlos gab, in der Vergangenheit immer ein deutlich besseres Angebot waren als die Games with Gold Spiele. Das ist einfach, kann man nicht wegdiskutieren. Und viele haben das immer versucht wegzudiskutieren nach dem Motto, ja, bei PlayStation Plus gehören die Spiele euch aber nicht, die sind einfach weg, ja. Und wenn mir diese Gurken, die ich hier bei Xbox bekomme, für immer meins sind, ja. Was eben jetzt auch so ein Modell ist, wo Microsoft gesagt hat, okay, damit wir konkurrenzfähig sein können wie Sony, müssen wir unser Modell auch dementsprechend anpassen. Denn man darf ja nicht vergessen, das macht Microsoft nicht aus Geldgier oder so, sondern das machen sie einfach, weil sie eben auch bessere Spiele haben wollen. Die kriegen sie aber nicht mit diesem Modell, weil keiner sagt so, okay, hier, ich gebe dir hier meinen Tomb Raider oder sonst was und das bleibt dann bei den Leuten so lange, bis die und sie, selbst wenn sie nur für einen Monat und so, sondern es geht ja darum, dass es gerade diese zeitliche Begrenztheit eben das ermöglicht, dass die Leute sagen, okay, das Spiel ist für einen Monat in der PlayStation Plus Bibliothek, das können wir überschauen, dafür kriegen wir eine bestimmte Summe X, aber danach ist es auch wieder raus und gut. Und deswegen.
Ich bin auf jeden Fall happy.
Ja.
Als Dingsbums. Bist du nicht auf Bums? Auf der 360 mit Dark Souls fand ich auch ziemlich geil.
Ja,
jetzt
zieht jetzt da
auf einmal. An. Ja, jetzt, klar. Jetzt
kommen coole Titel
und da gibt's Dark Souls jetzt kostenlos.
Aber ich will ja jetzt gar nicht, also ich will ja irgendwann auch mal demnächst die 360 so einstampfen, sag ich mal. Deswegen ist mir da die Weiterentwicklung fast schon egal, aber ich bin trotzdem überrascht, dass es Dark Souls geschafft hat. Gerade so, das hat es noch nicht mal auf die PlayStation geschafft, obwohl halt Sony und Japan und so, weißt du?
Wobei man natürlich sagen könnte, wie gesagt, Microsoft benutzt auch immer ungern so diesen einfach so ein Todes-Fick-mich-Stoß, weil man darf ja nicht vergessen, Sony momentan, wie gesagt, wieder mit Milliarden Verlust, leider wirtschaftlich wirklich in Schwierigkeiten durch diese ganzen da Varios und Probleme mit der ganzen anderen Geschäftszweigen da, plus auch Verluste durch die Sony-Sparte, durch die Entwicklungskosten der PS4. Mhm. Aber Microsoft sagt jetzt, also ich meine, ich denke mal, im Herbst wird es bei PlayStation Plus auf der PS4 so, wird plötzlich Neck drin sein und Killzone. Ungefähr ein Jahr danach. Und Microsoft hätte jetzt aber auch mal einfach mal sagen können, wir starten zur E3 mit einem Bang bei Games for Gold und hauen hier mal einen Forza oder einen Rise raus, ja? Ist ja nun wirklich nicht so, dass die Firma an der Pleite geht dran, ja? Die warum nicht mal ein bisschen aggressiver den Kunden mal, weißt du, so ein bisschen Zucker in den Arsch pusten?
Ja.
Das ist doch nicht verkehrt.
Aber da kommt dann wahrscheinlich wieder die Angst, was wir ja vor ein paar Podcasts mal haben, dass die Leute dann irgendwann das vielleicht für eine Selbstverständlichkeit halten. So früh danach dann diese ganzen AAA-Titel irgendwie kostenlos da erscheinen. Das könnte ja die Angst der Leute sein, ja?
Einfach mal den Leuten einfach mal nicht immer nur den kleinen Finger geben und so immer so, was so unbedingt nötig ist, sondern einfach auch mal ein bisschen aggressiver sein. Die Leute sollen alle bei Amazon oder so zur Schulung gehen und, also wie gesagt, für mich, ich mag Kunden, die immer auf Knien angerutscht kommen und versuchen, in meinen Allerwertesten zu kriechen.
Anbieter meinst du ja, nicht Kunden.
Ja, genau, Joe. Ja. Und Microsoft mag so eine Kunden.
Deswegen, also Dankwohl, die mag wohl jeder.
Lustiger Fun Fact ist übrigens, dass der Phil Spencer, ich glaube, der ist ja seit April erst an der Macht. Im April hat er auch schon, also hat er so erzählt, schon den Gedanken gehabt, dass man Kinect gebundelt. Ja. Und, aber man muss sich überlegen, dass es so ein Schritt war von einem Monat oder vielleicht von zwei Wochen, weil die Organisation,
geht schnell,
ja. die dauert ja ein bisschen länger. Also die mussten ja jetzt noch darüber nachdenken, das zu produzieren und so. Also das heißt, dass diese Entscheidung wirklich innerhalb von 1 bis 2 Wochen getroffen wurde, nachdem der Phil Spencer endlich so das Sagen bekommen hat. Es wirkt jetzt momentan so, als würde der Phil Spencer so erstmal so den ganzen Scheiß aus dem Raum rauskehren,
ja,
damit er endlich so anfangen kann. Das hat er ja auch gemeint.
Das wirkt auch nicht so, das ist so.
Ja, genau. Diese ganzen
Schwachsinnsentscheidungen von Don Matrick, die werden erstmal alle zurückgefahren.
Ja, er hat ja auch gesagt, dass deswegen die Ankündigung dazu 1 Monat vor der E3 stattgefunden hat, damit es auf der E3 wirklich nur um die Spiele gehen kann und nicht mehr dieses Kinect im Weg steht, sozusagen.
Das ist einfach vollkommen richtig, weil es gab eine Generation von Microsoftlern, also Seamus Blackley und Ed Fries oder so, die damals die erste Xbox und die Xbox, vor allem die Xbox 360, so groß gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass die Xbox 360 in der vergangenen Konsolengeneration einfach die geilste Spielemaschine war, weil sie die geilste Mehrspieler-Online-Sache hatte und alle Multiplattform-Titel am besten aussahen und so weiter und so fort. Und auch so eine Sache wie zum Beispiel die Festplatteninstallation schon eingeführt hatten, wo das bei der PS3 bis heute nicht Standard ist, ja, wo manche Spiele waren es, manche nicht, sowas. Und das waren eben, weil das eben Leute waren, die gerne gezockt haben und sowas, da an der Macht waren. Und
das ist nämlich der Phil Spencer auch.
Und der Phil Spencer ist auch so einer. Und deswegen finde ich das super, dass der auch die Macht hat, in dem Konzern einfach diesen, also meiner Meinung ja schon immer, wie gesagt, es gibt da andere, die anderer Meinung sind, aber diesen Irrweg Kinect einfach sagt so, scheiße, die Leute wollen es nicht haben, wenn wir bieten es gerne nebenher an, aber im Grunde, das darf man ja auch sich gar keine Illusion machen, Kinect ist jetzt tot. Also das ist wirklich tot. Es wird kein Third Party, es gab jetzt auch schon in den letzten 6 Monaten kein Third Party, außer komisch Disney und hier das Phantasia-Spiel, die gesagt haben, wir machen ein Kinect-Only-Spiel. Niemand wollte das. Und es wird jetzt, ab jetzt, wo man nicht mehr wieder davon ausgehen kann, dass ein Kinect dabei ist, es recht keinen geben.
Und das ist eben so der Punkt. Ich habe ja neulich, als die es in News gebracht wurde, ich wollte ja eigentlich noch kommentieren, aber dann dachte ich auch so nach irgendwie 180 Kommentaren, das ist ganz witzig, weil ja Nintendo und Microsoft da so ein bisschen vergleichbar sind eigentlich. Mhm. So Nintendo kribbelt natürlich noch mehr ab mit seiner Konsole, ja, also weil die hat noch ganz andere Probleme.
Tablet wegmachen.
Aber genau das Tablet ist halt so ein bisschen dieses Ding, weil es halt auch das System eigentlich ein bisschen zu teuer macht und auch werbemäßig halt einfach nicht punktet. Aber der Name ist halt auch ein Problem und da sind einige Probleme. Eigentlich bräuchte Nintendo halt auch jetzt mal so einen Führer sozusagen, der irgendwie mal sagt, ey, komm, jetzt hört mal auf hier mit dem ganzen Kram. Beziehungsweise, was halt Microsoft hätte natürlich auch den fleißigeren Weg gehen können und einfach mal wirklich das Kinect-Spiel präsentieren. Aber da hatten sie offensichtlich keinen Bock drauf.
Ja, also, aber Nintendo hat bis jetzt noch nicht das Patch-Spiel gezeigt.
Genau, das ist aber trotzdem der Unterschied, dass Nintendo, da hast du irgendwie das Gefühl, sie wollen das immer halt nicht aufgeben. Sie denken immer noch so, sie könnten das bringen und vielleicht bringen sie es auch nochmal. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja diese Pokémon- oder Nintendo-Figuren-Geschichte, wer weiß das schon, aber nee, das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Aber man kann das halt von zwei Seiten betrachten, ne? So einerseits könntest du denken, so, naja, Kinect hat eigentlich Potenzial, so, und eigentlich schade, dass es jetzt den Weg gegangen ist und nicht etwa den, so, wir machen die Killer-App für Kinect.
Ja, genau.
Ja, so, und denken uns richtig was aus, aber
wenn wollte ja keiner.
Weißt du, und da braucht man dann aber auch nicht rumweinen, wie das ja dann auch vielleicht mal, wer bei den Kommentaren getan hat, so, auch weil er die Konsole halt gleich zum Erstverkaufstag gekauft. Also da denke ich dann sowieso, meine Güte, ja, also wer sich da dann aufregt, dass er irgendwie 500 oder 100 Euro zu viel bezahlt hat, der regt sich auch ein Jahr später auf, dass Spiele plötzlich günstiger sind. So. Das ist einfach unsinnig.
Das gab es ja auch schon immer.
Man muss auch wissen, welchen Wert einen das für einen hat.
Es wird ja auch Kinect wieder in Zukunft noch einzeln geben und das hast du dann halt schon, mein Gott.
Ja,
und die Sprachsteuerung hast du auch schon. Also du hast ja deine Vorteile.
Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich wollte ja Kinect auch sowieso dabei haben. Also mir hat es ja gefallen, dieses Bundle.
Ja, wenn dir auch die Steuerung
und sowas da alles weg. Es gibt dann eben viele, die halt gesagt haben, ja, ich kaufe es mir trotzdem und packe jetzt Kinect weg.
Genau.
Und die dann aber auch sagen, die wollen irgendwie entlohnt werden von Microsoft.
Ja,
und ich
mir dann denke, wir hatten einen, der hat zum Beispiel auch kommentiert, weil er dachte so, ja, da wurden halt so Versprechungen gemacht, ne, dass dann so für Kinect noch irgendwie geile Spiele kommen und dass das halt essentiell wird. Aber ey, meine Güte, dann kaufe ich nicht ein Produkt, das nur irgendwie so auf Versprechungen basiert oder so, ja.
Das wurde auch gar nicht so versprochen.
Bei Nintendo ist das natürlich ähnlich, aber deswegen kauft die Wii U ja auch keiner, weil die Versprechungen halt nicht eingelöst wurden. Beziehungsweise dann setzt man eben auf diese Nintendo-Produkte, die man ja trotzdem hat.
Man hat ja im Verkaufszahlen einfach gesagt, gesehen, dass die Leute das nicht wollen.
Ja, und vor allem die Sache ist ja auch die, man will ja jetzt einfach, also zum einen, man hat gesehen, dass es einfach nicht diese Killer-App gibt. Also ja. Es gibt vielleicht so Dance Central oder sowas, was ganz cool ist, aber
Kinect ist. Ja, dann kauft ihr das dazu und
Dance Central. So offensichtlich ist ja auf der E3 auch nichts in die Richtung geplant. Nee. Also sonst hätte man eben nicht diese Entbandelung schon im Vorfeld angekündigt.
Ich meine, auch Kinect 2.0, muss man sagen, hat im Grunde nicht wirklich funktioniert. Also ich habe diese Technik von vornherein immer sehr ablehnend gegenübergestanden, aber wenn ich mir die Tests durchgelesen habe für Kinect 2.0 Spiele, ob das Kinect Rivals ist oder sogar dieses Fighting irgendwas da von Ubisoft und so, dann scheint das alles auch jetzt immer noch nicht richtig funktioniert zu haben. Und damit ist so eine Technik einfach für den Arsch. Aber was mir immer wichtig ist, ich finde, das sollte man, klar kann man bei Microsoft immer wieder sagen, wir haben es euch ja gleich gesagt, ja? Also so, das ist genau wie bei Windows 8 oder so. Diese ganze Idee mit dem Metro-Design war auch schwachsinnig. Und das rudern sie jetzt auch alles wieder zurück und führen jetzt mit Windows 8 oder 9 wieder den Desktop wieder normal ein mit dem Start-Button. Egal. Ich finde, immerhin eine Stärke von Microsoft ist zumindest diese Fehlentwicklung, natürlich klar auf äußerlichen Druck. Aber deswegen ist das Beispiel Nintendo so toll.
Ja.
Weil bei Microsoft einfach ein Konzern ist, der einfach schnell noch auf sowas reagiert.
Nach einem halben Jahr.
Und man muss sagen,
Nintendo ist einfach stur wie
Scheiße. Sony hat sich damit früher in der Vergangenheit auch schwer getan. Die haben ja quasi erst die PS4 gebraucht, um auf viele Kritikpunkte der PS3 überhaupt reagieren zu können. Aber das, finde ich, kann man Microsoft hoch anrechnen, dass sie A, jetzt den richtigen Typen an der Spitze haben und B, dem die Möglichkeit geben zu sagen, radikale Änderung, weil sowas wie Kinect einfach rausnehmen und sowas.
Das auch alles nach dem letzten Jahr.
Diese ganze Umfokussierung wieder, das ist schon, das kann nicht jeder Konzern. Deswegen finde ich, ist das eben so ein tolles Beispiel, eben zu sehen, was bei Nintendo schiefläuft. Dass dieser Großtanker Nintendo eben sich nicht traut, einfach mal so eine Sache schnell zu korrigieren. Und das ist
so, ich meine, hau das Tablet weg,
das ist 120
kostet
mach die
und biete den Scheiß für 150 an.
Oder wenn du feststellst,
im Moment hier war noch gebundelt mit Super Mario 3D World.
Bam.
Vor allem habe ich
GameCube N64, die alle sofort im Store und so, weißt du?
Ja. Vor allem habe ich bei der Xbox One jetzt schon wieder sofort gemerkt, wie das auf psychologischer Ebene einfach super funktioniert. So, die kostet jetzt auch nur noch 400 Euro.
Ja.
Ich muss Kinect nicht dabei haben. Und Sunset Overdrive sieht eigentlich auch ziemlich geil aus.
Wie gesagt,
selbst ich gleich ins Überlegen gekommen. Also, ja.
Für mich steht klar, dass ich zum Ende des Jahres mir eine Xbox One holen werde, weil ich warte natürlich noch auf, nicht so sehr auf Sunset Overdrive, sondern eher so auf Halo oder Gears of War. Und auf Quantum Break.
Oh, Quantum Break ist eigentlich
ein bisschen... Vergessen. Ja, aber Quantum Break hoffen wir vielleicht noch.
Und nee. Remedy? Hallo?
Ja, ich weiß.
Ja, es ist aber geplant.
Nein.
Wenn nicht, dann mehr später. Aber das Beruhigende ist egal. Ich weiß immer so, ich kriege sie für einen normalen Preis.
Ja, und da...
Ich hoffe natürlich noch, dass sie vielleicht nochmal die Chance nutzen. Ich bin ja geduldig bei der Xbox One noch, dass sie vielleicht nochmal eine Hardware-Revision machen und die vielleicht ein bisschen kompakter machen. Also meiner Meinung nach, die sieht zwar nicht hässlich aus, aber da ist
sehr viel Luft drin. Sieht ein bisschen aus so wie so ein 80er-Jahre-Plattenspieler.
Ja, das ist so ein Bauhaus-Design, das ist nicht so schlimm.
Ja, ich finde, da muss ich wirklich sagen,
die macht die halt keinen Krach sexier. Und ist auch ziemlich gut gelüftet halt und so. Das finde ich eigentlich ziemlich
angenehm.
Aber böse Zungen könnten natürlich auch behaupten, dass Kinect auch weggeht, weil diese ganze Überwachungsfunktion dieses Überwachungsprinzip der Xbox One natürlich nicht mehr aufgegangen ist, die nicht mehr always on ist und so. Ja, und dass Kinect dadurch auch irgendwie eigentlich an sich verliert.
Schöne Verschwörungstheorie.
Ja, genau. Ja, aber man muss trotzdem, also im Nachhinein, ne, das ist halt so inzwischen, okay, klar, Microsoft dreht sich da so, was gut ist, dass sie sich auf solche Sachen anpassen, aber man darf auch nicht vergessen, was sie am Anfang vorhatten. Ne?
Ja, ja.
So,
was auch nicht so schlimm war, wie halt auch...
Also, naja, die Diskussion fangen wir nicht wieder an, aber... Nee.
Man darf nicht vergessen, also Saskia, das geht ja gar nicht darum, um das Schlimme ist. Wenn du etwas machen willst, was keiner kauft, ist das eine tolle Theorie. Aber die Sache ist halt diese Theorien, die sie hatten, hätten dafür geführt, dass die Xbox One noch stärker gefloppt ist. Weil einfach Zeit noch nicht da ist für jemand, der...
Darum geht es mir jetzt gar nicht, dass es einfach nicht angekommen ist. Sonst hätten sie es ja nicht zurückgerudert. Ja. Ich meine nur aber diese ganzen Verschwörungstheorien. Ja. Das meine
Die sind Schwachsinn, aber...
Genau, aber ich meine.
Ich finde es halt auch schwachsinnig, die Leute, die immer sagen, so, naja, Microsoft hat sich da immer so von so einer Minderheit reinquatschen lassen.
Und
das war die ursprüngliche Vision, die war auch total super und geil und so. Und das ist einfach, Microsoft am Ende des Tages, wie gesagt, die haben sich die Pre-Orders angeguckt, die haben geguckt, wie viele Vorbestellungen liegen vor, wie viele Vorstellungen bei der PS4. Oh, da läuft was schief, das müssen wir ändern. Was kommt bei den Leuten überhaupt gar nicht gut an? Always on und DRM, okay.
Kinect irgendwie auch.
Ja, und jetzt eben Kinect. Und deswegen, aber alles wirkt. Das ist, es gibt nichts Gesünderes als zwei Firmen, die ungefähr gleich auf sind technisch, die sich bekämpfen, weil sie bekämpfen sich nur um eins und das ist um uns. Ja. Und das ist immer besser, als wenn wir zwei Kunden
sind. Endlich mal das Gefühl bekommen, geliebt zu werden, ne?
Genau. Und das führt eben dazu, dass die ein bisschen demütiger werden und die Angebote besser machen. Deswegen, man darf auch nie kein Lager von beiden, also am besten fährt man sowieso mit beiden Konsolen, aber, und das sagen auch immer wieder Leute in den Kommentaren, da haben sie vollkommen recht, keiner sollte der anderen Firma sozusagen den Tod an Hals wünschen, weil nichts Schlechteres, als wenn dann irgendwie nur noch eine Firma am Ende
übrig gibt. Ich frage mich wirklich, wen Nintendo liebt. Ich glaube, Nintendo liebt vor allen Dingen die eigene Firma und die eigenen Angestellten.
Ja.
Dass da mal alles rund läuft. So, aber irgendwie...
Und immer Spaß liefern, aber halt...
Ja, sie lieben wahrscheinlich auch irgendwie Spiele zu machen.
Ja, genau.
Obwohl ich ja fast so ein bisschen langsam die Befürchtung habe, das wollen sie in Zukunft alles gar nicht mehr machen. So, die gehen wieder zurück zum Spielzeug- und Spielkartenhersteller oder was weiß ich. Oder irgendwie medizinische Geräte.
Ja, kommt irgendwie langsam auch so vor, ja. Das ist, leider. Wenn Nintendo, oh Gott, das wäre furchtbar, wenn die nicht mehr Spiele machen würden.
Das ist echt krass, wie arg die Wii U jetzt irgendwie echt am Start ist.
Ich meine, mit Nintendo kommt mir manchmal so vor, wie es gibt auch so Leute, die so ganz reich sind, aber die dann immer ganz normal im bodenständig leben, weißt du, die dann so kleine Autos fahren und ein kleines Haus wohnen und so, aber die ganz viele Milliarden auf dem Konto haben und sagen immer so, naja, sie sind halt, vielleicht sind sie auch reich geworden, weil sie so sparsam gelebt haben oder so, aber keine Ahnung, weißt du, die sich so nichts gönnen oder so, aber die auch so risikoscheu sind, die das Geld so im Sparbuch haben und sowas. Das ist so Nintendo. Und die anderen Firmen sind halt immer so, wenn Geld reinkommt, wird es wieder raus.
Sony ist nur noch aggressiver. Aber nein, wir wollen trotzdem Spiele.
Ja, aber Nintendo ist ja so ambivalent, ja. Ich meine, dieses System, was sie jetzt rausgebracht haben mit dem Nintendo-Controller, ist ja nicht unbedingt risikoarm. Ja, so von der Konzeption. Genauso mit der Wii. So. Oder dass sie halt immer irgendwie Innovationen bringen. Dass sie halt immer irgendwie das versuchen vorzuschreiten und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber dass sie da dann auch zu doof sind, da irgendwie schneller darauf zu reagieren. Ja, so, aber so stur, intransparent.
Es gibt so Entscheidungen auch so, die sind einfach doof. Weil ich meine, wie viel teurer wäre denn die Wii U gewesen, wenn ich dieses Tablet-Konzept meinetwegen trotzdem gemacht hätte, aber versucht hätte, ich hatte doch die technischen Spezifikationen der anderen beiden Konsolen, da wenigstens gleich mitzuziehen.
Ja.
Weißt du, dann hätte eben die Wii U meinetwegen 599 gekostet oder 499. Sagen wir mal so, der Tablet macht 100 Euro aus, dann ist es so wie die Kinect, ja? Dann muss es aber noch möglich gewesen sein, ich mache für 400 Euro so einen Wii U-Riegel, der geile Leistung hat. Nur damit ich sicherstelle, im Kopf, bei Third-Party-Titeln bin ich immer mit dabei. Und wenn die Leute sich dann in Zukunft überlegen, kaufe ich mir eine PS4, eine Wii U oder eine Xbox One, weiß ich immer, technisch sind sie alle geil, aber ich habe da noch die Nintendo-Titel und es ist vielleicht ganz cool, irgendwie in Zukunft Mass Effect 4 mit Tablet-Karte zu spielen.
Ja, oder eben wirklich aber was Cooles aus diesem Tablet zu ziehen von den Spielkonsolen. Ja, weil das hat mehr Potenzial als Kinect.
Aber dass sie zu einem Konsolenwechsel sagen wieder, wir bringen das mit der Technik aus der alten Generation. Das ist einfach so.
Das gehört amputiert.
Man kann sich nicht so oft.
Vor allem, wenn man so scheiße reich ist wie die. Ja. Ja, also, dass die, ich meine, gut, eigentlich musst du das Nintendo zugutehalten, weil die sind wirklich diese Sparfüchse, oder? Die sind so reich, weil sie irgendwie an keiner Stelle irgendwie Geld in Verlustbereiche ausgeben, ja? So,
Apple sagt da auch nicht, wir bauen jetzt das nächste iPhone übrigens mit der Technik hier vom Samsung Galaxy 1 von vor 3 Jahren. Weil,
ist ja so eine
geile Marke. Und
dann kostet es nur noch 300 Euro.
Ja, genau. sondern das sind doch alles Firmen, die immer sozusagen versuchen, mit jedem Ding immer.
Du hast auch bei Nintendo so gar keine Hoffnung. Oder sagen wir mal so, man kann das gar nicht voraussehen. Man weiß nicht, was die denken. Und man weiß auch nicht, was die in Zukunft machen. Du könntest ja jetzt denken so, bei der nächsten Konsole denken sie sich so, naja gut, hat jetzt mit der Wii U nicht so geklappt, wir machen jetzt echt so ein Powerhouse, ja? Aber das muss auch nicht sein. Weil die halt total absurden Scheiß auch machen können.
Das Ding ist auch, dass wir einfach nicht wissen, was Nintendo macht. Hat aber auch wieder um positive Dinge. Weil ich finde, der Kyle Bossman hat in der seiner aktuellsten Folge dass einfach, es könnte sein, dass jetzt Nintendo einfach auf der E3 wieder irgendein Spiel sei, zumindest eins, und dann sagt, ja, übrigens, an Weihnachten ist es schon draußen. Und das ist einfach wieder so ein totales Brett, so wie Mario World.
Ja.
Das darf man wirklich nicht mehr vergessen, dass das letztes Jahr erst auf der E3 angekündigt wurde und einfach ein halbes Jahr später da war. Und einfach so ein Must-Have-Titel, so eine Rechtfertigung für die Konsole
ist. Stimmt, das wurde echt dann.
Also, und deswegen, das ist dann wieder so das Positive, weil es irgendwie scheinbar...
Ja. Schon, ja, du weißt halt nicht, was in deren Köpfen vorgeht. So, mitunter sind das geniale Sachen, mitunter denkst du so, was haben die sich gedacht?
Aber das Problem finde ich halt, dass Nintendo seine Wii U von vornherein genauso wie die Wii damals eben, und das finde ich ist dieser strategische Fehler, so als Zweitkonsole auslegt. Mhm. Sie gehen immer davon aus, der Käufer hat schon eine andere Konsole, mit denen er die anderen Spiele spielt, und er kauft sich die Wii U oder die Nintendo-Konsole als Zweitkonsole.
Ich glaube eher, dass sie immer denken, dass sie eine Zielgruppe abgreifen, die anderen nicht erwischen. So, und das ist, glaube ich, der Denkfehler. Das
haben sie ja mit der Wii geschafft, genau.
Aber das ist ja jetzt nicht mehr so, weil auch die anderen Konsolen es fast in jedem Haushalt schaffen mit der Zeit. So, weil dieses Videospiele ist halt einfach für so diese mittlere Generation, sage ich mal, so alles von irgendwie 12 bis 50 oder so.
Guck mal, Microsoft baut in die Xbox One natürlich ein Blu-ray-Laufwerk ein, weil das mittlerweile der HD-Standard ist, ja. Was macht Nintendo?
Naja, gut, das ist aber noch halbwegs verständlich, weil erstens, also das mit der Zweitkonsole, ich glaube, selbst bei der PlayStation 4, wenn die einer hat, musst du dir vielleicht denken, dass du dir noch ein anderes System dazu kaufst oder irgendeiner zu der Xbox dann dazu kommt. Oder schon eine PlayStation 3 hat, beziehungsweise einen Blu-ray-Player. Das ist bei Nintendo nicht so nötig und sie bewahren sich damit echt Raubkopien vor, ne?
Es gibt wirklich Leute, die sagen,
obwohl, keine Stimme, die werden auch gecrackt.
Vielleicht Leute wie du, ja? Wenn alle Third-Party-Spiele von Ubisoft, Activision, EA, sonst was, auch auf der Wii U genauso gut laufen würden wie auf der PS4 und auf der Xbox One, dann wird es bestimmt Leute geben, die sich nur die Wii U kaufen, weil sie sagen, das erste Mal, was ich sicherstellen möchte, ist, dass ich in Zukunft Mario, Zelda und so spielen kann. Aber natürlich möchte ich auch das nächste Mass Effect spielen und das nächste Destiny und sowas. Und deswegen habe ich meine Wii U. Und mich interessiert nicht Uncharted. Mich interessiert weder Uncharted noch interessiert mich Halo. Weißt du, dieser Käufer, den muss es doch geben. Aber den kann es jetzt nicht geben.
Das können auch nicht viele sein.
Wieso? Ja, ich weiß, zu GameCube-Zeiten war das eh nicht deprimierend, aber.
So, ja,
das muss doch Nintendo.
Das liegt quasi auch am Image.
Das muss
doch das macht keiner.
Aber das muss doch der Mindestlevel sein, den Nintendo
liefert. Du hast, glaube ich, immer so bei Nintendo so die Nintendo-Fans, die das kaufen. Ja, oder eben die Familie, also Nintendo ist ja wie Disney auch so, ne? Die Leute, ich habe das neulich wieder in der Rezension irgendwie zu Mario Kart 7 auf Amazon gelesen, da meinte dann halt irgendwie die Rezensentin, ich glaube zumindest eine Frau war, so welches Spiel Kind spielt denn nicht gerne mit Mario? Ja, das bringt's irgendwie so auf den Punkt, so das ist halt Mario ist wie die Mickey Mouse der Videospiele. Ja, und
dann hast du die Kinder jetzt aufwachsen mit den Skylanders oder mit irgendwelchen Angry Birds.
Und weil
Nintendo, das macht aber Nintendo jetzt auch, aber die machen ja keine Skylanders.
Ja, aber weil Nintendo auch zu blöd ist, neue Figuren nachzuliefern, ja. Sie können sich halt nicht über 100 Jahre irgendwie auf Mario verlassen, so. Ich meine, die Mickey Mouse wird auch nicht mehr in Kinofilmen auftreten, ne? Und das ist aber so, dass das so die Leute sind, die das entweder kaufen, so als Familiensystem, oder wenn du jetzt Videospielfans hast, die dann einfach Nintendo-Fans sind und sich sagen, ach, ja, hier so ein Assassin's Creed nehme ich auch noch mit. Das probiere ich auch mal aus. Das spiele ich auch ganz gern. So, aber eigentlich finde ich die Nintendo-Franchises besser. So, ich brauche nicht so unbedingt GTA, aber wenn ich jetzt Assassin's Creed jetzt auch für die Wii U kommt, dann spiele ich das. Und sie werden dieses Image auch nicht so richtig los. Mhm. Was?
Aber sie könnten es. Wenn die jetzt wirklich eine Konsole gehabt hätten, die gleich auf ist, dann wäre...
Ja, aber wie gesagt, beim GameCube ist ein gutes Beispiel dafür, weil da hat das auch nicht geklappt.
Es sind einfach auch gewillt gewesen. Es sind einfach viele Entwickler gewillt. Ubisoft hat ein exklusives Wii U-Spiel gemacht mit Zombie U. Und es waren auch in Arbeit wohl die Fortsetzungen, aber ja, Nintendo hat einfach verkackt.
Also ich will jetzt auch, wie gesagt, das ist jetzt zum Abschluss, ich will gar nicht sagen, dass es damit so viel besser gelaufen wäre, aber für mich wäre das der logische Mindestlevel
gewesen, auf jeden Fall,
den Nintendo hätte reißen müssen, zu sagen, wir machen Konsolenwechsel und das Erste, was wir machen, ist, wir sind technisch auf Augenhöhe mit den beiden Wettbewerbern, weil dieses eine Mal, wo das bei der Wii geklappt hat, das waren Faktoren, weil wir da plötzlich neue Zielgruppen erschlossen haben, die vorher nie gespielt haben. Das klappt aber beim zweiten Mal nicht. Also, und deswegen, ich meine, jede andere Firma macht das, ja? Jeder, ob das so bei Unterhaltungselektronik, bei Tablets oder sonst was ist, wenn du ein neues Produkt rausbringst, du guckst erst, was machen die anderen und versuchst, das mindestens gleich zu ziehen oder zu tippen. Und das jetzt will mir nicht im Kopf.
Das ist ja bei Nintendo immer so, dass einem irgendwas nicht im Kopf will, dass man die einfach nicht.
Und das war früher anders. Wie gesagt, das Super Nintendo halte ich für das bessere Gerät als das Mega Drive.
Ja, ja, war es auch. Hat auch die besseren Spiele. Ja. Also, ist natürlich immer irgendwie subjektiv, aber meiner Meinung nach schon. Ja, aber wie gesagt, so das mit diesem, der GameCube ist ein ganz guter Vergleich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da preislich war, aber das hatte alles auch gar nicht so den großen Unterschied. Nee. Die Xbox war ja auch am teuersten. Ja. Aber da hat es halt auch nicht so richtig gezogen. Obwohl es da irgendwie noch natürlicher war, auch so, für mich zumindest, aber es war auch meine einzige Konsole, so Third-Party-Spiele zu spielen. Ja, so auch so Prince of Persia darauf auch zu spielen. Ich weiß nicht, wie, also Ubisoft war ja da schon immer
recht treu. EA war da ein bisschen zickig, keine Ahnung warum so, aber ich glaube, der GameCube hatte auch eine lange Dürre an wirklich guten Nintendo-Titeln.
Ja.
Das heißt, dass so am Anfang wenig Leute zugegriffen haben und dann war wieder bei den Third Parties.
Das Problem ist, dass Nintendo Mario halt Sunshine irgendwie einfach dieses Image hat von ne, nehmen wir auch mal Pixar oder so, ja. Pixar fängt ja jetzt auch nicht plötzlich an, irgendwie, keine Ahnung, 300 Teil 3 zu drehen oder so.
Aber
ja, die haben halt so ein Familienimage und das ist bei Nintendo das Problem, sie haben dieses Image, sie machen aber gleichzeitig ihre Systeme für ihre Spiele und dann stehen sie damit da, dass keiner dieses Image auch bedienen will mit solchen Spielen oder zumindest nicht, wenn es nicht gut genug verbreitet. Auf dem 3DS geht's ja eigentlich halbwegs, weil ja auch wir diese Monokultur haben, wo ja alle irgendwie den düsteren Gewaltscheiß spielen wollen, der auch oft geil ist, gar keine Frage. So, und Nintendo dann dasteht und seine Konsole selber beliefern muss. Weil, wenn man mal ehrlich ist, so die Anzahl an Exklusivtiteln, die es dieses Jahr wahrscheinlich noch für Wii U und den 3DS gibt, ist relativ hoch im Vergleich zu den anderen Herstellern, die eigentlich meistens nur für ein System ihre exklusiven Titel produzieren, aber eben haufenweise Unterstützung von den anderen Herstellern haben. Deswegen sieht es halt auf der Wii U auch so scheiße aus. Und ich glaube, dieses Image können sie nicht mehr wechseln. Deswegen würde ich nach wie vor sagen, ey, die sollen Softwareentwickler werden. Fertig, aus.
Nee, ich denke schon, wenn die eine Gleichauf-Konsole mit den anderen bringen würden und trotzdem noch ihr Alleinstellungsmerkmal mit den Marken und ihr Image, das würde nicht verloren gehen, nur weil auf einmal der Call of Duty-Spieler jetzt auch ein schönes Call of Duty auf der Wii Nintendo U
da. Nee, es würde nicht verloren gehen, genau deswegen kommt der Call of Duty-Spieler ja nicht zu dem System.
Es ist ja, aber nee, ich glaube schon, dass der GameCube hat es ja auch, ich meine, okay, der hat es versucht, aber Ich bin schon der Meinung, dass es könnte auch funktionieren, aber dann müsste halt trotzdem auch ein bisschen eben auch trotzdem entgegengewirkt werden. Also nur dann darauf zu beharren, dass wir jetzt die Mario-Konsole sind, das Familiensystem, das wird natürlich dann nicht mehr funktionieren.
Das ist geil, wenn Microsoft einfach so Nintendo so ein Angebot machen würde, dass die da nicht und dann plötzlich auf der Xbox One Nintendo-Spiele erscheinen würden. Das wäre einfach so, das ist ein völlig unglaubliches Szenario, ja. Aber wäre schon cool, wenn du so wüsstest, du könntest jetzt auch das Super Mario 3D World auf der Xbox One spielen.
Ja, vor allem, aber was ich halt wirklich
auch schade finde... Das wäre so mein letzter Mario-Titel, ich weiß auch nicht.
Das
haben die Sonic-Leute auch gesagt.
Ich finde das Pad nämlich eigentlich ziemlich cool, aber es ist ja, du hast ja gemeint, bei Mario Kart wird es einfach nur wieder reflektiert. Also einfach nur
kannst die Karte anzeigen lassen, kannst das Spiel darauf spielen, du kannst irgendwie mit dem Gyrosensor halt steuern. Tut mir leid, also bitte euch, wer macht denn sowas? Wer ist denn so verrückt?
Hätte sich auch 1A für einen asymmetrischen Multiplayer-Modus angeboten bei Mario Kart.
Ja, muss ich mir nicht sagen. Oder ein fünfter Spieler im lokalen Multiplayer. Also da ist also
kommt geht dann gar nichts. Geht dann Splitscreen, dass einer auf dem Bildschirm spielt? Nein, natürlich nicht.
Was ist das? Viel zu naheliegend. Nee, das ist wirklich bescheuert. Wie gesagt, man weiß einfach nicht, was in deren Köpfen
vorgeht. Verstehe ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil Splitscreen muss das Bild doch auch viermal rendern. Also es kann ja nicht die Leistung sein, dass ich das an zwei Sachen ausliefere. Einmal an den Tablet und einmal an den
Tablet. Das ist wahrscheinlich einfach überhaupt nicht eingeplant gewesen, weil das musst du ja dann trotzdem noch mit einprogrammieren.
Ja, ich weiß.
So, und ich meine, klar, bei fünf Spielern musst du dann gucken, ob es immer noch flüssig läuft und so, ne? Ja. Aber jetzt musst du ja jetzt schon bei vier halt die Auflösung runterschrauben und die Framerate ist halt immer noch super flüssig, aber eben dann auf 30. Aber egal. Nee, aber auf jeden Fall ist das sehr eingefallen mit Nintendo, weil ich glaube, dieses Image werden sie nicht wieder los und ich meine, ich finde es immer noch schön, deswegen ein Traum wäre wirklich, wenn die so irgendwie mit Sony fusionieren würden. Einfach so ihre Ideen zusammenwerfen und gleichzeitig ihr Image irgendwie.
Also da würden die eher mit Microsoft fusionieren, weil mit Sony, die hassen sich.
Ja, die können sich ja wieder lieb haben, weißt du, Square und Nintendo, die machten sich eine Weile lang auch nicht. Ja, auch wieder alles gut.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass vielleicht Nintendo auch der Meinung ist, dass Sony der Meinung ist, der Verrat von Nintendo damals...
Dann entschuldigt man sich halt aufrichtig, meine Güte, die Japaner, ey. Alter Schwede.
Nee, aber ich find's wie gesagt geil, dass Phil Spencer da
das Zepter
in der Hand hat und auf alle Fälle die E3, auch das Schöne, dass sie das schon so vorher raushauen, weil allein dadurch hast du wirklich schon das Gefühl, man denkt sich so ein Announcement wäre jetzt so ein typisches E3-Announcement, so ein Knaller, aber wenn die sowas schon glauben, vorher abfeiern zu müssen, was gibt's dann da erst auf der Messe noch für Bomben?
Und möglicherweise wurde jetzt auch in diesem Moment schon was angekündigt, werden wir hier was aufzeichnen.
Ja, du bist wieder richtig heiß im Kohl und so.
Ja,
es ist wie bei Unreal, weißt du? Ja. Es ist egal, was...
Ich rechne jetzt einfach mal und wer das morgen hört, denkt sich bestimmt, oh Gott, ist die behindert. Halo 5 Trailer. Mit Gameplay.
Ja, und ich sage dir, ich wette da 10 Euro, die du bar haben kannst.
Battletoads von Rare.
Es wird nichts für Kinder sein. Ey, sagen wir mal ehrlich, die werden also... Nee, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Microsoft Halo sein größtes Zugpferd vor der E3. E3. Das ist ja blödsinnig. Damit hört man mit der E3-Pressekonferenz auf.
Also, und jetzt hier ein Feuerwerk in Halo-Welt.
Was sein kann?
Rise 2.
Nein, die Halo 2
Combat
Anniversary. Sowas vielleicht. Dass sie sagen, hier, okay, dieses Remake, das... Ja. Aber nein, kein Halo 5 Trailer mit, und gar nicht mit Gameplay. Wo denkst du denn hin? Völlig absurd. Wir werden es wissen, wir werden es nächste Woche wissen, wenn wir nämlich den 234. Area Games Cast machen. Denn jetzt müssen wir aufhören. Meine Frau ist in 4 Tage weg und deswegen muss ich nämlich jetzt meine Kinder wieder abholen von der Kita.
Aber du kannst zocken, wie du willst.
Naja, ab 20 Uhr so.
Fast, okay.
Ja, wieder ein bisschen Wolfenstein zocken. Aber dann auch wieder ein bisschen World of Warcraft, da freue ich mich schon drauf.
Ja, siehst du, aber da haben wir wieder das Thema von letzter Woche, dass du dich auch wieder auf Spiele freust.
Ja, deswegen
habe ich... Vor allem auf alte Spiele.
Ist doch richtig schön.
Das habe ich wieder bis 1:30 gespielt.
Oh, ist doch schön.
So das deprimierend. Ist so schön. Das ist so deprimierend.
Es ist einfach wieder funktioniert. Ich habe auch bis 1:30 State of Decay gespielt. Ja. Und dann habe ich halt mit Entsetzen festgestellt, 1:30, das Baby muss schlafen.
Ja. Echt, also 1:30 ins Bett, ihr seid ja echt richtig gut.
Unter der Woche.
Ich meine, ich habe 1:30 angefangen mit Spielen. Ja. Oh Mann, das ist so bitter.
Ja. Nicht jeder von uns kann bis 9 schlafen.
Ja,
ich habe nur bis 8 geschlafen.
Nee, okay.
Mit Freude gearbeitet werden.
Wie gesagt, nächste Woche dann auf alle Fälle auf der Seite der Test zu Wolfenstein. Und
versprich nicht, was du nicht halten
darfst. Doch, das kann ich halten. Und
kriegen wir auch noch einen Test zu Ratchet & Clank dann?
Ja.
Und den zu? Ach, das war ein anderes Spiel, jetzt habe ich es immer vergessen.
Was haben wir nächste Woche noch? Eigentlich gar nichts. Dann Watch Dogs ist in der Woche darauf.
Ja, also das ist The Forest, was wohl manche auch gefeiert haben, aber es ist auch nur Early Access. Also.
Und Transistor.
Kommt nächste Woche?
Mhm.
Ich habe keinen Plus.
Tja.
Das ist so bitter.
In diesem Sinne, glaube ich. Mehr ist nicht zu sagen. Wie gesagt, Kinect, besser ohne Kinect, ist auf alle Fälle ein guter Schritt und hoffen wir, dass Phil Spencer da...
Umso mehr Leute das sich holen und spielen, umso besser ist es ja für die ganze Industrie.
Genau, Saskia.
Ja.
Eben.
Und wenn dein Kinect doch noch gut findet, darf es im Herbst dazu kaufen.
Eben. Oder kann das von mir nehmen. Ich habe mir noch eins von der Redaktions-Kinect. Nee. In diesem Sinne, wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören. Und dann ohne die eine Stunde Sequelitis-Diskussion.
Ja, die war ein bisschen ermüdend wieder.
Genau. Ich glaub, falls ihr die geskippt habt.
Dafür mit noch mehr E3-Hype-Train. Gesprächen.
Ja, ich,
sicherlich.
Vielleicht ist man aber auch dann so wie im Auge des Sturms, dann wird es plötzlich ruhig. Also kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch so viel kommt. Aber
es geht so ab, also letzte Woche, nee, diese Woche war das auch Sunset Overdrive und bla bla bla. Und Call of Duty Anfang des Monats. Und also ich meine, hallo.
Ja.
Vor E3 ist genau, nee, fast wie.
Aber ich habe jetzt schon ziemlich.
Ich will das alles gar nicht vorher.
Ich habe einen ziemlichen Ständer in der Hose, also ich freue mich diesmal schon sehr auf E3. Wobei das bei uns, glaube ich, komisch ist, oder? Weil der Montag ist, glaube ich, Pfingstmontag. Das ist, glaube ich, sogar ein Feiertag.
Ja, hat irgendeiner auch in den User-Kommentaren
geschrieben. Das habe ich auf dem Kalender geguckt. Das ist völlig bizarr dieses Jahr. Also nützt uns halt überhaupt nichts, weil die ja von der Nacht von Montag auf Dienstag ist. Das heißt also, schön wäre, wenn Dienstag ein Feiertag wäre, aber ist halt nicht. Und
hättest du auch wieder familiäre Verpflichtungen.
Ja,
könntest du dich morgens so halb komatös
sein. Ja, sterben ein Stück Scheiße, ja. Besorgt erstmal eine Familie.
War gar keine Kritik.
Das ist mir egal.
Ich würde ja an einem Feiertag auch nicht irgendwie dann den ganzen Tag verschlafen.
Aber guck mal, ich denke doch an unsere Leser, mein Lieber. Und für die wäre es doch bestimmt cool, wenn Dienstag ein Feiertag wäre, weil dann wären alle ohne schlechtes
Gewissen. Du denkst nicht an unsere Leser, hör auf,
das zu sagen. Ich denke an nichts anderes.
Du bist nicht Nintendo.
Ja. Jo, wir werden es hören, nächste Woche. Bis dahin, tschüss sagen, Johannes Krohn, Saskia Tullio und Alexander Vogt.
Tschüss!
Tschüss!